Attention, attention.
Neue Folgen von Herrengedeck findet ihr ab dem 21. September 2019
bei Spotify.
Ich hab richtig Bock, Ariana. Mhm. Ich hab richtig Bock, jetzt mit dir eine Folge zu ballern.
Ja, ballern hört sich für mich an, als würdest du sie einnehmen, die Folge. Ja. Konsumieren.
Ja.
Wie ein Konsument.
Ja, auch.
Wie ein Otto-Normalverbraucher. Wie ein 0815-Bürger. Der deutsche Durchschnittsbürger.
Wie eine Person aus der Mitte der Gesellschaft.
Ja, von der sind wir so weit weg. Prost, würde ich mal sagen.
Prost. Moment.
Herrengedeck, der Podcast.
Wow, einfach nur wow. Ach, Laura.
So, Ariana, da sind wir wieder.
Ja.
Da sind wir wieder.
Das ist unsere erste Folge, die wir wieder in Berlin aufnehmen, nachdem wir in Parchim waren.
Da sagst du was, ey. Mhm. Schön fühlt es sich an, wieder zu Hause zu sein.
Wirklich?
Nee, ich bin ja immer traurig, wenn ich Parchim verlassen muss.
Glaube ich. Mhm. Ich muss auch sagen, ich glaube, das habe ich noch nie gesagt. Das kam mir irgendwann mal in den Kopf, dass ich manchmal ein bisschen eifersüchtig, man soll ja nicht neidisch sein.
Nee.
Aber ich guck dann in dich an,
mich?
Im Sinne von dein Leben. Und denke
aus
so,
der Vogelperspektive? Oder rausgezoomt? Oder?
Ich würde sagen, aus einer Pferdeperspektive, weil so weit oben bin ich jetzt auch nicht.
Mhm.
So. Und dann, wenn du dann zum Beispiel Weihnachten oder so, oder wenn deine Mama Geburtstag hat oder zu deinem Geburtstag nach Parchim fährst, dann denke ich manchmal, oh, dieses Gefühl, nach Hause in Anführungsstrichen zu fahren, und nach Hause ist woanders. Das finde ich so schön.
Ja, ist auch schön.
Dass man irgendwie, und ich habe ja mal in Köln und in Frankfurt gewohnt, und wenn man dann sagt, ja, aber da hattest du das doch auch, das ist was anderes. Da braucht man 5 Stunden bis nach Berlin
das
und
stimmt.
Sitzt irgendwie im Zug oder im Flieger.
Anderes,
und du bist ja mit dem Auto, wenn es gut läuft, in 1,5 Stunden da.
Ja, genau.
Das finde ich, schön.
Nee, ist auch immer ein schönes Gefühl. Aber umso trauriger ist es auch immer, wenn ich wieder zurück nach Berlin muss.
Wie klingt das denn?
Ja,
andere reißen sich darum.
Ja, die sind noch nicht angekommen.
Mir fällt übrigens gerade was ein. Das will ich
was
schon,
Wichtiges oder?
Ja, schon. Das würde ich ganz kurz noch, bevor wir richtig reinstarten, noch gerne sagen, weil wir in der letzten Folge noch in Parchim waren und natürlich da auch mit dem Bürgermeister gesprochen haben.
Ich erinnere mich. Du meinst mit Dirk Flörke?
Mit Dirk Flörke, seines Zeichens Bürgermeister von Parchim und dein ehemaliger Lehrer und DJ, ganz genau.
Nicht
oder?
DJ, so. Das verwechselst du. Der ist kein DJ.
Aber er war dein Lehrer.
True that.
Er hat ja selber nicht ganz verstanden, warum wir diesen Spruch gesettelt haben, in Deutschland gedroppt haben, der Bürgermeister ist in der Stadt.
Das haben wir selber nicht verstanden, Ariana.
Und wir haben nochmal eine Nachricht bekommen von dem nervigen Max, der gesagt hatte, hey.
Der nervige Max.
Ja, das ergibt doch gar keinen Sinn. Warum soll der Bürgermeister nicht in der Stadt
sein?
Was
ja Flörke übrigens selber auch gesagt
ja,
hat.
Er meinte,
ja,
warum
soll ich denn sonst sein?
Genau. Und da, ich hoffe, ich habe es nicht schon mal vorgelegt, ich vergesse manchmal Dinge. Unser lieber Herrengedeck-Hörer Erik, also ein Cornelius.
Oh,
ein
das haben wir lange nicht gesagt.
Birte und Cornelius, unsere Hörer, sowie die Seminators und Dagi.
Und die Shrizzles.
Die Shrizzles, genau. Der hatte nämlich geschrieben, und das möchte ich gerne kurz verlesen.
Du super gern, Ariana.
Ich höre gerade die Folge und muss sagen, er sagt vorher, wegen der Bürgermeister ist in der Stadt. Hi, Ariana, hi, Laura und hallo der nervige Max.
Hi.
Ich höre gerade die Folge und muss sagen, ich habe es immer so verstanden, dass wenn ihr sagt, oh, der Bürgermeister ist in der Stadt, dass es nicht um den Bürgermeister der eigenen Stadt geht, also nicht der Berliner Bürgermeister zum Beispiel, sondern der Bürgermeister einer anderen, also quasi Staatsbesuch aus Parchim oder Stuttgart oder wo auch immer. Darum ist man dann auch immer so, weil ja hoher Besuch da ist. Fazit, ihr könnt es weiter benutzen, es macht Sinn, es ergibt auch selbigen. Bitte, danke, liebe Grüße, Erik.
Recht hat er.
So.
Hat er doch recht.
Oh.
Ich finde, damit ist ein für alle Mal geklärt, dass das ein ernstzunehmender Spruch ist.
Finde ich auch.
Den man ruhig hin und wieder benutzen darf.
So.
So, Ariana, schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Geht's dir gut? Fühlst du dich gut? Wie ist es so in dir drin? Sag mal ganz ehrlich, nicht immer so floskelhaft nur antworten.
Ja.
Gut geht's mir, mal so richtig, horch mal rein in dich selbst.
Ja. Also wir haben ja im Moment ganz schön viel auf der Agenda, du und ich.
Ja, ich liebe das, wenn du das sagst mit der Agenda, das finde ich immer richtig cool.
Letzte Woche wurde unsere Tour gedroppt.
Oh ja.
Ja, deswegen
da reden wir gleich nochmal drüber,
da reden
oder?
Wir gleich drüber. Dann haben wir noch ein anderes Projekt, was ich gar nicht, wir haben eigentlich noch nie darüber richtig gesprochen, was auch bald gedroppt wird. Und dann habe ich mich ja gestern mit Michael Jackson befasst, wegen der Doku.
Was.
Und diese drei Dinge, die geben mir gerade so ein Gefühl der inneren Unruhe.
Mhm.
Aber dazu gleich.
Okay, mir geht's auch gut, danke.
Das hat mir letztens eine Freundin gesagt, die meinte zu mir, Ariana, ich merke immer, wann du Stress hast, weil dann frage ich dich, wie es dir geht und dann sagst du nur, wie es dir geht und fragst
ja,
nicht, wie es mir geht.
Ja.
Und als sie das gesagt hat, habe ich sofort gedacht, die hat komplett recht, ich wusste sofort, was sie meint.
Ja.
Ich merke das dann, das stimmt.
Mhm.
Ich sage dann immer, ja, das und das und das und das und bin im Kopf schon wieder woanders und
ja.
Denk nie, ich bin ein schlechter Mensch.
Nee, ist okay, ich kenne dich ja nicht anders.
Ja.
Aber schön, dass wir einen Podcast machen, Ariana. Ariana.
Ja. Ariana.
Ariana. Mhm. Und vor allen Dingen schön, dass wir immer wieder Leute haben, die uns in unseren Folgen supporten, damit wir das ja alles für euch machen dürfen. Es gibt ja tatsächlich riesige Unternehmen in Deutschland, die sich herablassen.
Auf uns, ja.
Auf uns und sagen, Harry, der Podcast, die tun mir leid, die würde ich gerne unterstützen. Mhm. Und in dieser Folge ist unser Partner Ewi einfach wieder. Und vielleicht denkt ihr jetzt, du, sorry, aber wenn es um Stromanbieter geht, da klingeln mir die Ohren, da werde ich nervös, das ist mir zu viel Stress, Preise ummelden, Anbieterwechsel, nee, das möchte ich nicht, das stresst mich ganz, ganz doll. Nee, braucht es gar nicht, denn Ewi einfach will, wie der Name schon sagt, es eben einfach und anders machen.
Und bei Ewi einfach bekommt ihr Strom, Gas und Wärmestrom ohne monatlichen Grundpreis. Ihr habt da sowohl ein Online-Kundenportal als auch telefonischen Support, also wenn irgendwas nicht läuft, klingelt doch einfach durch. Die helfen euch mit dem Wechsel zu Ewi einfach und sind für ihren guten Service sogar schon ausgezeichnet worden. Außerdem bekommt ihr da 100% erneuerbare Energien, also Ökostrom. Und wenn ihr jetzt sagen würdet, ja, eure Mutter würde euch als cool, fresh, young und smart beschreiben, dann...
Aber nur die.
Nur dann passt der Mein Smart-Tarif zu euch. Damit bekommt ihr nämlich eine 24-Monate-Preisgarantie und noch dazu zwei Bluetooth-Lautsprecherboxen von Ultimate Ears. Die funktionieren kabellos, heißt, ihr könnt darüber ganz laut und überall Musik hören. Oder vielleicht auch Europas witzigsten Podcast, aber habe ich
sind
jetzt
das,
keine.
Sind das wir?
Ja, eventuell.
Sind das vielleicht. Wir? So, Ariana, du hast einfach alles gesagt. Also klickt euch doch mal rein, wie die coolen Leute sagen. Das seid ihr ja, coole Leute, coole Leute. Auf ewieinfach.de, da geht ihr rauf und dann wechselt ihr zum Mein Smart-Tarif.
So, und jetzt würde ich sagen, spielen wir auch schon direkt los.
Geht's schon direkt los? Oh, Ariana, da klappt sie ihren Laptop zu, legt den auf den Fußboden, greift nach ihren 20.000 Zetteln
und
hat ein Lineal in der Hand. Was passiert? Messen wir unsere Penisse?
Penisvergleich, ganz genau. Nee, ich habe ein Spiel zugeschickt bekommen von Babsi und Babsi hat es ganz einfach gemacht. Ihr messt, warum auch immer. Ich weiß nicht, wie sie darauf gekommen ist, es interessiert mich aber. Babsi, falls du die Geschichte noch erzählen möchtest, melde dich doch nochmal. Ihr messt eure Ohren von oben bis zum Ohrläppchen und Gewinner gleich Beginner, wer das längere Ohr hat, fängt an.
Ah, wir haben beide relativ kleine Ohren, ne?
Findest du?
Also ich habe kleine Ohren, du auch.
Ich finde, meine Ohren sind ja unterschiedlich.
Das stimmt, eins steht ein bisschen
genau,
ab.
Das habe ich ja mal erzählt, dass eins anliegt. Meine Mutter hat gesagt, das ist, weil ich als Baby immer auf der einen Seite soll lag. Und ich finde, das Ohr sieht aus wie eine Tortellini.
Zeig mal.
Das sieht aus wie ein kleines, zerknütteltes Tortellini. So.
Ja,
das andere ist eher so die Fleischwurst, dieser Fleischring unter den Ohren.
Ja, jetzt wo du es sagst, ja. Hast recht.
Sollen wir gegenseitig messen? Ist vielleicht am einfachsten, oder? Nehmen wir beide rechts, weil wir politisch auch rechtsorientiert sind und damit es gerecht
ist? Das passt mir ganz gut, ja.
Okay.
Ich habe ein bisschen fettige Haare, fass das bitte nicht so an, ja? Danke.
Ich verteile das Fett noch ein bisschen.
Dankeschön.
Okay, vom obersten, du hast so ganz sandfarbene Ohren. Was? Die sind so... So
Sandy Ears, oder was?
Ja, wie von den No Angels. Also ich würde jetzt einfach mal sagen, oh, jetzt weiß ich, wie sich Kinderärzte fühlen, wenn die immer den Kopfumfang vom Baby messen müssen. Das ist ja gar nicht mal so einfach. 6,2, 6,3.
Bis zum Ohrläppchen, ne?
Genau, bis unten hin.
Okay, jetzt bei dir. Ariana.
Ja.
Ich und Zahlen.
das steht doch die Zahl.
Ja, du musst, ist ja so. Okay, Ariana.
Guck nicht zu tief rein, ich habe da gerade Ohrenschmalz.
Du hast ziemlich genau 6 Zentimeter.
Ja, dann würde ich sagen, du bist der Beginner.
Hab ich größere Ohren als du?
Ja, und wir haben doch irgendwann mal gelernt, im Alter werden die Ohren
und
Nase
wächst ja immer mit.
So.
Oh Gott, das ist so traurig. Ja. Bei Ohren, okay, da macht man sich eine Langhaarfrisur oben drüber. Aber Nase?
Vielleicht verbinden sich im Laufe deines Lebens irgendwann Nase und Ohren.
Das wird mir gut gefallen.
Und wachsen so ineinander. Dann hast du
mir gut gefallen.
Die Dreifaltigkeit. Dann hast du so ein Organ. So, das ist bei. Dann andere haben so Ohren und Nase und du hast so eine Nasenohr oder eine Ohrennase.
Kann ich dann auch durch die Nase hören?
Ja.
Ich weiß, dass ich mal in der Schule gefragt habe, werde ich nie vergessen, meiner Musiklehrerin, aber die Antwort kenne ich nicht mehr, aber die war gar nicht so doof, die Antwort, aber ich kenne sie nicht mehr. Also ich kann nicht sagen, was die Antwort war, aber ich habe gefragt, meine Musiklehrerin, wenn ich jetzt von meinen In-Ears, also diese kleinen Ohrstöpsel, ich davon einen Mund nehme, kann ich dann durch den Mund hören, wie du mich anguckst.
Ja, warte mal. Also meine naheliegendste Frage ist, hast du es ausprobiert?
Ja, aber ich kann es so nicht, aber ich habe glaube ich nichts gehört, aber ich glaube, ihre Antwort war nicht nein.
Ja,
sie hat nicht gesagt, bist du bescheuert, auf gar keinen Fall. Sie hatte irgendwie eine biologische Erklärung dafür. physikalisch, eine Mischung aus physikalischer und biologischer
Erklärung. Ja, ja, ja. Die physikalische Uhr tickt.
Aber ich kenne sie nicht, aber die Leute werden sie kennen und Claudia kennt sie auch nicht.
Ja. Ich würde denken, wenn du qualitativ sehr hochwertige Kopfhörer nimmst, die sich auch sehr laut schalten lassen und man nimmt die dann in den Mund, dass der Mund durch diesen Hohlraum so eine Art, weißt du, so wie, die, kennst du diese kleinen Handspieluhren aus Metall oder nee, aus?
Weiß ich auch nicht, was du meinst.
So, da kurbelt man dann und spielt die Happy Birthday oder so. So eine kleine, wo so ein kleiner Metallkamm dran ist und dann so
ja,
Nöppelchen auf Nöppelchen. So einer Walze. Mhm. Und dann spielt das so eine kleine Musik.
Ja.
Wenn man die zum Beispiel auf eine Dose raufdrückt oder an irgendwas, was einen Hohlraum hat, wird ja der Hall verstärkt oder wie auch immer. Und dadurch wird's lauter, hört man's besser. Oder wenn man so kleine mobile Kopfhörer hat, dann soll man die doch in eine kleine, wenn die nicht so laut sind, in eine kleine Schachtel oder einen kleinen Karton tun. Das gibt dann.
Ah, du meinst so eine Box?
Genau, das verstärkt dann irgendwie den Sound.
Du meinst, wenn man jetzt zum Beispiel so eine billige Boombox, die man irgendwo gewonnen hat.
Oder eine hochwertige.
Oder eine hochwertige.
Ja.
Ja.
Dann, genau, dann. Mm. Und so stelle ich mir den vor, dass der Kopf und der Mund funktionieren.
Denke ich. Dass ich denke, das verstärken. Ich glaube, das hatte sie auch gesagt, genau ja. So. Jetzt, wo du sprichst.
Und was ich noch zu deiner Frage sagen wollte, ob du dann mit den Ohren riechen könntest, ich fände es super interessant.
Das habe ich gar nicht gefragt.
Doch, davor hast du das gefragt. Du hast gefragt, wenn die Nase nee, und
ich
die
mit
Ohren...
Der, ob ich mit der Nase hören kann, habe ich gefragt.
Und dann hast du gefragt, ob du mit den Ohren riechen könntest.
Echt?
Ja, Laura.
Hey, gute Frage von mir. Danke.
Und ich glaube, wenn man hört, ist es ja zum Beispiel so... Das wird ja auch manchmal bei so Hörspielen dann nachgebaut, dass dann Dolby Surround-mäßig, wenn da ein Auto entlang fährt, damit es ist wie im echten Leben, fährt, wenn man das auf zwei Lautsprechern hört oder im Auto zum Beispiel, das Auto wirklich von links nach rechts, weil der Sound wird erst links abgespielt und dann rechts. Dann klingt es wirklich so, als würde ein Auto an dir vorbeifahren. Das fände ich super interessant, wenn du dann zum Beispiel hier in Berlin am Cottbusser Tor oder auf einem Festival oder so langlaufen würdest und du würdest dann links schon was riechen, was rechts aber gar nicht da ist. Also Dolby Surround riechen.
Dolby Surround
in 4.1.
Ich denke, das wird schon noch möglich sein. Autos fahren alleine. Ohne Menschen.
Ja. Ja. Ja, okay, das
Hier
ist die Antwort.
Der schlauste Podcast Deutschlands.
Ja. Autoritäres Fahren, oder wie man das nennt. Diktatorisches Fahren.
Diktatorisches Fahren, ja.
Na dann, Laura, let's fetz.
Oh Gott, Ariana, bitte.
Was denn?
Let's fetz?
Ja, das war in meiner Jugend. Let's fetz, sagte der Frosch und sprang in den Ventilator.
Was ist das denn?
Hey Süße, sagte der Igel und stieg auf die Klobürste.
Keine Ahnung,
wovon das sind so Bravo-Sprüche.
Echt?
Ja.
Okay. Ich durfte die Bravo früher nicht lesen, lange Zeit.
Weil ihr im Osten wart, ne? Das war da nee, illegale Ware.
Nee, das nicht. Da war schon kein Ost-West mehr so richtig. Aber meine Eltern oder meine Mutter vor allen Dingen, die haben gesagt, nee, das ist noch nichts für dich.
Okay.
Weil da ja Nackte auch drin waren und so.
Ja.
Das ist ja nicht gut. Nackt ist schlecht.
Mhm.
So, weißt?
Eine Freundin von mir war auf einem katholischen, ich weiß nicht, ob es katholisch war, auf einem Mädcheninternat,
ja,
einem religiös angehauchten in Bayern.
Oh, ja. Religion. Bischof. Ja. Hauchen ist ein schlimmes Wort.
Ja, auch die Vorstellung. Bei Hauchen denke ich gleich an Mundgeruch.
Hauch euch mal an.
Mundgeruch und Kaffee. Kaffee, Zigarettenmundgeruch. Genau, und da war ein Mädchen und die war in der Bravo auf dieser Sexseite, wo sich ein Mädchen und ein Junge immer nackt gezeigt haben mit Selbstauslöser.
Auslöser mit diesen Dingen in der Hand. Ne?
Ja, dann haben das Schüler mitgebracht, die Schule in die Zeitung, in die Zeitschrift, die Bravo, in der sie drin war. Und dann wurde sie der Schule verwiesen.
Nein!
Ja, weil das macht man nicht. Dann war es wahrscheinlich doch ein katholisches. Aber
krass.
Ja, oder es war kein Internat, da war, glaube ich, nur eine Mädchenschule, aber immerhin.
Krass.
Immerhin.
Gut.
Weil wir wissen ja,
aber
katholische
da gab's
Menschen
Geld für.
Sind nie nackt.
Da gab es Geld
aber bestimmt
für.
Nicht viel, oder?
Keine Ahnung. Also ich könnte es gebrauchen.
Halbe Million mehr wird es wohl nicht gewesen sein.
Soll ich jetzt einen Fakt über mich
Gerne,
erzählen?
Laura.
Oder hast du kein Interesse daran?
Doch, ich bin ganz Ohr.
Echt?
Ich bin ganz Nase. Und bitte.
Ich hasse dich. Mhm. Nicht wirklich. Hass ist ein starkes Wort. Aber ich sage es manchmal so, dass ich das nicht so meine.
Ja.
Ne?
Das
ich meine es nicht ernst.
Das Gegenteil von Hass ist übrigens auch nicht, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Gleichgültigkeit. Mhm.
Gleichgültigkeit ist schlimmer auch.
Ja, das hat mal ein Typ zu mir gesagt, von dem ich was wollte und wo ich dann dachte, ich hasse dich, weil der einfach mit seiner Ex-Freundin wieder zusammen war. Na gut, und los.
Oh Gott. Hast du gerade keine Träne im Auge, Ariana?
Nee.
Okay.
Das ist ein Popel.
Oh Manu. Heute wird's komisch.
Ja,
das merke ich
heute
jetzt
ist
schon.
Komisch. Wir sind ein bisschen on fire.
Dann würde ich einen Fakt über mich präsentieren.
Gerne.
Das ist mir aufgefallen, wieder an mir selbst, eine Art krankes bis gestörtes Verhalten meinerseits. Mhm. Wieder. Erneut. Ja. Erneute Auffälligkeit meiner Person. Und zwar war ich in der letzten Zeit für meine Verhältnisse relativ häufig im Kino, also zweimal, um genau zu sein. Und ich war ja davor jahrelang nicht. Und jetzt halt zweimal aufeinander folgend.
An einem Abend?
Nö, so im Abstand von einer Woche. Finde ich viel. Finde ich unfassbar viel.
Das ist schon, würde ich sagen, der Anfang von einem Suchtverhalten.
Ja, oder?
Ja.
So geht's los. Ich hoffe, ich kriege die Kurve noch, Arena. Ja. Jedenfalls ist mir aufgefallen, dass wenn der Kinofilm vorbei ist und ich mich dann so durch die Welt bewege, nach Hause oder noch mal im Kino auf Toilette gehe oder so, dann fühle ich mich immer so, als wäre ich gerade ein Protagonist eines Films.
Okay.
Also ich habe dann so das Gefühl, oder ich bewege mich dann so, also ich bin dann noch so in dem Kinofilm drin, dass ich selbst mich so fühle, als wäre ich auch gerade eine Schauspielerin bei allem, was ich mache. Und dass ich gerade, egal wie ich mich bewege, und dann bewege ich mich auch besonders bedacht, so als würde ich gerade auch von einer großen Filmkamera gefilmt werden.
Ja.
Und als würde es dann auf der Kinoleinwand ausgestrahlt werden.
Aber kurze Frage, hast du dann das Gefühl quasi, du bist in diesem Film oder du bist zum
Beispiel...
Ist
ein neuer Film.
Ist ein neuer Film, ja, aber du bist noch in dem Film drin oder du bist jetzt zum Beispiel, sag mal eine deutsche Schauspielerin, Caroline Herfurth.
Die, ganz
so.
Besonders,
oder ja. Du hast dann das Gefühl, du bist gerade sie, die von der Premiere des Etablissement verlässt.
Nee, ich bin dann richtig eine Schauspielerin und das ist gerade der Film, der gedreht wird. Das ist, ich bewege mich...
Du gehst nur aus dem Raum, in dem der...
Genau, ich bewege mich in... Ich bin in einer Szene, in mehreren Szenen.
Ich bewege mich im dreihebigen Jambus.
Im dreihebigen Jambus, genau. Ja. Manchmal auch im Trocheus.
Ja, wie läuft
und Dactylus.
Man? Weil im dreihebigen Jambus meiner Meinung nach hüpft man immer so hüpfend.
Genau, ich hüpfe da meistens. Nee, aber es ist so ganz komisch bei mir, dass so wie ich auch selber mich interviewe oder wenn ich dann koche, so tue, als würde das gerade gefilmt werden.
Ja.
Dann bewege ich mich so, ich gehe dann so ganz episch und ich mache mir da Musik rein.
Wie geht man denn episch?
Naja, nur für mich, das sieht man nicht. Ich habe nur das Gefühl, ich gehe bewusster und stelle mir halt, wie gesagt, dann vor, wie, das ist das, was ich gerade mache, sehen gerade andere im Kino. Aber das habe ich immer nur, wenn ich gerade aus dem Kinofilm komme. Was hat für mich irgendwie was Episches und Mächtiges. Ich finde ja so ein Kinoerlebnis eigentlich auch cool und denke mir so, guck mal, die sind da jetzt aus einer großen Leinwand und alle sehen das. Und dann stelle ich mir so vor, wenn ich so durch die Straßen gehe oder in der U-Bahn sitze, dann höre ich Musik und dann ist das, die Musik, die gerade läuft, ist dann der Soundtrack zu dem Film. Gibt's ja manchmal so Passagen in einem Film, wo keiner spricht, sondern wo man nur die Hauptdarstellerin oder den Hauptdarsteller sieht.
In Stummfilmen zum Beispiel.
Nein, wo man dann so richtig, wo man dann nur Musik hört und dann sieht man, wie diese Person oder die Hauptdarstellerin zum Beispiel mit der Bahn irgendwo hinfährt oder so traurig. Die letzten 30 Sekunden, die nochmal richtig episch werden in einem Till Schweiger-Film, wo die dann so durch so eine Straße läuft und es regnet und alles ist total scheiße. Und so stelle ich es mir dann vor und überlege mir so, was könnte das Drehbuch sein? Und was bin ich gerade für eine Person? Wie heiße ich? Und worum geht's in der Geschichte? Wurde ich gerade verlassen? Habe ich gerade jemanden verlassen? Werde ich gleich jemanden verlassen? Ist oft was mit Liebe in meinem Film. Also ich spiele so meinen eigenen Film nach.
Okay.
Und es macht mir total viel Spaß.
Ja?
Das ziehe ich auch richtig lange durch, weil ich auch finde so, dass Wege zurücklegen in der Bahn oder zu Fuß oder mit dem Auto, ich finde es langweilig. Und damit entertaine ich mich so ein bisschen selbst.
Was ist, wenn du das Kino verlässt und gehst mit der Person zum Beispiel nach Hause, weil es jetzt zum
Mit
Beispiel,
welcher Person?
Ja, dein Freund zum Beispiel zufällig ist. Was hat der dann für eine Rolle?
Nee, das ist das Ding, das geht nicht. Das geht nur alleine. Nur wenn ich alleine mich bewege. Weil... Als ich dann zum Beispiel das letzte Mal im Kino war, mit meiner Freundin Maria, da waren wir ja, wir haben danach erzählt über den Film, da funktioniert das nicht, was ich ein bisschen schade finde. Ich wäre gerne nach...
Da kommst du dann aus der Rolle raus,
ja,
ne?
Ja, ich wäre gerne nach dem Film erstmal für mich,
für
um nochmal meinen eigenen Film abzudrehen.
Ja.
Sehr mir wichtig.
War es mal eine Überlegung für dich vielleicht, wenn du in Begleitung im Kino bist, was ja wahrscheinlich meistens der Fall ist, danach mal kurz auf Toilette zu gehen, einfach mal eine Viertelstunde für dich zu haben und dich in den Film nochmal reinzuführen?
Du wirst lachen, aber genau das habe ich schon gemacht.
Ja, es wundert mich gar nicht.
Also nicht während des Films, aber so nach
dem... Nee, klar, danach.
Achso, ja, nach dem Film, genau, oft auf Toilette zu sein und das, ich sehe dann so Kameras vor mir einfach.
Auf es Toilette? Ist,
ja, auch.
Ja.
Es gibt ja auch Szenen, da gehen Menschen auf Toilette im Film.
Klar.
Da sieht man jetzt natürlich nicht den Urinstrahl und die Vaginski und sowas alles, das nicht.
Die Vaginski.
Aber so angeschnitten.
Ja.
Angeschnitten.
Eine angeschnittene Vagina.
Eine angeschnittene Vagina, so ein Stück vom Kuchen einfach.
Ja, so wie bei Wüstenblume. Eine angeschnittene
oh Gott,
Vagina.
Ariana.
Ja, okay. Und noch eine Frage dazu.
Gerne, ich nehme die Fragen gerne entgegen und beantworte sie wahrheitsgemäß.
Ja, manchmal guckt man ja,
ja.
Ich meine,
ja.
Man kann es sich natürlich aussuchen, aber manchmal guckt man Filme, die jetzt nicht super lebensbejahend sind. Ich meine damit jetzt aber nicht einfach nur ein Drama, sondern da passiert dem Protagonisten / der Protagonistin was wirklich Schlimmes oder das Leben, was da gerade von ihr auf der Leinwand dargestellt wird, ist jetzt nicht so unbedingt das Tollste. Wie gehst du damit um? Wie gehen Sie damit um, Frau Larsson?
Na, dann ist es so, also ich bewege mich dann schon immer in dem Genre ungefähr oder in der Mut, die ich auch gerade gesehen habe. Also wenn ich jetzt einen Tanzfilm geguckt habe, dann tue ich halt so ein bisschen so, als würde ich gerade vom Battle of the Year kommen.
Okay.
Ich komme dann und bin eine Tänzerin und dann manchmal ist es auch so, dass ich dann Musik höre und an der U-Bahn stehe und dann so mit den Füßen so gerade was übe. Und dann gucken andere und denken, oh, die tanzt bestimmt in Wahrheit und übt gerade so ihre Choreo im Kopf. Ich kann ja gar nicht so tanzen, so gut. Aber ich tue dann so. Und wenn das ein sehr trauriger Film ist, den ich geguckt habe, dann bin ich auch in einer traurigen Welt. Und dann kann das schon mal passieren, dass ich mit Absicht weine alleine.
Wirklich?
Ja.
Um dich nochmal als Protagonistin zu fühlen.
Ja. Und ich bin auch der Meinung, dass ich das relativ gut mache, nur für mich allein. Und denke, dass ich auch hätte Schauspielerin werden können. Ich muss es so sagen, tut mir leid.
Obwohl du es ja nicht nach außen trägst. Sondern hast es ja nur in dir drin.
Ich habe es erstmal nur in mir drin, aber wenn jemand jetzt sagen würde, wir wollen jetzt irgendwie, keine Ahnung, nimm mir mal irgendein cooles Buch, was noch nicht verfilmt wurde.
Harry Potter.
Was noch nicht verfilmt wurde. Ein cooles Buch. Zum Beispiel nehmen wir mal das Buch von Julia. Von unserer guten Freundin Julia
Becker.
Genau. Die hat ja gerade ein Buch geschrieben.
Ja, Leben ist eins der härtesten.
Genau, und angenommen, das würde nächstes Jahr verfilmt werden, tun wir mal so.
Okay.
Und dann würde Julia sagen, ich habe einen Wunsch, ich möchte, dass Ariana und Laura das spielen. Mhm. Dass die Protagonistinnen sind des Films.
Ja.
Kann ja sein,
ja.
Julia, oder? Es kann auch sein.
Ja.
Dann glaube ich, ich weiß nicht, ich denke mal, dass du das auch gut hinkriegen wirst, aber ich noch ein bisschen besser, dass man danach sagen würde, wow, das hätten wir jetzt nicht gedacht. So wie ich gerade geguckt habe, ein bisschen spät, weiß ich, aber A Star is Born mit Lady Gaga und Bradley Cooper.
Ist das ein Spielfilm oder ist das nicht ihr echtes Leben verfilmt? Nee, das ist ein Remake von einem Film aus den 60ern oder sowas.
Das weiß ich nicht genau, aber ich finde, man sieht dolle Parallelen zu ihrem
echten Leben.
Aber das ist jetzt mal kurz egal. Und da haben ja auch alle drüber gesprochen und 1000 Preise hat dieser Film gewonnen. Und ich habe den nie geguckt. Ich kenne diesen Soundtrack oder diese Lieder, die auch im Radio laufen dazu, aber ich habe den Film nie geguckt. Und ich dachte so, oh, wollen wir den gucken, habe ich zu meinem Freund gesagt. Komm, egal, wir gucken den jetzt einfach. Aber ich habe so...
Krass, ihr nehmt euer Leben echt in die Hand.
Ja, oder? Wir sind echt entscheidungsfreudig.
Wollen wir den jetzt gucken? Komm, wir gucken den jetzt einfach und dann guckt ihr den auch
wir echt.
Ja, ihr seid krass.
Wir ziehen es durch.
Ja.
Wir ziehen es richtig
packt's
durch.
An.
Aber eigentlich denke ich mir so... Ich halte nicht so viel von Filmen, die so krass gepusht worden sind und die, wo alle
wo
sagen,
so ein Hype drum
ist so geil, es ist so ein Hype, genau. Und da bin ich so, ja, also weiß ich jetzt nicht. Ganz oft bin ich da so. Aber bei diesem Film, muss ich sagen, bin ich verendet. Ich bin verendet.
Im positiven Sinne, oder?
Also am Anfang habe ich jetzt meinem Freund so gesagt, ja, zieht sich ganz schön hier die Nummer, ne? Habe ich so zu ihm gesagt, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Da war ich so ein bisschen gelangweilt und dann ging es plötzlich los. Der erste Auftritt, Bradley Cooper, Lady Gaga auf dieser Bühne und ich war nicht mehr ansprechbar. Und Nils hat irgendwann zu mir gesagt, du bist richtig drin, ne? Ich so, ich kann nicht mehr. Und dann hat er auch so ein ganz tragisches Ende, dieser Film. Und dann, ich habe geschluchzt. Ich habe nicht nur, dass mir die Träne runtergelaufen ist, ich konnte es nicht mehr kontrollieren. Ich habe richtig doll geweint, richtig, richtig doll. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen wie Lady Gaga. Keiner hätte es erwartet und sie hat einfach mit Bravour das Ding gemeistert. Und so wäre es bei mir, wenn ich das Buch von Julia verfilmen würde. Glaube ich. Niemand hätte damit gerechnet und plötzlich hat sie ein Dingens. Hier so einen Preis als Schauspielerin, was man da gewinnt.
Ja.
Goldener Otto. Ja.
Die heilige Himbeere.
Mhm.
Von der Bravo.
Das ist ein Fakt über mich.
Ja, okay. Ich lasse es einfach mal stehen. Lass es stehen und danke dir für deine Ehrlichkeit und dass du das mit uns geteilt hast.
Sehr gern, Ariana. So. Immer wieder gerne. Jetzt du.
Ja, mein Fakt kommt aus der Welt der Toilette.
Toll. Das hatten wir lange nicht mehr.
Ja, hatte ich ja aber schon öfter, dass ich zum Beispiel erzählt habe, dass, das haben aber, glaube ich, viele, ich als Kind mich nicht getraut habe zu spülen nachts, weil das so laut war.
Ja.
Ich das mittlerweile, I overcame it. Ich bin drüber hinweg. Ich kann es jetzt.
Gut.
Daran merkt man ja
auch,
finde ich, dass man erwachsen ist, wenn man plötzlich sich traut, nachts im Dunkeln zu spülen. Und während der Spülprozess noch läuft, der sehr laute, schon ins Schlafzimmer wieder zu gehen, also durch
obwohl
die dunkle Wohnung.
Obwohl
es noch rauscht. Und ich habe neulich, es kann sein, dass ich nach langer Zeit mal wieder Männerbesuch über Nacht hatte.
Oh Gott, Ariana.
Und es kann sein, dass diese Person, nachdem ich auf der Toilette war, nach 2 Minuten gefragt hat, was ist denn das für ein lautes Geräusch? Und ich meinte, das ist meine Klospülung. Und dann hat diese Person, die vielleicht ein anderen Geschlecht war als ich, gesagt, so laut. Und da wurde mir erstmal wieder bewusst, ich wohne halt im Altbau, ich habe eine extrem alte Spülung. So. Und die spült irgendwie noch 3 Minuten nach und da knallen die Rohre. Mhm. Das hört sich an, als wenn der Gefangene von Azkaban gerade bei mir durch die Kanalisation fliegen würde.
Also es ist aber wirklich laut. So, weil manchmal, wenn Ariana und ich aufnehmen und einer währenddessen auf Toilette muss und wir das kurz unterbrechen müssen, hier das Ganze, dann ist es auch so, dass wir, obwohl die Person schon wieder zurück ist von der Toilette, wir nicht weitermachen können, sondern erst warten müssen, bis 10 Stunden, ist. Bis die Klospülung wieder klarkommt bei dir.
Ja. Und ich frage mich auch gerade, ob ich damals, kann aber sein, dass es so ist, wirklich, wir machen den Podcast ja schon so lange, Laura, ein Jahrzehnt, glaube ich, mittlerweile, eine Dekade haben, 12 Millionen Hörer pro Minute, dass ich manchmal nicht mehr weiß, was wir überhaupt schon erzählt haben, weil ich nicht mehr weiß, ob ich damals gesagt habe, dass als ich meine Stiefmutter mal nachts getroffen habe.
Hast du erzählt?
Dass ich sie gefragt habe, ob ich spülen soll.
Ja, hast du
ja,
erzählt.
Ja, okay, das habe ich erzählt. Gut, dass du das weißt.
Ist ja nicht schlimm.
Nee, aber gut, dass einer von uns das weiß. Jedenfalls, genau, aus der Welt der Toilette ist es aber was ganz anderes. Und zwar, du kennst doch bestimmt das Phänomen, dass wenn einem kalt ist oder man kalte Füße hat, dass man doller auf Klo muss oder öfter.
Ja.
Das kennen ja wohl viele. Ich habe nämlich mal recherchiert. Genau. Weil bei mir ist es eine etwas abgewandelte Sache, die aber wohl aus dem gleichen Spektrum kommt, wie ich auf einer medizinischen Fachseite gelesen habe. Und zwar, bei mir ist es ganz, ganz oft so, sowohl im Winter als auch im Sommer, wenn ich beim Schlafen, und ich schlafe lieber in kurzen Sachen, also mit kurz meine ich, ich schlafe gerne in Hotpants und in so einem Mieder, einfach ganz kurze Sachen. Und wenn,
das kannst du auch tragen.
Ja, und die Hotpants trage ich auch manchmal oben rum. Die passen mir trotzdem. Ich drehe die einfach um und da, wo sonst die Beine rausgucken, gucken die Arme raus und durch den Reißverschluss stecke ich den Kopf. Reverse.
Du trägst Hotpants mit Reißverschluss nach? Das ist ja unbequem.
Ich finde es eigentlich ganz kuschelig, weil die sind in Größe S und trotzdem so groß, dass ich darin richtig viel Platz habe.
Da
kann ich mich richtig drin entfalten. Das ist
es ist ja auch so, es ist ja nicht nur schwer für Menschen wie mich, in Größe 42, 44 Sachen zu finden. Hey, auch Leute, die so skinny sind wie du, Ariana, haben Probleme,
ich
Sachen
struggle
zu finden.
Ich auch.
So, das ist nämlich Skinny-Shaming.
Ich wollte gerade sagen, immer nur dieses Fett-Shaming, hallo, nachteiligt man nicht die sehr, sehr schlanken Leute. Ich habe jetzt schon Angst davor, dass Leute auf mein Instagram-Profil gehen und danach sagen, komisch, Ariana, ich hatte mich vorher noch nie gesehen, aber nachdem du erzählt hattest, dass du so mega dünn bist, habe ich mir dich mal angeguckt. Entweder spinnt mein Instagram oder mein Display ist kaputt. Naja, jedenfalls, ich schlafe gerne in kurzen Sachen und dann kommt es vor, wenn ich, also ich schlafe eigentlich immer so, dass ich die Decke mir über die Schultern ziehe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Gerne auch im
Wo
Sommer.
Wo sind die Arme dann?
Unter der Decke,
auf jeden Fall.
Also nicht über der Decke,
nee,
ich mag
um
die
Gottes
drunter
Willen,
haben.
Um Gottes Willen.
Ich ziehe mir die gern so bis zum Hals.
Hals.
Ja. Und dann, wenn ich mich des Nachtens bewege, dann schlage ich die Decke manchmal so zurück, dass dann ich aufwache mit nackt, also ich möchte sagen mit nacktem Arm. Und wenn meine Arme da so liegen, frei.
Freier Natur, in einer freien Wildbahn.
In einer freien Wildbahn. Wenn sie in einer freien Wildbahn die Arme da so rumschlackern in der Nacht, dann werden die kalt bei mir und ich weiß nicht warum. Und es ist fast egal, welches Wetter draußen herrscht. Meine Arme sind dann nachts kalt, meine Oberarme. Ich habe kalte Oberarme. Und dann, ich weiß sofort, was los ist. Ich wach auf, dann fasse ich mir manchmal mit der Hand an den Arm. Meine Hand ist ganz warm und dann merke ich, dass mein Oberarm kalt. Ganz kalt ist und ich muss so dringend aufs Klo.
Okay.
Und das habe ich ganz oft. Und wenn ich manchmal, wenn ich viel träume, glaube ich, mich dann viel bewege und die Decke zurückschlage. Oder wenn es erst warm ist, ich dann mit den Armen über der Decke einschlafe und dann nach ein paar Stunden Schlaf ich auskühle.
Ja.
Und ich kalte Arme habe, ich muss so dringend aufs Klo, das passiert so oft. Und ich habe im Internet keine richtige Erklärung dazu gefunden. Aber die Erklärung für, warum man öfter auf Toilette muss, wenn man kalte Füße hat und einem kalt ist, es liegt wohl daran, dass der Körper dann die Durchblutung und den Stoffwechsel ankurbelt, weil er denkt so, oh, die kühlt aus, ich muss mal was tun. Und durch dieses Stoffwechsel ankurbeln und sowas muss man ja ganz automatisch, vielleicht muss ich auch mal groß irgendwann demnächst.
Klar.
Also Stoffwechsel, das hängt ja alles miteinander zusammen, ne? Vielleicht wache ich dann plötzlich nachtens auf und sage, ich muss mir mal schnell den Darm entleeren.
Eine Wurst,
mein Arm ist kalt.
Oh Gott, ist das ein schlimmer Ausdruck?
Das klingt wie ein Song vom Wendler. Mein Arm ist kalt, ich muss eine Wurst.
Ist aber auch so ein bisschen so eine Mallorca-Hymne.
Ja, meine ich ja.
So mein Arm ist kalt, ich muss eine Wurst.
Mein Arm ist kalt, ich muss eine Wurst. Mein Arm ist kalt, ich muss eine Wurst.
Ja, ungefähr so. Mhm. Und dann liege ich da halt so und muss erstmal aber nur einen Strahl, weil im Moment klar. bin ich noch nicht im AA-Status.
Ein güldener Strahl.
Genau. Und einen goldenen Schuss muss ich dann mal
ja,
setzen.
Ja, klar.
In die Schüssel.
Klar.
Und ja, das ist ein Fakt über mich. Ganz kurz und knackig. Das ist ein Fakt über mich. Kurz und knackig wie eine Wurst.
Oh mein Gott, Ariana.
Ja, aber so sieht's aus.
Geil.
Ja.
Nee, aber verstehe ich total. Ja. Mhm. Also kann ich mich nicht, also ich verstehe es, aber ich kann mich nicht hineinversetzen so gut,
ja.
weil ich das nicht, das Phänomen nicht kenne, weil ich muss immer nachts auf Toilette.
Aber
und weißt, was ich
abhängig von irgendwas?
Nö,
oder?
Ich muss wirklich immer einmal nachts auf Klo. Und dann,
ach so.
Und dann gucke ich immer, drücke ich mir immer einmal so auf den Bauch, auf den unteren Bauch, auf die Blase.
Um zu gucken, wie voll die ist, ne?
Wie doll muss ich wirklich?
Ja. Ja.
So, ist es wirklich das jetzt wert,
ja.
den Schlaf viel zu unterbrechen?
Mhm.
Ja, kann aber ich eigentlich, ich glaube, es gab noch nie eine Situation, in der ich draufgedrückt habe und gesagt habe, nö, ist noch gut so.
Doch, ich schon.
Echt?
Ja, und dann schaffe ich es auch manchmal wieder einzuschlafen und wach dann nach einer Stunde mit richtig Druck auf dem Gerät. Also, aber
und was zwar hinten und vorne.
Und vorne. Da muss man groß reine machen, dann steht dann unten
Gott,
an. Muss mal feucht durchgewischt werden. Nee, aber wenn es richtig schlecht läuft für mich in einer Nacht, dann muss ich bis zu 7-8 Mal aufs Klo.
Ja, kenne ich.
Es ist echt grauenvoll.
Ja.
Und ich wache am nächsten Tag auf mit einem Zustand, den meine Mutter immer früher so beantwortet hat. Das hat mich immer in den Wahnsinn getrieben, wenn halt viel bei ihr zu tun war auf der Arbeit oder im Krankenhaus. Ist ja auch ein belastender Job. Und dann konnte sie nicht gut schlafen. Dann hat sie am nächsten Tag immer gesagt, ich fühle mich wie gerädert.
Gerädert?
Ja, aber so fühle ich mich dann. Weil ganz ehrlich, das kann auch nicht gesund sein. Wenn man
groggy,
sieben,
ne?
Groggy, ja.
ja.
Wenn man 7 Stunden schläft und davon ist man 10 Mal aufgewacht.
Klo, das
genau.
kann nicht richtig sein.
Nee, und dann ist man ja immer so 2 bis 10 Minuten, würde ich sagen, pro Session
na
wach.
Na klar, Session.
Und der Schlaf wird ja ständig unterbrochen. Ich habe dann richtig Augenringe.
Das ist auch so. Aber weißt du, wann ich gemerkt habe, wann ich das habe, und das muss ja psychischer Natur sein, muss ja eine Kopfsache sein, immer dann, wenn ich weiß, heute kommt's drauf an auf dem Schlaf. Du, also wenn,
ja,
das war bei mir
Vorführeffekt.
So, das kann ich jetzt mal erzählen. Ich bin ja bei meinem Job nicht mehr. Ich habe ja gekündigt. Das kann man ja ruhig mal sagen,
finde
ich.
Wir sind transparent.
Es ist ein transparenter Podcast, genau. Ich konzentriere mich jetzt aufs Podcast-Business mit dir, Ariana.
Naja, nicht ganz.
Nicht ganz. Aber verstärkt, in verstärkter Form. Und da, als ich da noch gearbeitet habe, musste ich ja mal sehr früh aufstehen, so gegen 3:30, 4:00. Und wenn ich dann später als 21 Uhr schlafen gegangen bin, dann hatte ich schon im Kopf, oh Gott, so ausgerechnet, wie viele Stunden kann ich noch schlafen? Oh, das ist ja furchtbar, das ist so wenig. Und immer wenn diese Tage waren, wenn ich wusste, jetzt musst du einschlafen, weil es wird Katastrophe morgen früh, dann musste ich, keine Ahnung, alle halbe Stunde musste ich aufs Klo gehen und konnte nicht schlafen. Ja,
ja.
Es ist psychischer Natur.
Es ist psychischer Natur, das glaube ich auch.
Ja.
ja,
so ist es. Ja, Ariana.
Ja, Laura, ich habe hier eine Mail. Hast du auch was? Also, oder möchtest du zuerst?
Nee, ich dachte, du möchtest jetzt.
Ja, soll ich mal?
Gern.
Und zwar, das liegt auch schon seit einer Weile bei mir. Ich möchte das jetzt endlich mal erzählen, weil ich glaube, das ist von Belange für alle. Und zwar erinnerst du dich vielleicht daran, dass du mal erzählt hast, du warst bei der Blue Man Group.
Mhm.
Und dann mussten da, sind 2 Leute zu spät gekommen und der Spot wurde auf die gerichtet und es war furchtbar peinlich.
Mhm.
Zu dieser Geschichte haben wir, so lange ist noch gar nicht her, 2 Monate, haben wir eine Nachricht bekommen und die fand ich so krass, dass ich dachte, die lese ich jetzt mal vor.
Erzähl.
Von einer Hörerin, die da eine etwas andere Sicht darauf hat, weil da war das auch bei der Show, dass da Leute zu spät gekommen sind und das war ganz peinlich. Das Problem war nur, das war sie. Und das zweite Problem war, das Ganze ist nicht freiwillig passiert. Und ich weiß nicht, das ist jetzt hier eine unangekündigte, ganz
Lieber,
spontane...
Ist es nicht freiwillig passiert, dass sie zu spät gekommen ist?
Ja.
Ah, okay, das habe ich auch gelesen. Erzähl weiter.
Das ist so ein bisschen jetzt Mario Barth deckt auf mit Ariana und Laura, ohne allerdings unsere schöne Opener-Musik dazu. Ich weiß, vielleicht werden wir auch verklagt, könnte ich mir gut vorstellen.
Oh, das
wir
ist
brauchen
ja
eine gute
okay.
Rechtsschutzversicherung in dem Fall. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt als irgendwas kennzeichnen müssen, weil ich habe tatsächlich jetzt ein bisschen Angst, aber wir machen es einfach mal. Hey, die haben ja, glaube ich, kein Schweigegelübde unterschrieben. Die Hörerin, ich nenne jetzt mal einfach ihren Namen, ich weiß nicht, ob ich sie anonymisieren sollte, nennen wir sie einfach mal Letizia.
Ja, guter Name.
Letizia.
Gängiger Name auch.
Ja. Letizia hat uns geschrieben und der Betreff der E-Mail lautete, zu spät kommen bei der Blue Man Group und dann deckt sie etwas auf. Sie sagt schon am Anfang, normalerweise bin ich eine stille Zuhörerin, habe aber auch schon 2 Live-Shows von euch besucht. Ach, das freut uns natürlich. Diese Folge, also da spricht sie von der Folge aus dem Februar, hat mich jetzt allerdings mal dazu veranlasst, mich kenntlich zu zeigen. Laura hat in der Folge mit voller Ernsthaftigkeit gesagt, dass sie es gut findet, dass die Leute, die zur Show der Blue Man Group zu spät kommen, vor allem vorgeführt werden. Kann man ja auch verstehen, ne? Leute, die bei so einer großen Show zu spät kommen, dass da mal gesagt wird, oh,
genau,
ihr zwei.
Genau, der Aufhänger war, dass ich davor im Kino war und ganz viele Menschen zu spät kamen und ich das eine Frechheit für den anderen Kinobesuchern gegenüber.
Genau.
Und dass ich finde, dass man da auch mal als Filmverführer den Film nochmal stoppen könnte oder mal darauf aufmerksam machen könnte, was das eigentlich für Hunde sind, die da ständig zu spät kommen.
Ja. Und jetzt schreibt die von uns benannte Letizia, leider muss ich dazu sagen, die Leute kommen nicht zu spät, bei der Blue Man Group gehört es zur Show. Und sie schreibt, mein Freund und ich waren nämlich einmal leider diese Personen, die in einer Show der Blue Man Group in Anführungsstrichen zu spät gekommen sind. Wir haben die Show vor ein paar Jahren besucht, saßen relativ weit unten. Kurz vor Showbeginn wurden wir gefragt, ob wir Lust haben mitzuwirken. Wir wussten nicht, worum es geht, nur dass wir von ganz oben nach ganz unten gehen müssen. Wir haben zugestimmt und mussten uns ganz oben, separat hinter allen anderen Zuschauern, hinsetzen. Wir warteten auf ein Signal, damit wir, wie wir dachten, einfach die Treppe runtergehen. Irgendwann wurde uns gesagt, jetzt geht's los. Und ja, dann ging's wirklich los. Scheinwerfer, böse Blicke, laute Warnsignale. Wir beide wurden gefilmt, auf einer großen Leinwand vorne auf der Bühne gezeigt.
Oh Gott.
Mit einem Schriftzug, der irgendwie sowas lautete wie die Nachzügler oder so ähnlich. Das war die schlimmste Situation meines Lebens und ich wusste vorher nicht, dass das passieren wird. Ich bin davon ausgegangen, dass sich jeder denken kann, dass das zur Show gehört. Da ich jetzt weiß, dass es nicht so ist, ist es mir im Nachhinein noch peinlicher als während der Show und ich werde nie wieder irgendwas zustimmen, bei dem ich nicht genau weiß, worum es geht.
Oh, das ist aber frech.
Und das finde ich richtig krass, weil das ist ja wirklich eine krass unangenehme Situation,
total,
in die du da gebracht wirst. Und wenn dir nicht klar ist, dass die wortwörtlich vorher sagen, dass du da vorgeführt wirst.
Das ist frech.
Ja,
und das
finde ich auch krass.
Ist für den Zuschauer, der im Saal sitzt und in Anführungsstrichen nicht zu spät,
ja,
da ist, so wie ich es ja ein Teil dieser Show war, also im Publikum, dem ist nicht klar, dass das vorher abgesprochen war oder so.
Ja.
Sondern man denkt halt wirklich, oh, diese Assis, die da jetzt zu spät gekommen sind.
Ja. Und
boah,
dann sitzt du halt die ganze Zeit, da setzt dich in irgendwelche Reihen, dann sitzt du halt neben den Leuten, die gucken dich wahrscheinlich auch die ganze Zeit böse an.
Und
ich
bist
glaub,
halt
ich,
der Arsch.
Ja, ich hätte, glaube ich, auch keinen Bock. Muss dann vor allem damit
aber
Scheinwerfer
das kann auch nicht erlaubt sein.
Ich glaube, denk schon.
Echt?
Ja, ich könnte mir das schon vorstellen, wieso nicht? Die werden ja vorher gefragt, ob sie es machen wollen.
Naja, aber ja nicht konkret.
Nö, aber ja, genau. Das ist ja dann.
Also willst du Teil der Show sein? Da denke ich, ich darf da so eine, keine Ahnung, eine Banane fangen, die dann ins Publikum geworfen wird.
Aber das Grundding haben sie dir dann verraten. Sie sagen, ihr müsst so tun, als kommt ihr zu spät und dann geht ihr da runter. Und dann denkt man sich, ja, ist ja nichts dabei.
Mm.
Aber die sagen ja natürlich vorher nicht, dass sie dann einen Scheinwerfer auf dich richten und dann da irgendwie noch Warnsignale und du dann der Arsch bist.
Ja, das ist
ganz schön krass, bisschen unsympathisch.
Ich hoffe, wir haben das dann jetzt wenigstens zerstört dadurch.
Hoffe ich auch. Ah, naja, das dürfen wir jetzt wahrscheinlich nicht sagen, sonst werden wir wieder.
Ach ja, aber nee, ja, das habe ich nicht gesagt.
Nee, haben wir nicht gesagt.
Ach krass, Ariana.
Ja.
Mhm. Mhm. Cool. Danke für diesen Ausflug.
Ja, nach, zur Blue Man Group.
Nach Asien.
Ja.
Wollen wir nochmal über unsere Live-Show reden oder hast du da kein Interesse dran?
Doch, gerne. Ich habe nur ein bisschen Angst, weil der Zeitpunkt, wo wir diesen heutigen Podcast aufnehmen, befindet sich etwa 5 bis 6 Tage vor Ausstrahlen dieser Folge. Und ich weiß nicht, was in der Zeit noch passieren wird.
Das ist wahr. Das ist wahr.
Weil zum jetzigen Zeitpunkt sind in einigen Städten alle Karten weg.
Genau.
Und in einigen sind noch welche da.
Richtig.
In Leipzig und Berlin sind zum jetzigen Zeitpunkt noch so viele. Ja, siehst du, es ist schwierig, dass ihr noch welche kriegen könntet, aber vielleicht ist es am heutigen Samstag, wo diese Folge erscheint, auch schon wieder ganz anders.
Hm.
So viel können wir auf jeden Fall sagen.
Wir waren ein bisschen überwältigt,
ja,
und hätten damit nicht gerechnet, dass so viele Tickets nach 24 Stunden schon weg sind.
Ja.
Also warum?
Ich meine, klar, dass wir ausverkauft sind, Laura, das war uns ja völlig klar.
Nee, mir war das absolut nicht.
Aber nach 24 Stunden, das war schon krass.
Vor allen Dingen, was erwarten die Leute, was da passiert? Ich habe Angst.
Ja.
Und ich möchte das nicht mehr.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Ich möchte das ehrlich gesagt nicht mehr, Ariana.
Nicht mehr auftreten? Ist das hier, kündigst du gerade das Ende unserer Live-Ära?
Ich weiß nicht, wie ich das ertragen soll.
Mit Alkohol.
Mir wächst das über den Kopf. Ich finde, vor allen Dingen gerade Parchim wird halt total krass, ne?
Ja, das stimmt. In deiner Heimatstadt.
Ich glaube wirklich, dass Parchim an diesem Tag, die Stadt Parchim, am 13.09.
ja,
überfordert sein wird.
Ja, das stimmt.
Mit der Anzahl an Menschen, die da in der Stadt unterwegs ist.
Ja.
Wann ist das so? Am Martini-Markt-Wochenende
vielleicht?
Die Stadt
ist ja gar nicht auf so viele Leute ausgerichtet.
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch schon Nachrichten bekommen. Ja, Laura, wo können wir denn da schlafen? Hast du irgendwie gute Tipps für irgendwie Unterkünfte, für Pensionen oder so? Keine Ahnung.
Ja.
Also es wird sehr, sehr schwierig tatsächlich werden. Haben wir ja schon in der Ankündigungsfolge erzählt, in der letzten. Ja, guck doch mal in Lupis Lust oder Schwerin Umgebung, ob ihr da was findet, weil es wird in Parchim echt nicht einfach, was zu finden.
Unsere liebe Laura von unserem Booking, die hat ja gesagt, sie stellt sich das in Parchim dann ein bisschen so vor wie in Berlin am 1. Mai. Da ist ja vor allem in Kreuzberg am 1. Mai immer die Hölle los. Und da stellen die Leute ja vor die Häuser so Tapeziertische, wo sie dann einfach so Essen draufstellen, um die Leute zu versorgen.
Ja, oder beim Baumblütenfest in Werder.
Genau, für einen schmalen Preis.
Genau.
Und so wird es, glaube ich, in Parchim. Die Leute, die werden...
Wissen die noch gar nicht. Das sagen wir jetzt mal, das ist ja auch ein Service-Podcast. Liebe Parchimer, macht euch auf was gefasst und fangt schon mal an, Kuchen zu backen oder eine Limonade
anzusetzen.
Genau.
Ja.
Und dann verkauft doch einfach mal fröhlich auf der Straße.
Ja.
Weil es wird sich lohnen an diesem Tage.
Wird es wirklich. Ich stelle es mir auch ein bisschen so vor, wie wenn so ein Marathonlauf durch die Stadt geht, dass viele vor allem in so familiären Gegenden stellen die sich dann die Familien mit den Kindern vors Haus und füllen so Plastikbecher mit Wasser auf und reichen die den Läufern.
Ja.
Dass das dann passiert, dass die Parchimer unseren Gästen, unseren Zuschauern und Leuten, die da hinkommen, so Plastikbecher mit Wasser reichen, damit die gut versorgt sind und nicht dehydrieren.
Aber ist doch eine gute Idee. Das sollen die Leute ruhig machen. Und
Bringen
eine kleine Wurst vorbei. Wurst im Brot.
Ich bin froh, dass du das noch hinzugefügt hast.
Wurst
im Brot.
Oder eine kleine Soljanka to go. Ich fände es nett.
Bisschen was mit
Substanz. Ich bin auf jeden Fall total aufgeregt, generell wegen jeder Show, aber insbesondere halt wegen Parchim. Ich weiß nicht, ich kann mich auch wirklich an kein Event erinnern. Bei den letzten Auftritten, die wir hatten, zum Beispiel letzten Sommer im Freiluftkino in Berlin, da war das ja wirklich so, für uns beide total unwirklich, dass die Menschen anstanden.
Das wurde uns gesagt, dass es aussieht wie vom Berghain.
Wir haben da Fotos bekommen und kleine Videos zugeschickt bekommen von einer langen Schlange von Menschen, die gewartet haben, dass es endlich losgeht.
Von einer langen Wurst.
Und es gab, glaube ich, noch keinen Moment im Parchim, in dem an der Stadthalle Menschen anstanden.
Kann ich mir auch vorstellen.
Es wird absolut crazy. Crazy wird es werden. Ja.
Es wird verrückt.
Ja. Ey, Ariana, ich weiß, dass es in dir schon die ganze Zeit ein komisches Gefühl auslöst.
Ja.
Und dass du ein bisschen so aufgeregt bist wie von einem Vortrag früher im Biologieunterricht.
Das stimmt wirklich, tatsächlich.
Ne?
Also was heißt aufgeregt, aber aufgewühlt bin
aufgewühlt, ich. Aufgewühlt. Ja. Aber ich glaube, lass uns das jetzt vielleicht besprechen. Vielleicht möchtest du das präsentieren. Wir hatten ja vor einigen Folgen, das ist ja jetzt schon echt lange her, angekündigt, dass wir oder zumindest du die Michael Jackson-Doku gucken möchtest und wir dann darüber hier im Podcast sprechen.
Ja.
Ich muss dir sagen, das weißt du auch und ich sag's den Hörern, ich habe sie nicht geguckt.
Finde ich aber auch gut, weil dann kann ich es dir so sagen,
Also
dann reden nicht wir zwei als Insider darüber.
Vielleicht auch ein bisschen feige von mir, aber ich habe ganz doll ein Problem damit, das zu gucken. Und ich habe mich da sehr beeinflussen lassen von den Meinungen anderer Menschen, die gesagt haben, das ist furchtbar. Ich habe es so oft gelesen und von Freunden gehört, ich musste unterbrechen, ich konnte mir das nicht angucken, ich musste ausmachen, dass ich dachte, ich kann das nicht gucken. Ich habe solche Angst, weil die Leute das so erzählen. Aber du hast es getan, Ariana.
Ich habe es getan.
Jetzt ist dein großer Moment, dass du uns von deinen Erfahrungen berichten kannst. Ich bin sehr gespannt.
Also zusammenfassend könnte man eigentlich sagen, ich habe es Laura gestern Abend per WhatsApp geschrieben, am liebsten, ich habe in den letzten 12 Stunden mich ungefähr 8 bis 9 Stunden mit diesem Thema beschäftigt, ohne Witz, diesmal ein einziges Mal in meinem Leben ohne Übertreibung, weil die Doku alleine schon 4 Stunden lang geht. Dann habe ich mich noch mit einem Freund unterhalten und habe mehrere Gegendarstellungsvideos geguckt, weil ich ja beide Seiten beleuchten wollte.
Klar, Ariana.
Klar. Und habe am Ende, also meine Stimmung schwankte extrem. Nach diesen 4 Stunden Doku dachte ich erstmal, war ich völlig sprachlos und war richtig platt und dachte, oh mein Gott. Dann habe ich plötzlich diese Clips geguckt, in denen bestimmte Fakten beleuchtet wurden, die ja wohl nicht stimmen oder wo die beiden wohl des Lügens überführt werden oder zumindest einer davon von diesen beiden betroffenen Männern, die damals Jungs waren. Und meinte dann gestern zu Laura, ganz ehrlich, am liebsten würde ich sagen, Leute, das Fazit ist einfach, seid bitte einfach alle lieb zu Kindern, nicht zu lieb, übertreibt es nicht und dann spielen wir You Are Not Alone von Michael Jackson und dann machen wir weiter.
So hast du es mir geschrieben.
Ja, weil so wäre es jetzt echt am Ende am einfachsten für mich, aber können wir natürlich nicht machen. Ich habe in letzter Zeit auf Instagram super viele Nachrichten bekommen von Hörern von uns, die meinten, sie haben die Doku jetzt geguckt und sind total gespannt, was wir beide dazu sagen. Deswegen,
ich kann ja nicht so viel dazu sagen.
Du kannst nicht so viel dazu sagen, aber ich habe versuche die Sachen zu, oder ich werde versuchen, die Sachen zusammenzufassen aufs Wesentliche. Und dazu kannst du dann ja auf jeden Fall auch was sagen. Genau. Vielleicht vorher einmal, wie ich an die Doku rangegangen bin oder mit welchem State of Mind quasi, finde ich auch ganz wichtig, weil ich gemerkt habe, diese zwei Lager haben sich ja gebildet zwischen Leuten, die extrem Fans sind und sich extrem auf die Seite von Michael Jackson schlagen und die Leute, die jetzt nicht so, ja, die haben seine Musik mal ganz gerne gehört, aber ansonsten, ja, haben sie sich jetzt nicht so für ihn interessiert und sind deswegen relativ unemotional an die Sache
rangegangen. Keine Michael Jackson Ultras.
Genau. Ich würde sagen, dass ich auf gar keinen Fall ein Michael Jackson Ultra bin oder war, weil ich jetzt allgemein aber auch nicht so ein Fan, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin nicht so ein Fan-Mensch.
Nee.
Also ich habe Michael Jackson wirklich, auch da bin ich vorsichtig, aber nicht jetzt wegen der Geschehnisse, sondern geliebt, ja, weil ich sehr, sehr viel mit seiner Musik verbunden habe, weil ich die sehr, sehr viel gehört habe, weil ich auch ganz viele traurige Sachen mit seiner Musik verbunden habe. Er hat ja sehr viel emotionale Lieder geschrieben oder nicht geschrieben, da muss man ja auch vorsichtig sein, sondern gesungen.
Interpretiert,
genau. Aber ich bin jetzt nicht so der Fan-Mensch, dass ich was so extrem abkulte. Ich gehe auch mit dir zum Beyoncé-Konzert und find's mega und feier sie und find sie total toll. Aber deswegen habe ich jetzt nicht Poster zu Hause oder reise der auf Touren
nach.
Nein,
um Gottes Willen.
Genau. Und mein Desktop-Hintergrund ist auch keiner von beiden. Und so war das bei Michael Jackson auch oder ist. Bin jetzt nicht so ein riesen Fan gewesen oder immer noch nicht. Aber mochte ihn wirklich sehr. Ich erinnere mich auch noch sehr, sehr gut an seinen Tod damals und an die Beerdigung, die ich mit meiner Mutter zu Hause auf der heimatlichen Couch geguckt habe. Und ich konnte irgendwann nicht mehr. Ich musste raus, weil ich so geweint habe, weil ich es so schrecklich fand. Da lief natürlich auch seine Musik, also genau. Und ich habe mich vor der Doku sehr viel mit Freunden ausgetauscht und frage mich jetzt im Nachhinein, was es überhaupt für einen Sinn ergibt, weil wir sehr viele Diskussionen geführt haben, ohne die Doku gesehen zu haben. Und jetzt im Nachhinein denke ich, das ist überhaupt nicht sinnvoll.
Nee, wahrscheinlich
bevor man
nicht
überhaupt mal weiß, was da drin passiert. Und ich war auch im Zwiespalt, weil ich fand, dass die in Anführungsstrichen Gegenargumente sehr groß waren, wie zum Beispiel: Warum haben die beiden Männer sich erst jetzt geäußert? Warum hat der eine schon mal für Michael Jackson im Prozess ausgesagt und gesagt, dass nie was passiert ist? Das waren auch so Sachen, wo ich dachte, finde ich schwierig. Genau, wie bin ich rangegangen? Ich habe mir die Doku angeguckt, die Gegendarstellungen und, das kommt jetzt noch dazu, also die Leute, die vor allem so bei Artikeln oder bei YouTube-Videos dazu kommentiert haben, die Hardcore-Fans, die haben das ja aus ihrer Sicht bewertet und haben gesagt, wieso sollte, wenn einem sowas Schlimmes passiert ist, man nach 20 Jahren erst sein Schweigen brechen und vorher sagen, nee, da ist nie was passiert und plötzlich, ja, der hat mir was ganz Schlimmes angetan. Das ist total unrealistisch. Das finde ich super schwierig zu vergleichen, weil die meisten Menschen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, davon sind nicht Betroffene. Und ich finde, jemand, der nie Missbrauch erlebt hat, der kann nicht das Verhalten von zwei mutmaßlichen Opfern bewerten.
Auf gar keinen Fall.
Genau, weil es einfach was völlig anderes ist.
Ja.
Ich kann auch nicht zu jemandem sagen, der Höhenangst hat, mein Gott,
spring doch.
Ja, oder geh doch da, fahr im Fahrstuhl die 30 Stockwerke hoch.
Wenn du dich nicht hineinversetzen kannst, dann darfst du dazu auch nichts sagen und darüber urteilen.
Genau. Dann kannst du vielleicht sagen, wie es auf dich wirkt, aber du kannst nicht einfach sagen, die beiden lügen, das ist doch völlig klar. Und zu dem Zweck, es hatten sich vorher schon bei uns zwei Hörerinnen gemeldet zu etwa diesem Thema. Es ging ihnen aber nicht darum, dass sie jetzt unbedingt ihre Meinung loswerden wollten. Aber ich habe diese beiden Mädels oder jungen Frauen gefragt, ob sie sich dazu bereit erklären würden, mir Fragen zu beantworten. Und zwar habe ich einfach die zwei größten Argumente von den Hardcore-Fans, die sagen, aber warum, wenn das stimmt, warum hat er das nicht gemacht? Und wenn es stimmen soll, warum haben sie das gemacht? Die ich den beiden gestellt habe, die sich dann aus der Sicht von Opfern dazu geäußert haben, und um zu versuchen zu erklären, wie sich Opfer nach so einem Missbrauch verhalten.
Mhm.
Und das, genau, mit denen war ich in regem Austausch, wie man so schön sagt. Die haben mir ihre Geschichte erzählt. Wir haben abgesprochen, was ich in diesem Podcast darüber sagen darf. Ich werde ihre Namen nicht nennen und sie werden anonym bleiben, aber die haben zumindest geholfen, so ein bisschen die Sicht zu erklären von Menschen, die einfach von Missbrauch betroffen sind. Erstmal zur Doku allgemein. Es gibt keinen Erzähler. Und das im Grunde, was passiert, lässt sich relativ einfach zusammenfassen. Die beiden Männer, Jimmy Safechuck und Wade Robson wurden interviewt. Man hört den Interview nicht, man sieht den nicht, man sieht nur die beiden. Und
geht es sofort los mit den beiden?
Es geht sofort los.
Ja.
Es geht sofort los.
Und die sitzen irgendwie in einem Raum?
Genau, die sitzen in einem Raum, wie man
So eine Interviewsituation.
Genau, okay. Wie man es oft von so größeren Reportagen kennt.
Sind die zusammen
kennt.
In einem Raum, nee, oder alleine?
Nein.
Immer getrennt voneinander?
Die sind getrennt, okay, voneinander. Und die sind aufeinander natürlich getroffen, auch im Zuge dieser Doku, vielleicht auch vorher schon. Die waren jetzt aber nicht irgendwie beste Kumpels oder,
okay,
so. Also es sind keine Freunde. Und die haben sich auch erst... die waren auch erst im Austausch miteinander, als der eine davon, Wade Robson, vor Jahren in einer Talkshow darüber erzählt hat. Das hat der andere, Jimmy Safechuck, wiederum im Fernsehen gesehen und gesehen, ach, da ist ja noch, so erzählen sie es, muss ich natürlich sagen.
Ja, ja, ja.
Und hat gesehen, oh, da ist ja noch jemand anders, dem genau das gleiche mit Michael Jackson passiert ist wie mir.
Ja.
So haben sie quasi sind sie zueinander gekommen.
Aha.
Genau, es gibt also keine Erzähler, die beiden werden interviewt, ohne dass man die Fragen hört. Also hört man im Grunde, sieht und hört man einen Zusammenschnitt der Aussagen von den beiden, aber auch von den Familien von den beiden. Also von den Geschwistern, den Eltern und von dem einen auch von der Oma. Genau. Und die beiden erzählen, genau, zusammengefasst erzählen die beiden einfach die Geschichte, wie kam es, dass sie Michael Jackson kennengelernt haben, wie hat sich das über die Jahre entwickelt, wie ist dieser Missbrauch vonstatten gegangen, und dann der Gerichtsprozess, als Michael Jackson dann einmal vor Gericht stand, und dann der Tod von Michael Jackson. Und dann endet das quasi. Also es ist einfach so eine Abbildung über, wie viele Jahre sind das? 10 Jahre oder so, die beiden erzählen. Und man muss sagen, dass unfassbar viel Video- und Bildmaterial vorhanden ist. Also wo Michael Jackson mit diesen beiden Jungs drauf ist. Es ist jetzt nicht so,
Originalaufnahmen, dass,
genau,
die da reingeschnitten
werden. Genau,
worden
die
sind.
Immer,
okay,
wieder reingeschnitten werden. Es ist jetzt nicht so, dass sie das einfach erzählen, man sieht nur die beiden, sondern vor allem sieht man sehr, sehr viel Videomaterial. Und ich meine, das kennt ja, also die Bilder kennt ja jeder. Und jeder hat ja schon immer gemunkelt, dass da was komisch ist, wie oft Michael Jackson mit Kindern gesehen wurde.
Ja, ja.
Und wie oft er Kinder dabei hatte. Und dass Kinder auf der Neverland Ranch mit ihren Eltern gewohnt haben. Genau. Und es fängt damit an, dass der eine, Jimmy, der wurde als Kind als Werbemodel eingesetzt, weil er ein kleiner süßer Junge war und die Eltern ihn da oder die Mutter ihn in dieses Werbeding reingeschmissen hat. Und der hat Michael Jackson bei einem Pepsi-Werbedreh kennengelernt, da war der, glaube ich, 9. Und der andere, Wade, hat als 7-jähriger Junge bei einem Michael Jackson-Tanz-Contest teilgenommen. Und der konnte auch wirklich unfassbar gut tanzen, war, glaube ich, aber zu jung, um damals richtig daran teilzunehmen, aber wurde wie so ein kleiner Special Guest angekündigt.
Der ist jetzt auch Choreograf, oder?
Genau, das ist der Choreograf, ist auch von so Weltstars wie NSYNC und Britney Spears der Choreograf war. Und das ist auch derjenige, den in diesen Gegendarstellungsclips die meisten Leute auseinandernehmen und sagen, das ist quasi der Lügner, derjenige, der alles vormacht.
Okay.
Weil der sehr in der Öffentlichkeit stand und weil irgendwie anscheinend über seinen finanziellen Status auch viel öffentlich war, also dass er an einem bestimmten Punkt pleite war, einen großen Tanzjob nicht bekommen hat und das Ganze dann wohl aus Geldmangel herausgemacht haben soll, mit den Anschuldigungen, um da Geld einzustreichen. Genau, und dann erzählen die beiden einfach parallel, also es wird parallel geschnitten, wie sie und ihre Familie nach und nach Michael Jackson immer mehr kennengelernt haben. Und die Mütter erzählen auch unfassbar viel davon, wie Michael Jackson bei ihnen zu Hause war, dass sie total überrascht waren, weil Michael Jackson war damals ja schon ein Weltstar.
Absolut.
Und dass er einen sehr einsamen Eindruck gemacht hat und so ein bisschen weltfremd. Dass er zum Beispiel bei den einen zu Hause hat er mal die Wäsche gewaschen oder gebügelt und meinte, ich wasche ja nie Wäsche, ich bügel ja nie. Das wird ja alles für ihn gemacht. Er ist ja, seit er 11 ist, ein Weltstar.
Ja.
Genau. Und haben auch erzählt, dass sie am Anfang unfassbar aufgeregt waren, weil Michael Jackson war bei ihnen zu Hause.
Ja.
Und ich glaube, so als Michael Jackson gestorben ist, da war er, glaube ich, so Mitte, nee, an 51 war er, glaube ich. Ich würde sogar sagen, dass es ist, glaube ich, auch einfach so ein Fakt, dass seine Hochzeit war viel, viel früher. Und in dieser Zeit hatte er mit den Familien zu tun. Genau, war dann bei denen zu Hause zum Abendessen. Und die Mütter haben dann zwischendurch mal gefragt, hey, willst du bei uns vorbeikommen? Dann kam Michael Jackson vorbei, die haben zusammen gekocht, gegessen, mit den Jungs gespielt und haben eine richtige Freundschaft aufgebaut. Und für die war das hat vor allem die eine Mutter beschrieben, alles ein bisschen wie ein Märchen. Sie haben mit diesem Weltstar, den jeder kannte, Zeit verbracht. Er wurde wie ein Freund der Familie. Er hat, die haben sich unterhalten, sie haben Reisen unternommen, sie haben in teuren Hotelzimmern mit ihm gewohnt. Er hat sie überall mitgenommen, er hat ihre Jungs geliebt. Er hat ihnen alles gekauft, was sie haben wollten. Er hat der einen Familie sogar ein Haus gekauft, wo er mit ihnen hingefahren ist. Er hatte in der Neverland Ranch, die ist ja wirklich so ein bisschen wie so ein wie heißt diese Welt von Peter Pan?
Neverland.
Oh, wow.
Ja.
Okay. Genau, so viel habe ich mich damit auseinandergesetzt. Nee, aber er hat ja selber auch immer, es gibt so Videoschnipsel, wo er sagt, I'm like Peter Pan. Mhm. Also so der Junge, der nie groß wird.
Der nie erwachsen werden will.
Genau. Und es gibt einen riesigen Kinosaal auf dieser Neverland Ranch. Es gibt so einen Süßigkeiten-Shop da drin, wie in jedem anderen Kino auch. Aber man bezahlt nicht, weil das gehört ja alles Michael Jackson. Also es war für die Kinder und die Familien wirklich wie ein riesengroßer Traum. Teilweise haben diese Familien mit ihren Kindern wochenlang oder monatelang auf Neverland gewohnt und sind auch mit Michael Jackson in L.A. in seinem Apartment gewesen. Und die Mutter von dem einen, von Wade, ist sogar irgendwann mit ihrem Sohn und der Tochter von Australien in die USA gezogen, damit sie die
mehr Zeit verbringen können.
Genau, ja. Und damit sie die Karriere von dem Wade pushen können. Das war der Tänzerjunge. Mhm. Genau. Und
also das war dann schon auch so, dass Michael Jackson nebenbei, neben all dem Spaß auf der Neverland, Spaß, sag ich jetzt mal so blöd, dass er die auch gepusht hat in ihrem Talent oder was?
Total, genau. Die sind, ich weiß nicht, ob beide, auf jeden Fall der Wade, auf ganz, ganz vielen Shows mit auf der Bühne gewesen.
Ah, okay.
Und der kann wirklich, natürlich heute erst recht als erwachsener Mann, aber auch als damals, als kleiner Junge, der konnte unglaublich tanzen, wirklich. Und man sieht diese Videos, wie die beiden auf der Bühne sind und es ist irgendwie, ja, ich sag jetzt mal ganz naiv, ohne den Rest der Geschichte, schön anzusehen, weil Michael Jackson hat ja immer die Kinder irgendwie mit auf die Bühne genommen, dann tanzt der Kleine, die geben sich ein High Five, ein Fistbump, die tauschen den Hut aus. Der Kleine macht einen extrem krassen Moonwalk. Und irgendwie hatte ich da, sage ich einfach mal, noch so ein ganz warmes Gefühl, weil das irgendwie, man denkt, wow, der kann gerade seinen Traum leben.
Genau, und auf Michael der Bühne Jackson zumindest erfüllt die Wünsche
genau
von so vielen Menschen, die sich das wahrscheinlich, also die sich sowas wünschen würden,
genau,
mit ihrem Idol
genau
auf der Bühne zu stehen.
Genau.
Okay.
Und da gab es auch dann komische Sachen, die auch die Mütter beschrieben haben, dass zum Beispiel die Mutter von dem Jimmy gesagt hat, dass Michael Jackson an irgendeinem Punkt meinte, er würde gerne Jimmy für ein Jahr bei sich behalten. Für ein Jahr ganz alleine nur bei sich. Und da hat die Mutter gesagt, das kann ich nicht machen. Und dann meinte Michael Jackson, so sagt sie, aber da muss man, ich habe ein bisschen versucht zu lesen, was diese Anschuldigungen angeht. Ich weiß nicht, wem alles Lügen vorgeworfen wird, also ob auch gesagt, oder es gibt bestimmt viele Leute, die auch, weil es wird sich immer nur konzentriert darauf, dass die beiden oder der eine lügt und ich frage mich halt, aber was ist denn dann mit den ganzen Müttern und der Oma und den Geschwistern, die stützen diese Aussagen, ja?
Ja.
Keine Ahnung, die müssten ja dann auch alle mit involviert sein, ja, aber man weiß es nicht.
Und was
nicht
hat sie dann dazu?
Genau, weil die Mutter, und natürlich, wenn man jemandem was erzählt, kann man das so authentisch machen, dass die Person die Lügen glaubt und die auch weitererzählt. Aber die Mutter erzählt ja auch ihre eigenen Erfahrungen. Unter anderem halt, dass sie zu Michael Jackson gesagt hat, das ist mein Sohn. Wir verbringen hier gerne Zeit mit dir und reisen gerne mit. Aber ich kann den hier nicht für ein Jahr alleine da lassen. Und dann hat Michael Jackson wohl angeblich gesagt, ich bekomme immer, was ich will. Und dann hat sie gesagt, diesmal nicht. Das ist mein Kind und du kriegst ihn nicht für ein Jahr. Und sie hat jetzt auch im Nachhinein gesagt, dass sie natürlich bis heute sich unfassbare Vorwürfe macht, dass sie da nie mehr hinter vermutet hat, sondern dass sie meinte, sie hat es auch verdrängt, weil alles war wie ein großer Traum.
Ich kann mir das schon vorstellen.
Also natürlich finde ich das ganz schwierig, was die Mütter da gemacht haben. Und vor allem die Mutter von dem Jimmy finde ich leider, muss ich sagen, sehr sympathisch. Auf der anderen Seite ist es natürlich, und ich denke so, ja, richtig so, dass du nicht in diesem am Ende doch fremden Mann oder einfach einem erwachsenen Mann deinen 8- oder 9-jährigen Sohn gegeben hast. Aber was die anderen Sachen, die sie gemacht hat, sind halt dann auch fragwürdig. Mhm. Sie hat auch erzählt, dass sie einmal in einen Raum reingegangen ist, der abgeschlossen war. Und sie hat geklopft und sie wusste, die beiden sind da drin und sie hat gerufen. Dann hat Michael Jackson die Tür angeblich aufgemacht und gesagt, oh, ich habe gar nicht bemerkt, dass ich abgeschlossen hatte. Und die beiden lagen wohl im Bett.
Oh,
angezogen, aber immerhin. Und genau, und sie hat sich nichts dabei gedacht, das sagt sie die ganze Zeit, dass diese Situation da waren, aber sie hat sich nichts dabei gedacht. Und sie hat ja
wollte
sich nichts dabei denken, ganz genau, das weiß man ja auch nicht. Und sie hat ihren Sohn auch irgendwann wohl gefragt oder öfter gefragt, ist da was? Und er hat gesagt, nein. Sie meinte, er hat gesagt, no Mom, und hat das mit so einer Betonung gesagt, so als, weiß ich nicht, als ob er genervt wäre, auf jeden Fall hat sie es so erzählt. Genau, und dann erzählen die beiden Männer, wie es dann halt ganz langsam wie der Missbrauch anfing, also dass sie.
Aber war denn der ein Jahr mit ihm allein unterwegs?
Nee, nein.
Das war dann, das hat dann
nicht
Michael Jackson nicht durchgekriegt.
Genau, das hat er nicht durchbekommen.
Okay.
Und
hat er begründet oder wurde gesagt, warum er das wollte?
Nee, das wurde nicht gesagt.
Okay.
Ich schätze, ich glaube, er selber hat zu der Mutter gesagt, so kann er sich noch besser um die Karriere von dem Jimmy kümmern
okay,
und ihn
klar
noch besser aufbauen und ihn noch mehr pushen. Naja. Und das haben die beiden ja auch immer bestätigt. Das haben ja viele Jungs aus dem Umfeld bestätigt. Macaulay Culkin war ja, der aus Kevin allein in New York und Kevin allein zu Hause, war ja auch mal ein, ich sag jetzt mal, eins Teil. Von den Michael Jackson-Kindern.
Aber der das bis heute
dementiert
genau. Und sagt, da ist nichts passiert.
Genau. Aber der ja auch mal da drin steckte.
Ja, ja.
Und von ihm gepusht und gefördert wurde. Und der ja dann auch in dem einen Video, ich glaube, in No Matter If You're Black or White,
ja,
war Macaulay
Culkin. Ja, am Anfang
genau.
Auf dieser Treppe
genau.
Rappt mit ihm zusammen
und
oder irgendwie
glaub,
so,
ich glaube, ich springt dann auch auf dem Bett.
Ja, genau.
War auf jeden Fall da in dem Video mit drin. Genau, und dann erzählen die beiden, dass dann langsam wohl der Missbrauch anfing, dass die am Anfang ihn anfassen sollten und er das so ganz liebevoll aber gesagt hat, also dass er sie gestreichelt hat und sie ihn streicheln sollten und dass er das nach und nach quasi einfach ausgeweitet hat. Dass er angefangen hat, vor ihnen zu masturbieren, dann hat er ihre Penisse angefasst und dass sie immer in einem Bett geschlafen haben und dass die, vor allem die eine Mutter, ich glaube die Mutter von Jimmy hat das am Anfang auch versucht zu unterbinden und hat gesagt, das ist ein erwachsener Mann, da gehört mein kleiner Junge nicht ins Bett. Aber irgendwann hat es halt doch stattgefunden und sie sagt auch heute noch, dass sie sich gewundert hat, weil dann plötzlich fing das an, dass wie sie waren mit Michael Jackson auf Tour und die beiden kleinen, also die Jungs da wurden ja auch immer behandelt wie die Könige, die waren bei jedem Presseauftritt
Klar.
dabei. Wenn Michael Jackson oben am Hotelzimmer stand, den Fans gewunken hat, unten waren Tausende von Menschen, dann waren auch immer die Kinder dabei. Mhm. Die Kinder waren auch da und durften von ihm ein Handtuch runterwerfen oder durften winken und die Leute haben geschrien.
Die waren richtig Fame.
Ja, die wurden gefeiert, wirklich auch wie kleine Popstars, die waren immer an seiner Seite. Und die Mutter von Jimmy hat erzählt, dass sie sich schon gewundert hat, weil sie, weil es dann öfter vorkam, dass sie im Hotel eingebucht wurden oder eingecheckt wurden. Und sie war auf einem ganz anderen Flur. Und Michael Jackson und ihr Sohn waren in einem Zimmer oder in zwei Zimmer nebeneinander. Und sie war an einem ganz anderen Flur. Und dann hat sie die Assistentin oder das Management gefragt, warum das so ist, wieso sie nicht in der Nähe von ihrem Sohn schläft. Und dann wurde gesagt, da war keine Suite mehr frei. Deswegen hat sie halt eine Suite, aber die ist dann dafür ein bisschen weiter weg. Also diese ganzen Fakten, die bestätigen ja auch die Mütter jeweils.
Ja.
Und die,
ich frage mich, ob man das heute noch rausfinden kann in den entsprechenden Hotels.
Ich schätze mal nicht mehr nach so vielen Jahren. Und selbst wenn, ist die Frage, muss man natürlich, wenn man dann ganz kritisch ist, belegt
das was zu bedeuten?
Ja,
belegt
das
schon
irgendwas?
Klar.
Aber ich glaube, sondern das finde ich ist eine Tatsache, die kann niemand bezweifeln. Michael Jackson hat sich mit unglaublich vielen kleinen, vor allem Jungs, gezeigt. Mhm. Er hatte halt immer, wie ich gerade schon gesagt habe, die Kinder auf Tour und bei Auftritten mit dabei. Die haben ihn ständig begleitet.
Ja.
Die Eltern haben mit ihren Jungs auf der Neverland Ranch gewohnt und er hat mit denen in einem Zimmer geschlafen. Und wenn man jetzt mal nur diesen Fakt nimmt und die ganze Doku ausklammert, ich weiß, normal gibt es nicht, aber
wie gesund ist das?
Wie angemessen ist das für einen erwachsenen Mann, der sich die ganze Zeit mit diesen kleinen Jungs umgibt und mit ihnen in einem Zimmer und in einem Bett schläft? Kann man da wirklich sagen, er hatte selber eine schwere Kindheit und liebt einfach Kinder? Ist das noch angemessen? Das einfach mal dahingestellt. Und was ich ganz bemerkenswert fand oder was ich halt so auffällig fand, und das zieht sich die komplette Doku durch, und das war auch das, was mich so erschreckt hat. Weil ich finde, das kommt immer falsch rüber, wenn die Hardcore-Fans oder die Hater oder die Zweifler sagen, sowas würde er niemals tun, er war so ein lieber Mensch.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Und warum sollten die jetzt erst, wenn ihnen sowas Schreckliches angeblich angetan wurde, warum sollten die jetzt erst damit rausrücken? Die beiden jetzt als Männer sprechen, ich fand es so beeindruckend, aber nicht im positiven Sinne, bemerkenswert, die sprechen so positiv von ihm. Und sie sprechen selbst
immer noch, oder
immer
was?
Noch. Und selbst wenn sie diesen Missbrauch beschreiben, sie haben gesagt, dass er nie Gewalt angewendet hat und nie aggressiv war. Also was ich erwartet habe, dass er irgendwie so als Monster hingestellt wird, das sage ich neutral, ohne Wertung, das haben sie einfach nicht getan, das muss man so sagen. Sie beschreiben das Ganze eher, als hätten sie jeweils eine Art Beziehung zu ihm gehabt und als hätten sie ein komisches Gefühl gehabt bei dem, was er da macht, aber es wäre ihnen auch komisch vorgekommen, aber sie hätten nicht einordnen können, ist das falsch oder nicht. Und er hat ihnen in dem Sinne nicht wehgetan. Er hat sie nicht festgehalten und gesagt, du machst das jetzt. Mhm. Er hat ihnen nicht den Kopf runtergedrückt und hat gesagt, du
keine körperliche Gewalt.
Genau. Angewandt. Und er war nicht aggressiv, sondern er hat das in einer liebevollen Art und Weise gemacht. Er hat sie eingelullt.
Ja, er hat sie dahingehend erzogen.
Genau. Und die beiden, und so erzählen die beiden das auch. Sie sagen niemals und dann, sie sagen auch keine Wertung. Sie sagen nicht, und dann hat das perverse Schwein oder und obwohl ich nicht wollte, hat er, das sagen sie alles nicht. Es kommt richtig, man bekommt so ein Gefühl und so ein Bild davon, ob es stimmt oder nicht, dahingestellt. Aber wie die beiden einfach fasziniert waren, wie ihre Familien fasziniert waren und dass Michael Jackson zu ihnen wohl gesagt haben soll, das darfst du niemandem erzählen, das bleibt unser Geheimnis. Ganz viele Leute würden das nicht gut finden, wenn die das rausfinden. Dann wollen die uns auseinanderbringen. Wir werden uns nie wiedersehen. Du wirst ins Gefängnis kommen. Ich werde nicht weitermachen können und unser Leben wird zu Ende sein. Mhm. Und er hat ihnen, weißt du, wie man sich vorstellt, wenn Leute Kinder entführen, dann rennen die ja auch nicht mit einem Hackbeil auf die zu und mit einer schwarzen Maske und schnappen die schreien und die halten ihnen den Mund zu. Nee, wie fangen Leute Kinder in dieses typische Klischeebild mit einem weißen Lieferwagen und Süßigkeiten und einem Hasen?
Genau.
Ja, weil Kinder so sind. Die sind leichtgläubig und die kannst du locken und einlullen.
Ja, die kannst du manipulieren.
Genau. Und so zumindest erzählen sie es so, dass es genau so gewesen ist. Und ich fand halt das Bemerkenswerte, dass sie nicht voller Hass und Ekel von ihm reden, sondern dass sie immer wieder sagen, er hat alles für mich getan. Er wollte immer, dass es mir gut geht. Er hat mir alle meine Wünsche erfüllt. Und dazwischen kommt dann halt
das. Kam dann halt das. Und die werden ja dann auch gewusst haben, wenn ich da jetzt nicht mitmache, kriege ich ja den Rest auch nicht mehr. Aber den will ich ja.
Genau.
So stelle ich es mir jetzt vor.
Genau, genau. Und sie wollten auch wohl nicht, dass der Kontakt zwischen ihren Familien und Michael Jackson dann zerbricht, weil das war ja so toll, die Mütter, das war ja so alles für alle so toll, die Mütter waren so begeistert, die eine hat ihr Leben in Australien aufgegeben, ihre Ehe ist daran zerbrochen, der Mann hat sich umgebracht in Australien.
Okay.
Und sie ist mit ihrem Sohn und ihrer Tochter in die USA zu Michael Jackson gezogen und hat alles hinter sich gelassen und das ganze Leben hat sich quasi um Michael Jackson gedreht und das haben die Jungs ja mitbekommen.
Ja, ja.
Und sie haben halt auch irgendwie gedacht natürlich, dass das nichts Ungewöhnliches und nichts Schlimmes wäre. Michael Jackson hat ja immer gesagt, wir lieben uns einfach und die haben auch die ganze Zeit gesagt, dass sie ihn geliebt haben und dass er der Größte für sie war und ihr Idol. Und es kam nie, und das finde ich so krass, in dieser Doku kam von den beiden nie ein Aber. Aha. Sie haben nie gesagt, er war der Größte für mich. Und
aber das war scheiße.
Genau, das haben sie nicht gesagt. Genau, das haben sie nicht gesagt. Sie haben gesagt, er war der Größte für mich und in der Nacht sollte ich ihn dann anfassen. Also sie haben es nicht, sie haben nicht gesagt, das war gut, aber das andere fand ich dann
nicht so gut.
Es war
einfach ein Teil von der ganzen
genau.
Geschichte.
Genau, es war einfach ein Teil davon. Mhm. Und man merkt so richtig, wie so systematisch, so kommt es einem vor, wie es systematisch halt zur, in Anführungsstrichen, Routine wurde. Und es wurde ein Muster. Und die Mütter haben auch gesagt, was auch ein Muster wurde, dass nach etwa einem Jahr die Jungs ausgetauscht wurden. Es war ja auch so. Da kann man sich ja alle Videos und Fotos angucken. Wenn die Jungs älter geworden sind, dann waren sie noch so in Michael Jacksons Surrounding und er hat die immer noch gepusht. Und,
aber sie waren nicht mehr so an seiner Seite,
genau,
so intim an seiner Seite.
Es wurde dann wieder ein anderer kleiner Junge.
Der in das Alter reinpasst.
Der in das Alter reinpasste. Und der auch wieder neu in dem Ganzen war. Und dann kam dieser eine große Prozess, in dem Jimmy geschwiegen hat, er wollte nicht aussagen und das soll wohl auch der Zeitpunkt gewesen sein, an dem er seiner Mutter gesagt hat, was passiert ist.
Aha.
Ich glaube zumindest, dass so war. Ich weiß auf jeden Fall, dass Wade derjenige war, das war der Choreografie-Mann,
der junge Mann,
der für Michael Jackson ausgesagt hat, der gesagt hat, dass es nie was passiert und das war ja auch vorher so, dass mir das viele in Gesprächen gesagt haben, ja warum hat der eine dann aber für ihn ausgesagt und gesagt, dass er ihm nie was getan hat, wenn es angeblich ganz anders war und jetzt dreht er seine Geschichte komplett um. Das sieht man da auch, dass er gesagt hat, er hat ja immer im Kopf, dass Michael Jackson gesagt hat, du darfst es niemandem erzählen und dass er es selber auch so krass verdrängt hat und dass ja auch lange Zeit für ihn einfach gar nichts Schlimmes passiert ist, weil Michael Jackson immer gesagt hat, das ist normal, was da passiert. Genau. Und die beiden Ehefrauen, die kommen dann so im letzten Drittel dieser vierstündigen Doku.
Die Ehefrauen dieser, ich sag mal, missbrauchten Männer.
Genau, genau, von Jimmy und Wade, die Ehefrauen, die dann auch erzählen, dass sie nie was wussten und dass sie dann, dass die beiden Männer aber sich dann wohl verändert haben jeweils, als sie beide Vater geworden sind, als sie Kinder bekommen haben.
Ja, kann ich mir vorstellen.
Da sollen sie wohl anders geworden sein und da erzählen die beiden auch, dass ihnen unabhängig voneinander erzählen beide, der Wade zum Beispiel sagt, dass er seinen kleinen Sohn angeguckt hat, der anderthalb war und plötzlich kamen die Bilder hoch und er hat sich vorgestellt, dass jemand das, was Michael Jackson mit ihm gemacht haben soll, mit seinem Sohn macht und auf einmal kam ihm das falsch vor und er meinte, er hätte jeden Menschen umgebracht, der das mit seinem Kind gemacht hätte und plötzlich hat er gemerkt, aber das wurde mit mir gemacht und bei dem Jimmy war es so, dass als sein Sohn auf die Welt kam, dass er plötzlich so depressive Phasen hatte und dass er viel Alkohol getrunken hat, nachts lange weg war. Und das war der Punkt, wo die beiden Frauen auch gemerkt haben, irgendwas verändert
irgendwas
sich und
stimmt
anders.
Hier nicht.
Genau. Aber dass sie niemals an Missbrauch gedacht hätten. Und dann gab es, getrennt voneinander, haben die wohl beide Zusammenbrüche erlebt. Und dann kamen die Geschichten wohl raus, dann haben sie es ihren Frauen erzählt. Und die Frau von dem Wade hat auch, der Mutter von dem Wade, 5 Monate verboten, ins Haus zu kommen, weil sie die ganze Schuld oder den Großteil der Schuld auf die Mutter geschoben
hat. Oh, echt,
ja? Ja, weil sie meinte, du hast, also so nach dem Motto, du hast ihn damals nicht davor beschützt. Du hast zugelassen, dass ihm das Schlimmste passiert, was einem Menschen je passieren kann. Dabei war er ein Kind, der konnte sich nicht wehren. Du hättest auf ihn aufpassen müssen. Und sie durfte 5 Monate sich nicht mehr dem Haus nähern.
Oh, krass.
Genau. Und der Schluss der Doku ist dann, dass der Wade nochmal erzählt, dass, kam das noch nicht raus, natürlich noch nicht, da wusste man das noch nicht, das war alles erst nach Michael Jacksons Tod, dass er dann Tänzer war und irgendwann von Michael Jackson wollte er, glaube ich, so ein aufbauende Worte für seine Tanzcrew. Er hat Michael Jackson gefragt, ob er ihnen ein paar Zeilen schreiben würde, um sie zu motivieren. Sie würden das bestimmt beeindrucken, von so einem großen Weltstar was zu lesen, und zu dem Zweck waren sie in seinem Haus verabredet und der Wade hat auch seine Frau mitgebracht. Also genau, da war das mit dem, da hat er das mit dem Missbrauch immer noch nicht geäußert und hatte es vorher dementiert. Seine Frau wusste es auch noch nicht. Und er sollte Wein mitbringen. Und er hat sich schon gewundert, meint, Michael Jackson trinkt eigentlich sonst sehr selten Wein oder Alkohol überhaupt. Sollte viel Wein mitbringen. Und er meinte, Michael Jackson hätte unglaublich viel getrunken. Sie haben Filme geguckt, mit den Kindern von Michael Jackson gespielt. Die gab es damals schon. Und Michael Jackson hatte wohl auch den beiden Jungs erklärt, dass seine Ehe zu Lisa Marie Presley nur eine, also er hatte zu denen wohl gesagt, macht euch keine Sorgen, das ist für die Öffentlichkeit, das muss ich nach außen hin machen, aber es ändert nichts an der Liebe zwischen uns.
Okay.
Und genau, und die Kinder von Michael Jackson waren dann, die haben alle zusammen gespielt, haben Filme geguckt, und der Wade beschreibt es als total netten Abend, und auf einmal wäre Michael Jackson hochgegangen und Wade hätte gedacht, der kommt gleich wieder runter, und es hätte aber sehr lange gedauert, und nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde kam er immer noch nicht runter, und die Kinder haben gesagt, no, ihm geht's gut, also Dad ist okay, haben sie wohl nur gesagt, also hatte er das Gefühl, das passiert wohl öfter, und dann saß er mit seiner Frau da und Michael Jackson kam einfach nicht mehr runter, angeblich, und dann sind sie wohl einfach gegangen, weil er dachte, das ist komisch, und am nächsten Tag hat er den Fernseher angemacht oder hat in den Nachrichten gesehen, dass Michael Jackson leblos aus seinem Haus transportiert wurde, und dann war er tot.
Nee.
Ja. So erzählt er es. Genau.
Okay.
Also, das ist die
Doku. Das kannte ich noch nicht.
Ja. Das ist die Doku. Und mein Gefühl war danach, ich war total, ja, ich will jetzt auch nicht zu klischeehaft abrutschen und sagen, ich war total ergriffen, aber bedrückt ist, glaube ich, das richtige Wort. Ich war sehr bedrückt, weil wie die beiden das erzählt haben.
Haben sie geweint, als sie es erzählt haben?
Ganz selten. Okay. Also wer wirklich geweint hat, war der Bruder von dem Wade. Der gehörte auch zu den Leuten, die da interviewt wurden. Und der hat an vielen Stellen doll geweint und auch musste sehr mit sich kämpfen. Vor allem der Punkt, als er erzählt, wie wegen Michael Jackson quasi seine Familie zerrissen wurde, weil die Mutter wegen Wade in die USA gezogen ist. Ja. Und das alles sich nur noch um Michael Jackson gedreht hat. Und er war in Australien, der Bruder, und dachte sich, was geht da eigentlich ab? Die beiden Jungs oder Männer mittlerweile natürlich haben relativ gefasst erzählt, aber ringen auch immer mal wieder mit ihren Worten. Also ihnen laufen auch ab und zu die Tränen, aber überhaupt, es hat nichts Theatralisches, es hat nichts Übertriebenes, und ich habe mir ja viele Kommentare durchgelesen von Leuten, die an der Geschichte von den beiden zweifeln, um zu wissen, was sind denn so die Thesen, mit denen sie konfrontiert werden, oder was wird da behauptet, was angeblich nicht stimmt, und viele haben auch geschrieben, die beiden erzählen überhaupt nicht so wie Betroffene, so würden Betroffene niemals erzählen, die erzählen das total lässig wie auswendig gelernt. Und ich bin ja recht neutral rangegangen und muss sagen, das finde ich jetzt, das kann ich jetzt nicht so teilen. Also mir kamen sie weder so vor, als würden sie, natürlich, es kann sein, dass sie super gut spielen können, das will ich überhaupt nicht sagen. Nur mein Eindruck war, dass sie weder total übertrieben spielen, wie ergriffen sie sind, noch dass sie es super cool rüberbringen, gar nicht. Also was ich krass fand war, ich habe es auch hier bei mir zu Hause, ich habe es auf dem Lautsprecher gehört, also zwar am Laptop geguckt, aber über einen Lautsprecher, und die müssen krasse Mikros benutzt haben, ungefähr so wie wir bei unserem Podcast, weil man hat jedes Geräusch, also selbst manchmal, wenn man nicht genug trinkt und macht den Mund auf, dann gibt es doch da so ein kleines Schmatzenfeuer.
Ja.
Und diese kleinsten Geräusche hat man gehört, und manchmal waren es so ganz kleine, es war jetzt nicht so ein theatralischer Seufzer, sondern dann so ein kleines einatmen, bevor sie irgendwas gesagt haben oder wenn sie gestockt haben. Mhm. Aber auch das natürlich, das möchte ich auch an der Stelle nochmal betonen, es kann natürlich, wenn jemand das kann und sich da reinsteigert und ein notorischer Lügner ist oder wie auch immer, kann man sich das wahrscheinlich antrainieren. Auf mich wirkte es aber nicht so. Mhm. Und es wirkte vor allem nicht übertrieben theatralisch mit wir müssen unterbrechen, ich muss so doll weinen und ich kann nicht mehr und ich breche zusammen, sondern sie wirkten einfach gefasst und dass sie mit Distanz und versuchen, so ruhig wie möglich das Geschehene zu erzählen.
Ja.
Und es wirkte auch nicht emotionslos auf mich. Genau. Das ist erstmal die Doku. Und danach war ich, es war wirklich ganz bedrückend. Und ich habe zwischendurch, die Doku ist ja in 2x2 Stunden aufgesplittet. Und nach den ersten 2 Stunden war ich noch so, okay, das klingt alles krass. Und ich war irgendwie so, okay. Da lief dann auch ein Song von Michael Jackson. Und ich dachte so, okay, wenn ich das jetzt höre, ekelt's mich jetzt nicht oder ich denke, aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht beschreiben. Als die 4 Stunden aber zu Ende waren, hat sich das Gefühl komplett gedreht und ich musste an diese Beerdigung denken, damals, die im Fernsehen übertragen wurde und wie ich die geguckt habe und wie ich geweint habe und das jetzt mit den Geschichten der beiden Jungs im Hintergrund, ohne zu wissen, ob es wahr ist. Aber erstmal fand ich es plötzlich ganz befremdlich, wie viele Menschen da auch auf der Bühne waren. Von Stevie Wonder bis, keine Ahnung, Elton John oder wer da nicht alles stand. Usher, die irgendwie alle um Michael Jackson getrauert haben und die ihn als Popstar und Weltstar gefeiert und verabschiedet haben. Und man hat dann diese Geschichten, die man gerade über ihn gehört hat, im Hinterkopf und diese ganzen Bilder dazu, die es von ihm und den kleinen Jungs gibt.
Ja, das passt nicht richtig zusammen, ne?
Nee, und das gibt dem Ganzen irgendwie, plötzlich steht es in einem ganz anderen Licht und plötzlich habe ich mich schlecht gefühlt, dass ich so um ihn, ich sag mal, getrauert habe.
Ja, ja, ja.
Wenn ich denke, was war er für ein Mensch? Und ich möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass ich nicht dachte plötzlich, er war ein Monster, sondern er ist sehr manipulativ vorgegangen und ich würde noch nicht mal sagen, sehr krass durchplant. Also es gibt ja so Serienmörder, die planen ihre Morde bis ins kleinste Detail und gehen ganz systematisch vor, gehen auf die Straße, jagen Frauen und bestialisch sperren die ein. Das ist bei Michael Jackson, so wie die beiden Jungs es erzählen zumindest, was ganz anderes. Also so erzählen sie es einfach nicht. Nicht als, ja, sondern als wenn er eher ausgenutzt hätte, diese liebevolle Beziehung, die sie zueinander hatten. Das hatte irgendwie sowas, weißt du, er hat sie mit der streichelnden Hand missbraucht und nicht gefesselt und mit Gewalt.
Ja, ja,
und
ja.
Das ist das, was dann irgendwie ein so bedrückendes Gefühl einem hinterlässt, weil man irgendwie diesen ganzen Glitter darum und diesen Glamour, den die Familien da verspürt haben und bis heute beschreiben, dann auch nachvollziehen kann. Und ich habe mich dabei ertappt, dass ich dachte, ich kann es sogar verstehen, wie es passiert ist, wie es passiert sein muss. Und also das sage ich mit Vorsicht und bitte dreht mir das Wort nicht im Mund um. Als ich versucht habe, mich in Michael Jackson reinzuversetzen, der ja wirklich, wie man ja auch weiß, eine grausame Kindheit hatte und einen sehr dominanten Vater, ich konnte irgendwie nicht verstehen, was er macht, aber nachvollziehen, was es in ihm ausgelöst haben muss, mit sich mit diesen Kindern zu umgeben. So eine Art, seine Kindheit nachzuholen. Dieses Unschuldige, was Kinder haben, nicht falsch verstehen. Ich sag nicht, Kinder sind so unschuldig und so süß und so unbekümmert, kann ich verstehen, dass man sich an denen vergeht. Aber wenn man bedenkt, dass jemand halt gestört ist in der Hinsicht, was der daran findet, das kann ich dann irgendwo nachvollziehen. Also ich verstehe, wie es zustande kommt, sagen wir es mal eher so. Sonst klingt es so, als würde ich sagen, ja doch, kann ich verstehen, dass er mit Kindern. Ich verstehe, wie es psychologisch, wie es zustande kommt, genau. Genau, das war die Doku. Und dann habe ich diesen 2 Mädchen, von denen ich am Anfang erzählt habe, von unseren Hörerinnen, die betroffen sind, habe ich einfach diese 2 Fragen gestellt und wollte die von denen beantwortet haben. Ich sag's ganz kurz, ich lasse sie anonym, nur damit man weiß, was den beiden passiert ist. Die eine, das ist auch mit denen abgesprochen, die eine wurde mit 17 von ihrem Fahrlehrer gegen ihren Willen angefasst. Also es war von diesem Fahrlehrer bekannt, dass er ein sehr schwieriger, dominanter Mensch ist, aber dass, wenn er mag nur manche Mädchen. Und und zu ihr hat er dann halt gesagt, dass sie sehr hübsch ist und dass er die Fahrstunden mit ihr sehr gerne macht. Und dann hat sie sich so gefühlt, als wäre sie eine Auserwählte, weil es ja bekannt war, dass er nicht zu allen nett war. Aber zu ihr war er total nett und hat sie immer nach Hause gefahren und hat ihr gesagt, wie hübsch sie ist. Und sie meinte, sie wollte dann auch nicht zickig, also es wäre ihr vorgekommen, als wäre sie eine Zicke, wenn er sie angefasst hätte. Und es fing ganz undramatischen Anführungsstrichen an, dass er so, so beim Schalten oder so am Bein berührt hat und oder beim Lenkrad, das Lenkrad geführt hat und dann der die Hand halt 5 Minuten auf dem Oberschenkel geblieben ist und sie dachte damals, ja, so lerne ich wahrscheinlich am besten, wenn er mir das irgendwie so zeigt.
Ja,
das hat sich auch so eingeschlichen und genau, und wurde dann halt immer weiter ausgedehnt, was die Berührungen angeht. Und er hatte dann auch, ist mit ihr in den Wald gefahren, wollte sie küssen, solche, so in dem Umfang war das.
Oh Gott.
Und die andere Hörerin, das andere Mädchen, war damals 8 Jahre alt. Und bei ihr ist dieser Missbrauch 2-3 Jahre lang passiert. Und zwar war das der Vater einer Freundin von ihr. Und genau, der hat am Anfang, sie hat erzählt, das hat so angefangen, dass sie ihre Kaugummis, die sie im Mund hatte, in seine Hand spucken sollte. Dann hat er gesagt, er wirft sie für sie weg. Und dann irgendwann hat er sie gestreichelt, ihr auch gesagt, wie hübsch und wie schön sie ist und dass er gerne Zeit mit ihr verbringt. Hat angefangen, sie dann zu berühren. Und sie hat sagte auch, dass sie teilweise nur noch bruchhafte Erinnerungen hat und die manchmal abbrechen. Wenn sie versucht, sich an was zu erinnern, es bricht einfach ab. Mhm. Und dann sitzt sie da und kann nur noch geradeaus starren, jetzt heute, wenn sie versucht, sich dran zu erinnern, und es kommt nicht mehr. Und ich will jetzt an der Stelle auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Und das möchte sie auch nicht. Aber genau, es gab die Situation dann, dass sie nur noch ihre Badesachen anhatte oder ganz nackt war und er auch und sie dann Dinge machen sollte, die die für das Alter nicht angemessen sind. Und sie war aber auch sehr klein, jung und hat gar nicht richtig verstanden, was da eigentlich passiert. Das nur für den Hintergrund. Und die 2 Fragen, die ich den beiden gestellt habe, war, warum wie kann es sein, weil das sind eine der Hauptanschuldigungen dieser Hardcore-Fans oder der Leute, die Michael Jackson verteidigen, dass die so lange nicht sagen und dass sie sogar leugnen, dass das passiert ist. Mhm. Und warum kommen die erst so spät? Die beiden Mädchen haben mir gesagt, dass es bei ihnen so war, bei beiden, dass sie den jeweiligen Tätern das Leben nicht schwer machen wollten. Das Mädchen mit dem Fahrlehrer hat gesagt, dass sie in einem kleinen Ort aufgewachsen ist, da kannten den alle und sie wusste, wenn das rauskommt, ihr Vater wird dem Mann die Hölle heiß machen.
Okay.
Und der wird den wahrscheinlich anzeigen und der wird nie wieder arbeiten können. Und sie beide haben das deckungsgleich gesagt, sie mochten den ja auch. Beide hatten diese Männer trotz allem noch lieb. Also das war ja eine liebe Person für sie, die war nett zu ihnen, die hat ihnen gesagt, haben ihnen gesagt, dass sie schön aussehen, die haben mit ihnen gespielt, die haben ihnen gesagt, dass sie ganz doll gerne Zeit mit ihnen verbringen und haben sie auch genau so eingelullt und sie haben ihnen auch gesagt, dass auch wieder auf so eine liebevolle Art, dass sie ihr Leben kaputt machen würden, wenn sie das jemandem sagen. Sie dürfen das auf gar keinen Fall erzählen. Sie würden denen das Leben zerstören. Und vor allem das eine Mädchen, was damals 8 war, hat auch gesagt, dass sie wahnsinnige Schuldgefühle später hatte, weil sie dachte, sie war ja hübsch. Weil sie so hübsch war, hat er sie angefasst. Er konnte ja nichts dafür.
Mhm.
Er hat zwar die Dinge mit ihr gemacht, aber schuld war ja eigentlich sie. Weil wenn sie nicht so ausgesehen hätte, dann wäre er gar nicht dazu getrieben worden, das zu machen. Und beide haben auch gesagt, dass die Männer ihnen das Gefühl gegeben haben, was Besonderes zu sein. Und das war das Hoch an der ganzen Sache. Und vor allem das Mädchen, was damals 8 war, hat gesagt, dass sie immer dachte, dass irgendwann hört es auf. Und sie haben ja so gerne Zeit da verbracht und wollten das ja auch weiter und dass er so lieb zu ihnen ist. Und sie dachte, irgendwann macht er das einfach nicht mehr und dann ist es einfach nur noch schön und sie kann da mit ihrer Freundin und mit dem Vater auch spielen.
Mhm.
Und bis heute sagen die beiden, dass sie den Männern nicht böse sein können.
Krass.
Und dass ihnen jetzt langsam klar ist, was da passiert ist. Das haben sie auch gesagt, dass ihnen lange Zeit überhaupt nicht klar war, was da passiert ist und dass es falsch ist, weil sie gedacht haben, das ist ganz normal, das ist einfach so.
Ja.
Und das ist ein Geheimnis zwischen denen, das dürfen sie einfach nicht weitersagen, weil andere wollen sie dann auseinanderbringen.
Ja.
Und ich glaube, das ist genau der Knackpunkt, dass die, genau wie es bei der Michael Jackson Doku auch war, natürlich, es kann trotzdem nicht wahr sein, aber von der Geschichte her, dass die Täter lieb waren und die Opfer und in der Doku die mutmaßlichen Opfer haben sich in ihrer Gegenwart sehr, sehr wohl gefühlt, haben alles bekommen und haben das andere dann quasi so wie halt ertragen, dafür, dass sie aber die schöne Zeit verbringen durften. Genau. Und warum sie das dementiert haben, da haben sie mir gesagt, dass man sich manchmal so sehr einredet, dass das nicht passiert ist, dass man es selbst glaubt.
Mhm.
Und vor allem die eine hat gesagt, dass ihr das jahrelang überhaupt nicht bewusst war, bis sie mit jemandem drüber gesprochen hat und da wurde ihr erst bewusst, dass das damals überhaupt nicht angemessen war und ganz falsch. Und das wusste sie einfach nicht. Sie hat den Missbrauch sogar über Jahre vergessen, weil das halt in so einem jungen Kindheitsalter passiert ist. Und ihr wurde halt die ganze Zeit von dieser Bezugsperson, die Täter waren ja eine unglaublich große Bezugs- und Vertrauensperson. Und die hatten ja keine Angst vor denen. Die haben ja halt die ganze Zeit gesagt, dass das alles okay so ist und das muss nur ein Geheimnis zwischen den beiden bleiben. Und sie haben das halt irgendwann abgehakt. Und dann erst, als das alles wieder hochkam, haben sie und sie dann in einem Alter waren, wo sie das bewerten konnten, haben sie gemerkt, das ist nicht okay. Und das war nichts, was man machen darf.
Hm.
Und haben aber auch trotzdem ja in sich diesen Zwiespalt, dass sie trotzdem, wie gesagt, es ist, ich glaube, man kann es, wenn man nicht direkt betroffen ist, vielleicht, ich habe es gut nachvollziehen können, aber ich kann es auch verstehen, wenn Menschen da vielleicht sagen, nee, ich kann nicht verstehen, warum man das nicht macht. Das muss man, glaube ich, einfach so hinnehmen.
Hm.
Wenn Menschen das nicht erleben, vielleicht man kann sich das wahrscheinlich, es ist ja auch fernab von jeglicher Vorstellung. Genau. Und was das eine, die eine Hörerin, die 8 war damals, die hat die Doku dann auch nochmal geguckt und hat zu mir gesagt, was für sie so ein krasses Indiz war, wo sie meinte, genau das ist es eigentlich, das würden viele nicht verstehen. Die Doku fängt an mit dem Satz von dem einen Jungen, der sagt, I think he was happy when I was with him and he sexually abused me for 7 years. Also ich glaube, dass es ihn immer sehr glücklich gemacht hat, wenn ich bei ihm war und er hat mich 7 Jahre lang sexuell missbraucht. Und sie meinte, das ist es, was viele nicht verstehen. Wie kann man denn glücklich sein bei jemandem, der einem sowas antut? Und genau das meinte sie, so ist es ja nicht. Du bist ganz klein, kannst es nicht einordnen und deswegen schreist du auch nicht oder bittest jemanden um Hilfe, weil dir auch eingeredet wird. Das ist ja ein bisschen wie Brainwashing. Der redet ja die ganze Zeit jemand ein, dass das alles okay ist. Und sie meinte auch, sie kann ihn nicht hassen. Bis heute kann sie nicht sagen, was für ein ekelhafter, widerwärtiger Mensch. Kann sie nicht, es kommt nicht hoch. Weil halt damals weil sie diese Bindung damals einfach zu groß war.
Haben sie dir erzählt, ob sie damit, also haben sie das der Polizei jetzt später gesagt oder irgendwie, oder ist das?
Nee, bei dem Mädchen mit der Fahrschule wissen das bis heute auch die Eltern nicht.
Ernsthaft?
Mhm. Und ich glaube, bei dem anderen Mädchen gab es einen Gerichtsprozess dann, wenn ich mich gerade richtig erinnere.
Okay.
Genau, aber bei dem einen Mädchen weiß es, wie gesagt, wissen es die meisten nicht, weil sie zum Beispiel auch sagt, wenn sie glaubt, wenn sie es ihrem Vater sagt, jetzt sagen würde, zu dem sie eine gute Bindung hat oder hatte, wäre er unfassbar enttäuscht, weil er, so glaubt sie, sagen würde, wie kannst du, oder er wäre so enttäuscht, dass sie ihm sowas Wichtiges und sowas Schreckliches nicht anvertraut und damit nicht zu ihm kommt.
Hm.
Also auch bei den beiden war dieses nicht darüber sprechen, verleugnen weiß ich nicht, aber nicht darüber sprechen. Ein großer Bestandteil und ist auch vorgekommen.
Mhm.
Genau. Und eine davon meinte auch, dass, weil viele ja dass die Geschichten der beiden Männer in Frage stellen, weil sie angeblich nicht emotional genug oder nicht angemessen emotional erzählt haben, dass das überhaupt nicht ungewöhnlich ist, dass man, ich glaube, assoziieren ist das, glaube ich, wenn du das Geschehene so weit wegdrängst, dass du dich nicht mehr so fühlst, du bist nicht mehr so verbunden mit dem, was passiert ist. Du erzählst es wie so ein Außenstehender, als wenn das ganz weit weg wäre. Und sie meinte sogar, dass es auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man die solche Geschichten erzählt und dabei lacht. Weil sie meinte, es ist manchmal, man ist so fern davon, weil es wie so eine andere Geschichte ist, dass Menschen das manchmal nicht nachvollziehen können, wie man so darüber reden kann. Genau, das war mir wichtig und vielleicht auch euch, die es hören, um diese Hauptanschuldigungspunkte einmal erklärt zu bekommen, warum haben die das geleugnet und warum haben sie so lange nichts gesagt, wie kommt sowas zustande. Und jetzt so als letzten Teil, ich habe mir dann diese Gegendarstellungsvideos noch angeguckt, in denen viele Punkte aufgegriffen werden, die angeblich beweisen sollen, dass viele Sachen da drin erlogen sind. Zum Beispiel, einer der Hauptpunkte ist ja, dass der Wade erst für Michael Jackson in dem Prozess ausgesagt hat. Das denke ich, egal ob die Geschichte von den beiden stimmt oder nicht, dass das ein Punkt ist, den lasse ich so für mich nicht gelten, dass er einmal für ihn ausgesagt hat.
Auf gar keinen Fall.
Wenn du Kinder so manipulierst und die so brainwashed über Jahre hinweg, dann ist es überhaupt nicht verwunderlich, dass die ihn erst beschützen wollen.
Ja.
Und genau das hat er auch gesagt, er wollte ihn beschützen.
Ja.
Dann gibt es so Beweise oder angebliche Beweise, dass zum Beispiel einer der zwei Jungs seine Mutter in einer E-Mail wohl gefragt haben, so, kannst du mir nochmal genau sagen, wie das war damals bei dem ersten Wochenende, als wir auf der Neverland Ranch waren, und dass er also später, wenn er die Geschichte erzählt hat, nur anhand der Infos seiner Mutter wusste und nicht anhand seiner eigenen. Das ist so eine Sache, wo ich sage, okay, ja, verstehe ich, sieht komisch aus, habe ich keine Antwort für, hat wahrscheinlich niemand eine Antwort für. Also natürlich sieht das komisch aus. Warum kommen sie jetzt erst damit? Glaube ich, kann man, wenn es wahr sein sollte, auch verstehen. Vor allem anhand unserer zwei Hörerinnen, die gesagt haben, warum man so lange schweigt manchmal oder bis heute engen Familienmitgliedern, den eigenen Eltern nicht sagt, weil man sich schämt und weil man, ja, weil man damals halt dachte, das wäre nichts Falsches, und plötzlich, wo man sieht, was das eigentlich war, ja, schämt man sich, das zu erzählen und möchte auch immer noch die Person beschützen, die einem das angetan hat.
Und ich kann mir auch vorstellen, dass je mehr Zeit vergeht, desto mehr denkt man dann vielleicht auch selbst, was soll ich denn jetzt noch erzählen? Jetzt glaubt es mir ja eh keiner
ja,
mehr.
Ja, definitiv. Ja.
Also genau das, warum sie unter anderem vielleicht geschwiegen haben, ist jetzt das, was auch eingetreten ist bei einigen Leuten,
ja,
die sie jetzt an Beschuldigungen sagen, warum sagt ihr es denn jetzt erst?
Ja.
Und hätten sie es vielleicht vor 3 Jahren gesagt, hätten die auch gesagt, warum sagst du es denn jetzt erst? Also jeder Zeitpunkt wäre vielleicht für manche Menschen zu spät gewesen.
Ja. Und du musst ja auch erstmal diesen Prozess noch haben, in dem es dir selber klar wird, du realisierst, was passiert
und
du auch fähig bist, darüber zu sprechen.
Genau.
Aber natürlich, ich möchte es ja nicht subjektiv machen, gibt es auch so Punkte, dass der Wade zum Beispiel, der Choreograf, dass der Geldprobleme gehabt haben soll und ein ganz großes Engagement nicht bekommen haben soll und dann kurz danach quasi mit der Sprache rausrückte und diese ganze Welle losgetreten hat, wo man sich dann fragt, hat er das aus Promozwecken gemacht? Ja, für die Doku sollen sie angeblich kein Geld bekommen haben, aber natürlich ergeben sich daraus wieder ganz viele Interviewanfragen. Sie können vielleicht ein Buch schreiben, bei einer Enthüllungsshow mitwirken oder wie auch immer, wurden ja auch von Oprah Winfrey. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich sage, da kann man nichts gegen sagen. Natürlich ist es immer noch eine Option, dass sie das aus anderen Beweggründen erzählen und dass es nicht stimmt oder vielleicht nur in Teilen stimmt. Genau.
Und aber dann, selbst wenn es in Teilen stimmt, Ariana.
Selbst wenn es in Teilen stimmt, natürlich.
Es ist ja schlimm genug.
Selbst wenn es in Teilen stimmt, natürlich muss man aber auch, und da haben auch die beiden Mädchen mir recht gegeben, in Betracht ziehen, dass es vielleicht gar nicht stimmt.
Ja.
Ohne dass man sagt, da sind zwei Opfer, die stellen sich vor die ganze Welt und öffnen ihr Herz und sagen, was ihnen Schlimmes passiert ist, und dann stellt man sich dahin und sagt, nee, glaube ich euch nicht, ihr lügt. Das ist was anderes, darum geht's nicht, sondern natürlich, weil es nur die Aussagen dieser beiden oder auch mit der Eltern gibt, und ich halte die zwar für glaubhaft, aber natürlich, wirkliche Beweise hat man in dem Sinne nicht. Und das ist natürlich auf der einen Seite ganz schrecklich, weil wie oft zeigen Missbrauchsopfer ihre Täter an oder wenden sich an Stellen und dann wird gesagt, naja, du kannst es ja nicht beweisen, dann wurdest du auch nicht, dann hat der Missbrauch nicht stattgefunden. Mhm. Es ist eine unfassbar schwierige Lage. Es gibt von vor ein paar Jahren so Ausschnitte, in denen der Wade, der Choreograf, in einer Talkshow war und gefragt wird, so um seine Freundschaft mit Michael Jackson, und dann wird auch so aus Spaß wird so gesagt, da war das noch nicht bekannt, da hat er das noch nicht geäußert und hat es noch dementiert, und wo hat er dich so überall angefasst? Und er lacht und sagt, oh Mann, der hat mich nicht angefasst. Und ich find's auch krass, aber das heißt nichts, ich find's auch krass, wie locker er darüber hinweggeht und er guckt nicht ertappt oder guckt nicht verstört oder so, aber das heißt nichts. Also wenn jemand missbraucht wurde und sich über Jahre einfach versucht, es zu verdrängen und es auszublenden, dann kann er das so gut ausgeblendet haben, dass er das auch für Wahrheit hält. Und das haben die beiden Mädchen auch gesagt. Manchmal glaubt man dann auch gar nicht mehr, dass es passiert ist, weil man sich selber so doll vormacht, es ist nicht passiert. Mhm. Man will es nicht zulassen, um nicht daran zu zerbrechen. Und dann glaubst du es irgendwann. Und dann kommst du auch damit klar, wenn Leute dich fragen. Und dann sagst du, nein. Der eine hat sogar gesagt, dass er auch immer einen Scherz gemacht hat, wenn ihn jemand gefragt hat, und du warst auch als kleiner Junge bei Michael Jackson auf der Ranch, hat er dich auch angefasst? Dann hat er, glaube ich, sowas gesagt wie, ja, ich glaube, ich war nicht sexy genug wahrscheinlich, deswegen wollte er nichts von mir oder so. Und hat sich diesen Scherz zurechtgelegt, um damit irgendwie klarzukommen, wenn Leute ihn fragen und damit er nicht so zerbricht. Es gibt wirklich für alles beide Seiten. Ich glaube, und das haben auch die beiden Mädchen gesagt, ich glaube, da sind wir uns, also die beiden Betroffenen, mit denen ich mich ausgetauscht habe, muss man sich einfach einig sein, wir werden es wahrscheinlich niemals erfahren. Mm-mm. Wir werden nicht wissen, wurde Macaulay Culkin auch sexuell missbraucht?
wird nur und ist deswegen vielleicht zerbricht gerade an seiner Drogen- und Alkoholsucht und wurde aber von Michael Jackson oder wem auch immer stillgestellt und mit mehreren Millionen Dollar bezahlt oder wird bedroht oder wie auch immer. Oder ist ihm nichts passiert und die beiden Männer lügen. Man weiß es nicht. Das Einzige, ja, und ich dachte irgendwie nach der, natürlich, es war naiv zu denken, dass ich nach der Doku denke, ich kann mir besser ein Bild ein Bild davon machen. Wenn man sich die beiden Seiten anguckt und offen für beide Seiten ist, und ich glaube, ich war sehr offen für beide Seiten, dann kann man nur zurückbleiben mit einem Gefühl von, mit einem mulmigen Gefühl, mit einem Gefühl von, irgendwas kann da nicht gestimmt haben, weil diese Witze mit Michael Jackson und den Kindern, die gibt es seit über 20 Jahren, genau. Dass er sich ständig mit Kindern umgeben hat.
Genau.
Dass er auch in nicht so ganz angemessener Art und Weise mit denen verkehrt ist, indem er mit denen in einem Schlafzimmer war.
Ich glaube, das ist ein Fakt.
Genau, das ist ein Fakt und damit möchte ich das überhaupt nicht entkräftigen oder erklären, aber auch über Michael Jacksons eigene Kindheit ist unglaublich viel bekannt, wie er da selber misshandelt wurde und wie er unter seinem Vater und dem ganzen Ruhm gelitten hat, dass vielleicht gibt es jetzt Leute, die sagen, das kannst du so nicht sagen. In meinem Gefühl ist es aber so, für mich ist irgendwie selbstverständlich, dass eine Seele und vor allem eine Kinderseele an sowas zerbricht und dass du einfach einen psychischen oder psychologischen Schaden davon trägst, der sich in irgendeiner Art und Weise äußert.
Ja.
Und ich will nicht sagen, dass es deswegen dazu gekommen ist. Vielleicht hat er auch einfach nur Plüscheinhörner gesammelt oder so und das war das, wie es sich, aber vielleicht hat er halt auch eben sich an Kindern vergangen.
Ja.
Genau, ja, und es war auf jeden Fall krass und ich frage mich, wie lange dieses Gefühl bei mir nachhalt. Ich glaube, es war auch deswegen sehr intensiv, weil ich mich mit diesen beiden Mädchen, bei denen ich mich auch nochmal ganz doll bedanken möchte für ihr Vertrauen, dass sie uns entgegengebracht haben, indem sie gesagt haben, wir dürfen das im Podcast besprechen.
Das ist echt nicht selbstverständlich.
Ja, uns entgegengebracht haben. Ja, und jetzt die Frage, kann man ihn noch gut finden? Kann man seine Musik noch hören? Also, ich muss sagen, mit einem gemischten Gefühl. Und ich glaube, was mir echt schwerfallen würde, wäre jetzt, wenn ich so einen traurigen Michael Jackson Song höre und Stranger in Moscow und würde dazu weinen. Und das habe ich definitiv schon oft im Leben getan. Würde ich mir, glaube ich, komisch vorkommen, aber seine Musik jetzt gar nicht mehr zu hören. Ich weiß, dass das viele, viele Fernseh- und Radiosender weltweit machen, ihn verbannt haben aus ihren Programmen. Keine Ahnung. Ich finde, man kann da niemandem eine Vorhaltung machen und sagen, das darfst du nicht mehr, du darfst ihn nicht mehr feiern, du darfst ihn nicht mehr gut finden, weil am Ende muss sich wahrscheinlich jeder sein eigenes Bild bilden. Ich finde es nur ganz wichtig. Eigentlich finde ich es das Wichtigste, dass man soll sich denken, was man möchte, aber nach außen hin weder die eine Seite noch die andere verurteilt. Also, dass man weder auf diese beiden Männer beschimpft, sie bedroht und überall im Internet schreibt und riesige Plakate aufhängt,
ja so krass.
Hört auf zu lügen,
das
lasst
ich so,
ihn in Ruhe.
So krass.
Ja, und dass man auf der anderen Seite aber vielleicht auch nicht sagt, er ist das größte Schwein der Menschheitsgeschichte, denn das hat stattgefunden, weil den Fakten muss man ins Gesicht blicken. Das wissen wir nicht. Bei den Fällen, wo man es ganz genau weiß, da ist alles angebracht, was in so einem Fall angemessen ist, an Strafe, an Verurteilung, wie auch immer. So wie bei diesen beiden Mädchen, wo es einfach klar ist.
Ja.
Aber bei jemandem, wo man es jetzt nicht weiß und wo es auch so viele, in Anführungsstrichen, Gegenindizien geben könnte. Auch, dass sie erzählt haben, dass sie mit ihm dann in Disneyland waren. Aber das, was sie gesagt haben, als sie mit ihm in Disneyland waren, da gab es das Disneyland noch gar nicht. Es wurde 4 Jahre später
eröffnet. Ah ja, okay.
Aber zum Beispiel, da haben mir die Mädchen auch wieder gesagt, dass man, vor allem das Mädchen, was damals 8 war, dass man Zeitpunkte und Daten komplett vertauscht, dass sie auch dachte, ich glaube, sie dachte, sie wäre älter oder jünger gewesen oder so, dass es nur
das hat man ja selbst bei unbrisanten Geschehnissen,
total.
Weiß ich doch nicht mehr, wann ich Wasserski im Balaton dem Balatonsee da gelaufen bin.
Jetzt
oder
kann man
nicht.
Natürlich sagen, ja, aber wenn das sowas Schlimmes Einschneidendes ist, dann müsstest du es wissen.
Nee,
sie hat auch gesagt, dass sie dachte, es wäre ein Sommer gewesen und erst später nach und nach kam quasi bei ihr selber raus, dass es sich um mehrere Jahre gehandelt hat. Ich glaube, es bleibt einfach eine Geschichte, wo man kein richtiges Ende setzen kann. Und ich würde auch niemanden dafür verurteilen, der seine Musik weiterhört. Ich finde wirklich, das Wichtigste ist, dass man weder so scharf in die eine noch in
das
die andere Richtung
auch.
Verurteilt.
Das denke ich auch.
Und ja.
Ja, da ist das Internet auch wieder ein perverser Ort für.
Total, natürlich. Wobei man ja auch sagen muss, diese Gegenbewegung, die haben ja Busse bedrucken lassen, die haben Banner bedrucken lassen, mit der die in Städten aufmarschieren. Die fordern teilweise, dass HBO, der Sender, der die Dokumentation zuerst ausgestrahlt hatte, dass der wahrscheinlich nicht abgeschaltet, aber zumindest boykottiert wird.
Ja, aber es gab es nicht sogar eine Demo vor dem ProSiebenhaus?
Ja, stimmt.
Hier in Deutschland.
Die haben nämlich in Deutschland die Doku als erste ausgestrahlt.
Genau.
Ja.
Irgendwie so. Das finde ich so fanatisch. Und da frage ich mich, wie doll kann man, also das ist jetzt wieder ein ganz anderes Thema eigentlich schon fast, wie doll kann man Fan sein?
Das
also
stimmt.
Wie doll kann man sich reinsteigern in eine Person, dass man sowas macht? Ich wollte übrigens dazu noch sagen, ich habe in der Einfolge, als wir darüber gesprochen haben, schon mal über Michael Jackson, habe ich dir, glaube ich, erzählt von diesem einen Song von Marius Müller-Westernhagen.
Ja.
Ja, genau. Ich habe nochmal geguckt, der ist, weil ich nochmal wissen wollte, was war das nochmal für eine Textstelle, und der Song ist von 1994 übrigens. Und das Ding ist, ich check den Song nicht. Ich bin zu blöd dafür. Der Song heißt Es geht mir gut. Ja, und ich check's halt nicht, aber die Songzeile ist, dass Marius Müller-Westernhagen da singt, keine Ahnung, keine Meinung, kein Konzept, keine Lust, um aufzustehen. Michael Jackson geht mit kleinen Jungs ins Bett und ich kann übers Wasser gehen. Es geht mir gut, es geht mir gut. Bedeutet das, Michael Jackson geht mit kleinen Jungs ins Bett und ich kann übers Wasser gehen, sagt dem Motto, dann stimmt's nicht, dass Michael Jackson mit kleinen Jungs ins Bett geht?
Ja, so ein bisschen nach dem Motto, ja, genau, und ich habe schon Pferdekotzen
so
sehen.
So, genau, also so würde ich das jetzt erstmal verstehen. Aber was ich viel krasser finde, ist, dass ich habe das YouTube-Video dazu gesehen auf YouTube, also das Musikvideo, ganz komisch, hat auch überhaupt nichts mit Michael Jackson zu tun. Und das ist ja schon, ich glaube, also das, wie gesagt, der Song ist von 94, das Video ist, glaube ich, von 2013, also wurde 2013 hochgeladen, also schon sehr, sehr lange her. Und da ist auch ganz schlechte Qualität und sowas alles. Und nur diese eine kleine Songzeile von Michael Jackson, die auch sogar bedeuten könnte, dass Marius Müller-Westernhagen das eben schon damals nicht geglaubt hat.
Ah. Ne?
Und trotzdem sofort darunter Kommentare, aktuelle Kommentare, zum Beispiel, alles super und schick, das sieht es toll, aber das in Bezug auf Michael Jackson ist nicht richtig und es ist auch verdammt hässlich, sowas zu sagen. Oder ganz aktueller Kommentar, du Blödmann, um mich noch nett auszudrücken, Michael Jackson geht mit kleinen Jungs ins Bett, wer bist du, dass du das sagst, verpiss dich, du gehörst nicht auf diese Welt. Also das heißt, dass dieser Song, der so alt ist, dass aber diese fanatischen Menschen, die zu 100% sagen, Michael Jackson ist ein Angel und der kann nichts Schlimmes gemacht haben, dass die jetzt auf ein ganz altes Musikvideo oder ganz altes Lied zurückgreifen und das jetzt noch kommentieren.
Und das ist für mich
und überhaupt nicht gucken, in welchem Kontext das da steht. Die sehen nur irgendwas mit Michael Jackson und sofort tippen die halt was total Abwertendes der Person gegenüber. Hauptsache, ich stehe zu Michael Jackson.
Genau, das ist für mich wirklich blinder Fanatismus.
Genau, genau,
du bist
genau.
So bedingungslos fanatisch besessen oder Fan von einem Menschen, dass du ihn gegen alles auf der Welt verteidigst, weil er für dich eine Heiligkeit ist.
Ja.
Ohne ihn zu kennen, ohne die Wahrheit zu wissen.
Genau.
Wahrscheinlich haben diese Menschen ihn niemals auch nur aus 5 Metern Entfernung gesehen.
Richtig. Das finde ich total krass.
Ja. Ja.
Also generell dieses Fan, das gibt's bestimmt auch bei anderen Personen, also gar nicht Michael Jackson, sondern auch noch Stars, die unter uns sind. Es ist unfassbar.
Ja.
Ich weiß nicht, ob ich es in der einen Folge erzählt habe, dann tut's mir leid. Wie heißt denn diese Band? Lost Prophets heißt die. Ich fand die damals richtig geil in meiner Emo-Zeit. Und der Sänger von den Lost Prophets sitzt auch aktuell im Gefängnis und ich glaube, die dürfen auch nirgendwo mehr gespielt werden, weil dieser Sänger wirklich Säuglinge vergewaltigt hat und das kam dann raus.
Konnte das bewiesen werden?
Ich glaube ja. Ich glaube ja. Ich glaube tatsächlich ja. Ich glaube, er streitet es noch ab. Und diese Babys waren Babys von Fans. Also die Mütter haben freiwillig ihre Babys hergegeben, um sie, ich sag das mal so richtig ätzend, vergewaltigen zu lassen von diesem Frontmann von Lost Prophets. Also das, weißt du, was ich meine? Also wie kann man denn so doll Fan sein, dass man
den Verstand komplett ausknipst.
Ja.
Ja, und irgendwie, der sitzt aktuell im Gefängnis und ich habe irgendwie neulich was darüber gelesen, dass es immer noch Fans gibt, die also irgendwie spezielle Babyfotos und so weiter in dieses Gefängnis schicken.
Oh mein Gott.
Und so, also richtig, richtig krass. Mhm. Ja.
Ja.
Ekelhaftes Thema, Mann.
Eine Sache vielleicht noch, weil bei den Kommentaren, ich fand's auch, das fand ich erstaunlich, also bei YouTube und bei so Artikeln im Internet, da findet man diese ganzen Kommentare von den Leuten, die jetzt sich so vehement dagegen aussprechen und sagen, das ist alles eine Lüge. Fand ich bemerkenswert, dass einige die Doku gar nicht geguckt haben.
Ja.
Dass sie geschrieben haben, sie brauchen die Doku gar nicht gucken, es stimmt nicht. Und eine Sache.
Das ist krass, ja, das ist ein krasses Statement.
Eine Sache, lass es uns dahingestellt sein, ob diese Geschichte mit Michael Jackson stimmt oder nicht. Es gibt viele Geschichten, die ähnlich verlaufen sind, an anderen Stellen mit anderen Menschen auf dieser Welt. Und ich glaube, da kann man das dann wenigstens so rüber transferieren. In diesen Kommentaren steht dann ganz oft, wenn das so schlimm ist, sowas würde er niemals tun. Und wenn was so schlimm ist, warum haben sie es jahrelang einfach nichts gesagt und jetzt kommen sie plötzlich raus, ist total unrealistisch. Ich finde, oder mein Gefühl dazu ist, diesen Vorwurf, den kannst du in einen Satz zusammenfassen. Du kannst sagen, krass, die haben lange geschwiegen, plötzlich rücken sie mit der Sprache raus, warum haben sie es dementiert? Was da aber alles vorgefallen ist, das kannst du nicht in einem Satz sagen.
Auf gar keinen Fall.
Diese Komplexität von, und möchte nochmal betonen, lass es uns nicht auf diesen Fall beziehen, sondern auf andere, sowas passiert über Wochen, Monate, Jahre hinweg. Diese Doku geht nur 4 Stunden. Und die hat 10 Jahre oder so abgebildet. Etwas, was du, genauso wie, du kannst da nicht sowas Komplexes wie eine Beziehung, die, sagen wir, eine Ehe, die geht 40 oder 30 Jahre, dann trennen sich die beiden und sie werden geschieden. Du kannst doch nicht in einem Satz zusammenfassen.
So war's.
Ja. Oder warum sie sich am Ende trennen. Warum waren sie denn dann so lange zusammen?
Ja, ja.
Du müsstest alle Urlaube, die Kinder, die sie hatten, die Hochs und Tiefs, was hat sie zusammengeschweißt? Wie sind sie zusammengekommen? Vielleicht waren sie mal wieder auseinander, dann wieder zusammen. Du kannst ja nicht einfach sagen, sie lernten sich kennen, als sie 18 waren, dann waren sie 30 Jahre verheiratet. Und dann hat der eine sie betrogen und haben sich getrennt. Es ist so komplex,
natürlich,
so vielschichtig und facettenreich, dass man nicht einfach das runterbrechen kann, so wie man den Vorwurf auf einen Satz runterbrechen kann. Okay, ihnen ist was ganz Schlimmes passiert, lange haben sie nichts gesagt und ist sogar dementiert, plötzlich rücken
kann
sie mit
stimmen.
Der Sprache raus. Das kann nicht stimmen. Nee, so wie du es hinstellst, natürlich nicht. Aber wenn sowas über Jahre hinweg systematisch und schleichend passiert und auf so eine, ich sag jetzt einfach mal ganz naiv, liebevolle Art und Weise, wie Michael Jackson da vorgegangen ist, doch, dann kann sowas
passieren. Aber ich glaube, die Leute, die das behaupten, 2 Sachen dazu. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart. Aber auf der einen Seite guck mal, also ich weiß nicht, man kann das nicht so richtig vergleichen, aber ich will mich jetzt nicht verstricken und was total Beschissenes sagen, aber vielleicht wollen diese Menschen das auch gar nicht weiter hinterfragen.
Natürlich.
Wollen sie nicht. Und es ist so schön einfach, sich eine Sache rauszupicken, wie dann zum Beispiel, warum sagen sie es erst jetzt? Und das reicht als Totschlagargument für sie persönlich.
Genau.
Egal, was da noch in der Brust vielleicht sogar schlummert.
Ja.
Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache, ich glaube auch, um sich in sowas hineinzufühlen, um sowas zu hinterfragen, da gehört auch ein gewisser Verstand.
Mhm.
Und ich glaube, nicht alle sind dem mächtig.
Ja. Ich kenne jemanden aus dem Bekanntenkreis, der ist großer Michael Jackson-Fan und den habe ich gefragt, ob er die Doku geguckt hat und was er denkt und er hat zu mir gesagt, er möchte sich die Doku nicht angucken, weil er Angst hat, dass Michael Jackson als der Held und das Idol, als dass er ihn jahrzehntelang gesehen hat, dann zerbrechen würde und das möchte er nicht. Und ich dachte, wenigstens ehrlich.
Mhm.
Also der sagt wenigstens, er hat auch gesagt, ich kann mir vorstellen, dass da was dran ist, da muss was dran sein, so oft wie der mit Kindern gesehen wurde, aber ich möchte mir das nicht angucken. Und da denke ich mir,
da fließt du dann aber ein bisschen, soll er machen, da fließt du dann vor der Wahrheit.
Ja.
Aber der Unterschied ist
oder vor der Wahrheit müssen wir vorsichtig sein, aber da fließt du auf jeden Fall vor
das
dem.
Das war jetzt blöd ausgedrückt,
Da fließt du auf jeden Fall davor, dass eventuell die Chance besteht, dass der, als den du ihn gesehen hast, nicht mehr derjenige ist.
Genau, das ist eventuell sein gutes Recht, dass er das machen kann, aber es ist ein Unterschied, ob ich selbst für mich sage, ich glaube das nicht, ich will das nicht glauben, ich will das nicht gucken, ich will mich damit nicht beschäftigen und hier passiert meine Michael Jackson Choreografie, die ich zu Hause tanze, weil ich bin Fan Number One.
Ja.
Das kannst du machen, damit verletzt du ja erstmal niemanden, aber aktiv zu kommentieren, mit Bannern durch die Straßen zu laufen, das ist nochmal Next Level Shit.
Ja.
Und nochmal viel, viel krasser,
ja,
als das, was du mit dir selbst ausmachst,
ja,
in deinen eigenen vier Wänden.
Ja.
Ja.
Ja, finde ich auch. Ja. Am Ende, ich weiß nicht, wie man mit sowas professionell umgeht, wenn man wenn man über solche Themen spricht und viele Hörer hat, aber ich möchte es nochmal sagen, weil ich weiß, dass ganz viele, vor allem junge Menschen, Mädchen wie Jungen, sich oft mit schwierigen Geschichten an uns wenden und sich uns anvertrauen. Falls irgendjemand sich, weiß ich nicht, getriggert, angesprochen fühlt, wie auch immer, oder da gerade was Schlimmes vorkommt, mit dem er sich an niemanden wenden kann, würde ich sagen, bieten wir einfach an, dass ihr uns schreiben könnt.
Auf jeden
Fall. Wir versuchen euch mit jemandem professionellen oder mit jemandem, der euch hilft,
in Kontakt zu bringen.
Genau, in Kontakt zu bringen mit einer Stelle, weil ich weiß, das ist ja auch im Print so, wenn Artikel rauskommen, deswegen viele Medien machen das ja bewusst nicht, dass wenn Suizidfälle passieren zum Beispiel, dass sie darüber berichten, weil sie sagen, diese Triggergefahr ist so hoch, wenn sowas wieder rauskommt, dass dann immer eine Nummer abgedruckt wird von einer Stelle, von einer Beratungsstelle, an die man sich wenden kann, falls man Hilfe benötigt, die auch nochmal zeigen soll, ihr seid nicht alleine, obwohl das jetzt eine ganz blöde Floskel ist. Aber wenn irgendjemand an der Stelle oder durch dieses Thema, das was hochkommt oder traumatisiert ist oder wie auch immer, meldet euch bei uns, wenn ihr niemanden habt, mit dem ihr das teilen könnt oder wenn ihr das jetzt verarbeiten müsst oder wenn wir dadurch irgendetwas geweckt haben, so dass ihr damit jetzt nicht alleine seid.
Auf jeden Fall.
Ja.
Ja.
Ja, das war, glaube ich, die schwerste.
Die Stimmung ist im Eimer, würde ich mal sagen.
Stimmung ist im Arsch.
Ja, es muss aber auch mal sein.
Ja, ich finde es auch wichtig und es war echt,
und
muss ich sagen.
Wir sind ja nun auch oft, wir kriegen ja auch manchmal angekreidet, dass wir uns über Themen lustig machen, sehr ironisch und sarkastisch sind, manchmal nicht versteht, was wir ernst meinen und was nicht. Aber wir können auch mit Themen ernst umgehen und das verstehen, was für eine Ernsthaftigkeit dahinter. Ach, Ariana, ich bin auch am Ende meiner Kraft. Ich habe richtig Kopfschmerzen.
Falls jetzt irgendjemand auch denkt, ja, kann man aber über Michael Jackson, das ist ja jetzt krass und ihr habt euch damit beschäftigt, jetzt darf man darüber keine Witze machen. Ich weiß nicht, ob bei mir was schiefgelaufen ist. Ich würde nicht jetzt gleich den nächsten Hey Little One-Joke reißen, aber ich muss sagen, ich glaube, ich könnte es jetzt nicht, aber wenn sich das vielleicht in 3 Wochen wieder gelegt hat, ich glaube, wenn ich dann irgendwo jemanden höre, der Michael Jackson imitiert und seine Stimme nachmacht oder so, keine Ahnung, vielleicht ist das einfach dieses Ding, wenn man in Comedy und Sarkasmus drin ist oder so, dass man darüber dann auch wieder lachen kann, wenn es wieder abstrakt wird. Weiß ich nicht, ob das dann traurig ist oder wie auch immer, aber so wie wenn man manchmal, wenn auch nur hinter vorgehaltener Hand darüber lacht, wenn jemand über einen Flugzeugabsturz einen Witz macht, der dann nicht gerade akut passiert ist, sondern 3 Jahre zurückliegt oder so.
Ja, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen.
Da haben wir schon mal drüber geredet, genau, dass das zwei...
Wie makaber ist das?
Ja, genau. Und ja, keine Ahnung, wollte ich jetzt einfach nur nochmal so...
Also Ariana wollte vorwarnen, dass es sein kann, dass sie ein paar Wochen Witz bei Michael Jackson macht.
Das
nur mal schon mal so. Nur mal schon mal nur als Vorwarnung.
Nee, aber so wie uns Mädels geschrieben haben, die von die hochdepressiv sind und in Kliniken sind und die trotzdem sagen, ey, wenn Laura sagt, sie muss eine Steuererklärung machen und kriegt eine Depression, ich find's witzig. Also
ja,
die dann
wieder,
sagen,
es ist wieder diese Humorfrage, ne?
Ja, aber damit wollen wir jetzt gar nicht erst anfangen.
Nee, wollen wir damit jetzt noch anfangen.
Aber jetzt ist echt, das war ein Brett, Laura, ne?
Das war ein Brett. Schön, dass du das aufbereitet.
Ja.
Schön, dass wir in der nächsten Folge, in der übernächsten Folge, also in der nächsten langen Folge, die nächste Doku, dann, dass ich die dann am Hals habe. Danke dafür.
Das ist unsere neue kleine Rubrik, Doku-Tipp, hatten wir ja gesagt.
Doku-Tipp, ja. Ist das ein Doku-Tipp, den du rausgeben würdest?
Also da das Thema so krass in der Öffentlichkeit und in den Medien ist, würde ich ehrlich gesagt, weil ich mich selber dabei ertappt habe, dass ich mit super vielen Leuten drüber geredet habe, ohne die Doku hier gesehen zu haben, würde ich sagen, kann man sich ruhig mal mit beschäftigen. Muss man nicht, aber gehört zu meinen Monatsfavoriten oder wie sagen Beauty-YouTuber?
Ja, genau. Ja, genau.
Das sind meine Monatsfavoriten.
Das sind meine März-Favoriten,
genau.
Meine April-Favoriten.
Ja, ja, das war mein April. Nee, ist ja schon Mai. Aber ja,
ja,
das ist mein Mai-Favorit.
Verstehe.
Wie kriegen wir jetzt die Kurve, Laura? Weil wir müssen hier noch ein bisschen weitermachen.
Keine Ahnung. Ich weiß es gerade nicht. Nein, wirklich, mir schwirrt richtig der Kopf.
Ja, mir auch ein bisschen.
Ich habe so ein merkwürdiges Gefühl mit drin, eine Mischung aus Übelkeit, Kopfschmerzen.
Wollen wir vielleicht zum ersten Mal in unserer Podcast-Geschichte eine kurze Pause machen, die hiermit ankündigen, mal kurz durchatmen und dann gleich wieder frisch
da
sein?
Ja, finde ich gut.
Ja, fände ich, glaube ich, auch gut.
Dann gehe ich auch nochmal auf Toilette.
So machen wir es.
Okay, bis
gleich. Ihr könnt ja auch vielleicht einfach mal kurz auf Pause drücken, einfach mal in den blauen Himmel reingucken und mal ganz tief durchatmen und dann geht's weiter.
Ja, finde ich gut.
Da sind wir wieder.
Oh, da sind wir wieder. Aber gefühlt ist es immer noch.
Gefühlt ist es ist komisch, immer noch aber gerade. Ich ignoriere ja. das einfach jetzt mal. Das
wir ignorieren es weg.
Ja, wir ignorieren es.
Du wolltest.
Ich wollte was erzählen. Das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Mit meiner Schwester und meinem Freund, die mich.
Ist es eine Person?
Alt fühlen lässt. Das ist eine Person, ja, meine Schwester und mein Freund. Nee, die mich so alt fühlen lässt, dass ich es nicht fassen kann. Meine Schwester war neulich bei uns zu Besuch und ich hatte schon den ganzen Tag einen Ohrwurm von Christina Aguilera, Genie in a Bottle.
Ja.
Die ganze Zeit gesungen, if you wanna be with me. Die ganze Zeit schon so gesungen. Und irgendwann sagt meine 16-jährige Schwester zu mir, ist es der Soundtrack zu Aladdin? Ganz im Ernst.
Ach.
Wegen Genie in a Bottle. Und ich so, oh mein Gott, also ich hab geschrien, ich konnte nicht mehr.
Witzig.
Das Ding ist, mein Freund hat auch geschrien, ganz laut. Und so, der ja noch 4 Jahre jünger ist als ich. Oh Gott, wir sind so alt. Ah, guck mal, sie kennt Christina. Nee, hat er eben nicht gesagt, das ist nämlich der Punkt. Er hat dann nämlich gesagt, na, das ist doch die, die auch It's Raining Man gesungen hat.
Nein.
Doch.
Das hat er gesagt?
Er hat es gesagt, das ist doch die, die auch It's Raining Man gesungen hat. Und da habe ich gedacht, sag mal, bin ich hier mit Bekloppten zusammen? Bin ich eigentlich 100 Jahre älter als ihr alle?
Ja.
Ist das der Soundtrack von Aladdin, Ariana?
Oh, Genie,
I'm a Genie in a Bottle. Oh mein ja. Gott. Und da kommt mein Freund und sagt, das ist doch die, die auch It's Raining Man gesungen hat. Was ist denn das für eine Geschichte?
Wer war das, die Weather Girls?
Es waren ursprünglich die Weather Girls und dann später war das doch Gary Halliwell von den Spice Girls, die das gecovert hat.
Stimmt.
Ich bin alt.
Wir haben ja schon mal drüber geredet, ne? Mit Weggehen und hier an meinem Geburtstag lief YMCA und da waren junge Frauen, Mädels, die das nicht kannten in dem Club. Und haben ja sehr viele erboste oder nein, ganz liebe Nachrichten bekommen von jungen Hörerinnen, die meinten, sag mal, das hat nichts mit Alter zu tun, das ist eine Bildungslücke. Ich bin 22, ich kenne die Lieder. Die haben sich ja da sehr eingesetzt, was ich ganz süß fand. Und offensichtlich kennen doch wirklich viele Jüngere. Vielleicht hat das einfach was zum Beispiel damit zu tun, wenn man ältere Geschwister hatte, dass man es da gehört hat. Oder
ich weiß es nicht.
Wenn die Eltern Christina Aguilera gehört haben. Nee, aber ja, ich weiß, was du meinst. Laura, es wird eine Zeit kommen, in denen Leute einfach mit dem Namen Eminem nichts und zwar gar nichts mehr anfangen
können. Das glaube ich auch. Das Problem ist halt nur.
Weiß deine Schwester, wer Eminem ist? Das ist eine ernste Frage.
Ich glaube, sie weiß es, weil auf dem neuen Nicki Minaj-Album ja auch ein Feature mit Eminem drauf ist. Deswegen.
Ja gut, aber er ist für sie dann vielleicht ein aktueller
Popstar. Ich
weiß
nicht, wie es wäre, wenn man ihr jetzt anmachen würde, Stan oder wie der Song da heißt, mit Dido.
Ja.
Ob sie dann wüsste, was ist das, wer ist das? Oder wenn ich ihren Typen in einem weißen Shirt und gelb gefärbten Haaren zeigen würde, ob sie dann wüsste, dass es Eminem aus den 2000ern ist.
Aber Laura, jetzt sage ich dir mal was. Wenn meine Mutter bei sich zu Hause ganz laut auf der Anlage eine Platte von Fred Astaire anmacht, dann denke ich mir
auch. Ich weiß gar nicht, wer das ist.
So ein Swing-Sänger. Da denke ich mir auch, what's that?
Oh, ja. Das ist ein Ding.
Und weißt du was? Das ist so weit weg von mir, dass ich gerade richtig Angst habe, dass ich was Falsches gesagt habe und Fred Astaire ein Schauspieler aus den 80ern ist.
Also ich weiß nicht, du könntest mir jetzt alles erzählen.
Aber
bin
so
halt
wird
nur
es sein für die Jungen.
Total. Es ist wahrscheinlich jetzt schon so. Aber das Problem ist, dass ich, wenn ich schon mit dem Auto fahre, eine längere Strecke und manchmal keinen Bock auf Radio habe oder auf meine Playlist, was auch immer derselbe Scheiß ist nachher, dann mache ich irgendwie so eine vorgefertigte Playlist an 90er oder das Beste der 2000er oder sowas. Und dann kommen so Destiny's Child mit I'm a Survivor oder keine Ahnung. Und meine Schwester fährt dann oft mit meine Strecken. Was denkt sie, wenn ich das anmache? Bin
Stimmt.
ich dann in ihren Augen
uncool?
So, wie wenn meine Mutter jetzt, keine Ahnung, Take That anmachen würde? Bin
ja, Take That fällt ja da sogar fast noch rein.
Naja.
Vielleicht eher, wenn deine Mutter Marilyn Monroe anmachen würde. Monroe.
Ja, das hat sie nicht gehört.
Happy Birthday to you.
Ist das jetzt Britney Spears oder Marilyn Monroe?
Das ist Marilyn Monroe.
Aber es ist auch Britney Spears.
Ja, stimmt. Ja, stimmt.
Also, wow.
Ja, kann ich voll verstehen.
Also ich denke halt, es ist total cool, wenn ich irgendwie so Songs anmache, die mich so vor, ich weiß nicht, vor 10 Jahren begleitet haben. Aber das ist überhaupt nicht cool.
Ich glaube,
das ist nur für die Leute cool, die das miterlebt haben.
Ja, natürlich.
Und für alle anderen
ja,
nicht mehr.
Plateauschuhe anziehen ist auch nur für die cool, die es damals miterlebt haben.
Oder die es jetzt im Berghain machen.
Ja. Ich glaube, man kann das ganz einfach beantworten mit einem Satz, den ein älterer Mann gesagt hat, den ich sehr liebe. Er heißt Elton John und der Satz heißt, it's the circle of life. So ist es doch einfach. Genauso wie wir irgendwann die Omas und Opas werden, die komplett in beige angezogen sind.
Nein, das werden wir nicht sein.
Aber das sagen alle und guck sie dir an. Guck sie dir an mit aber ihren Rollatoren.
Warum tragen sie so gerne beige? Warum
vielleicht
ist
denken
das
die,
so?
Das ist Camouflage, dann fallen sie nicht mehr auf. Oder weil es sich ihren aschfahlen Hautton an.
Also vielleicht ist gleich. Es auch eher so, dass ich finde, also ich habe das Gefühl, ältere Menschen haben ein Problem damit, wenn junge Leute so viel in schwarz gekleidet sind. Also meine Oma sagt dann halt schon, ach, du bist ja wieder so dunkel angezogen. Ich glaube, das will man auch dann nicht so als ältere Person.
Ja.
Man will schon noch...
Nicht schon mit einem Bein im Grab stehen.
So ungefähr. Aber man denkt halt auch, okay, wenn ich mir jetzt einen neonpinken Pulli anziehe, das ist auch nicht mehr meinem Alter entsprechend. Mhm. Was ist denn ein guter Mittelweg zwischen schwarz und neonpink?
Ich wollte gerade sagen, beige. Da gibt es doch noch was dazwischen.
Beige.
Grün, blau, azul.
Aber vielleicht auch nur khaki, oder? Würdest du so ein Grasgrün sehen an einer 75-jährigen Person?
Also neulich war ich auf einer Ausstellungseröffnung und da war ein älteres Ehepaar, aber die sahen auch sehr kunstinteressiert und sehr wohlhabend aus. Und die Frau hatte definitiv schon die 70er überschritten und die hatte eine gelbe Hose an, aber eine weit ausgestellte, feine Stoff- oder Leinenhose. Darüber ein sehr langes, marineblaues Oberteil, so wie du es eigentlich heute trägst. Also nicht in dem Stil, sondern nur die Farbe. Es war auch so ein bisschen schicker, ist glaube ich auch teurer gewesen, wie so eine kleine Tunika und dann ein Halstuch, ein buntes. Das klingt alles irgendwie sehr komisch, aber
ja,
und
sagen.
Dazu eine gelbe Ledertasche und es sah unfassbar gut aus.
Echt?
Es hätte mich nicht gewundert, wenn sie damit auf dem Vogue-Cover ist. Und ich habe die angeguckt und habe noch mit einer Freundin, die auch da war, darüber geredet. Wir haben die angeguckt und dachten, wie geil sehen die beiden aus. Der Mann hat einen karierten Anzug an, auch definitiv über 70 Jahre alt und so einen kleinen Hut und die sahen einfach so toll aus.
Ja, ich glaube
überhaupt nicht altersunangemessen.
Es ist ein schmaler Grad zwischen lächerlich sein und stilbewusst umherlaufen.
Ja, aber das ist, finde ich, aber
in jedem Alter. Du hast total recht.
Ja.
Ja, Ariana. Wollen wir noch über was anderes sprechen?
Gerne.
Sehr, sehr gerne. Mhm. Wir haben lange nicht drüber gesprochen. Es geht um das Thema Dating.
Stimmt. Stimmt.
Denn wir haben es lange nicht mehr rausgelassen. Aber es ist nach wie vor ein Fakt.
Wir wollen ja mit unseren Talenten jetzt auch nicht hier so rumpreisen.
Nee, deswegen, manchmal stellen wir die ein bisschen zurück, aber sie sind trotzdem immer noch da. Die sind trotzdem immer noch da. Mhm. Man kann sie nicht leugnen, nur weil man sie kurz sich präsentiert. Mhm. Aber sie sind immer zugegen. Und das ist unser großes, großes Talent, Arianas und meins. Und zwar geht's um das Thema Dating, Kennenlernen, Zwischenmenschlichkeit. Und deswegen hat eine große Dating-Plattform, nämlich Tinder, auch entschieden, dass Ariana und ich dazu befugt sind, Tinder-Tipps rauszugeben. Das ist eine offizielle Kooperation mit Tinder. Und ich sag mal, wir wissen Bescheid und sagen euch auch so ein bisschen, wie läuft das? Weil man kann viel verkehrt machen, man kann auch viel richtig machen. Und wir haben das Handbuch dazu. Selbst geschrieben eigentlich.
Wir waren ja die Initiatoren eigentlich auch, ne? Die gesagt haben, wir wollen das in die Welt raustragen. Dürfen wir? Und sie haben gesagt, ja.
Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Ich wollte jetzt so tun, als wenn die auf uns zugekommen sind.
Okay, ich lasse es einfach so stehen. Wir sollten dazu sagen, dass wir diesmal ein bisschen anders vorgegangen sind. Wir haben eine kleine Inspektion vorgenommen. Ich würde es beschreiben, Laura und ich sind wie zwei Feldwebel durch Tinder marschiert und haben da mal eine kleine Bestandsaufnahme gemacht. Denn diesmal haben wir uns mal Tinder die App angeguckt und dachten, wir machen einfach mal was ganz Gemeines. Wir machen Screenshots von echten Tinder-Profilen und stellen unseren Top und unseren Flop vor. Und ich muss sagen, ich hatte sehr, sehr viel Freude beim Swipen, wie man sagt.
Mhm.
Ich möchte mit dem Flop anfangen, weil wenn Leute mich fragen, möchtest du erst die schlechte oder die gute Nachricht hören, dann sage ich auch mal die schlechte, weil dann hat man hinten raus einen Aufschwung.
Genau, so wollte ich es auch machen.
Genau, dann machen wir es so. Ich habe hier einen Kandidaten, den wir natürlich aus Gründen des Datenschutzes nicht nennen.
Ich habe denen einfach andere Namen gegeben.
Ich auch, aber ich bin so vorgegangen. Er hat einen Namen, den ich erstmal googeln musste, wo der herkommt. Er kommt aus China und dann habe ich geguckt, was ist der Topname in China? Kim.
Ah, gut.
Kim Jong-un nennen wir ihn. Nein, wir nennen ihn einfach nur Kim. Und ich habe von Kims Profil Screenshots gemacht. Und das möchte ich jetzt an dieser Stelle einmal vorstellen, um auch vielleicht euch zu sagen, da könnte man vielleicht nochmal dran arbeiten. So bitte nicht. Also, Kim, das kann ich ja sagen, ist 30 Jahre alt und als Beruf gibt er hier in der Tinder-App an, er ist Researcher. Und wenn man sich jetzt den... also Forscher. Und wenn man sich mal den Rest seines Profils, was auf Englisch geschrieben ist, durchliest, dann möchte ich sofort fragen, das werdet ihr gleich verstehen, in what? Researcher of Love? Denn in diese Richtung geht das Profil von Kim. Es geht so, er hat einen relativ kurzen Beschreibungstext. Er fängt an mit Working in Berlin, just moved in the city. Da ist schon mal Nummer eins, also er arbeitet in Berlin, gerade in diese Stadt reingezogen. Kim, da möchte ich mit meinem Rotstift einen Strich auf der rechten Seite machen. To the city. Also weiß man hier schon mal, ist der englischen Sprache jetzt nicht so mächtig.
Ah.
So, Punkt Nummer eins. Dann geht's aber weiter, wir wollen mal nicht so sein. Dann macht er es eigentlich ganz gut und sagt Love Football, Badminton, Board Game and Guitar. Also er liebt Fußball oder Football, man weiß es nicht genau. Badminton, Brettspiele und Gitarre. Wo ich auch denke, Kim, lass mal mehr Infos rüberwachsen. Was heißt Love Guitar? Also liebst du die Form der Gitarre? Möchtest du also, dass eine Frau so gebaut ist? Oder spielst du gern Gitarre?
Oder bist du selbst eine Gitarre?
Oder bist du selbst eine Gitarre? Ja. Siehst du dich als Instrument deiner Emotionen, Kim? Da müsste eigentlich noch ein bisschen mehr kommen. Dann schreibt er, und da denke ich erstmal, gut, serious relationship only, also nur ernsthafte Beziehungen.
Das finde ich gut.
Finde ich auch gut, weil er geht gleich raus mit den Anforderungen, was möchte er, dass man jetzt nicht vielleicht ihn swipe, weil man denkt, hey, mit Kim will ich mal eine
Gitarren-Session machen.
Eine ganz kleine, weil er kommt ja aus China, das ist eine ganz kleine Gitarren-Session. Für eine Nacht, nee, er sucht was Festes, aber dann will er zu viel.
Oh.
Serious relationship only, take me to see your parents ASAP. Mit Ausrufezeichen.
Oh. Oh.
Also as soon as possible. Stell mich sehr schnell deinen Eltern vor. Das ist wirklich sehr fragwürdig, Kim. Und dann schreibt er noch, I want a happy marriage. Und mit so einem ganz glücklichen Grinsesmiley. Also ich möchte...
Wow, der geht ja richtig in die Vollen.
Ja, aber für mich ein bisschen zu voll. Das Glas ist wirklich mehr als voll.
Es läuft über,
es
oder?
Es läuft wirklich über, definitiv. Und ich weiß nicht, was genau da überläuft. Aber er möchte eine glückliche Heirat. Und dann... zwei Absätze. Das ist so ein bisschen wie Timing bei einer Comedy, wenn du für die Pointe noch kurz wartest. Zwei Absätze und dann just kidding. Also ich mache nur Spaß.
Hat er geschrieben?
Ja, just kidding. Aber dann.
Oder?
Und das kaufe ich ihm halt nicht ab. Mond, dieser dunkle Mond, der so schelmisch zur Seite guckt. Here is a place for true love. Und da denke ich, nee, Kim.
Was denn jetzt? Ja. Vor oder zurück?
Eben. Kim, du bist nicht konstant. Erst sagst du, du suchst eine ernste Relationship. Du willst, dass die Person dich gleich ihren Eltern vorstellt und du willst eine glückliche Heirat. Dann wirst du überwältigt von deinen eigenen ehrlichen Emotionen und sagst schnell wieder just kidding. Und dann merkst du aber, ja, scheiße.
Aber
wenn ich jetzt nur sag just kidding, dann denken alle wieder,
ich meine das ganz andere.
Ich meine das aber ja doch ernst. Und dann sagst du, kann man hier eigentlich die wahre Liebe finden?
Nee.
Nee. Nee, Kim, nee.
Lösch das nochmal alles, ja, mach nochmal neu.
Ganz genau, das schreiben wir dir nächstes Mal. Und dann unten noch, finde ich auch sehr schön, gibt da noch die Sprachen an, die er spricht, EN und CN, also Englisch und Chinesisch. Für mich ist auch dieses Profil, ehrlich gesagt, mehr als Chinesisch, weil ich es nicht richtig verstehe. So wirst du nie an dein Ziel kommen. Kim, entweder du ziehst straight durch, was du willst, oder du bleibst komplett ironisch, deswegen ist das mein Flop. Jetzt möchte ich aber noch kurz auf die Bilder eingehen.
Sehr gern, darauf warte ich ja schon.
Wir haben 3 an der Zahl. Nee, 4. Das erste habe ich jetzt ganz vergessen, weil das ist einfach nur ganz leger Kim auf einem Balkon, wo man im Hintergrund eine Stadt sieht und einen Fluss oder ein Seemeer.
Gewässer. Ein Seemeer.
Ja,
es wird wohl ein Seemeer sein.
Seemeer. Also es sieht sehr europäisch aus, aber es könnte ehrlich gesagt auch Neuseeland sein. Man weiß es nicht, denkt sich vielleicht Kim reist gerne. Er hat ein graues T-Shirt an, auf dem man eine Karotte sieht, eine Mohrrübe, und ich frage mich, ob das jetzt wieder so Textbildschere ist, dass er jetzt doch wieder darauf aufmerksam machen will und sagen will, aber hier, also ne, mit der Möhre bei mir.
Was soll denn die Möhre bedeuten?
Naja. Bild Nummer 2. Kim, er ist ja auf seinen Beruf nur eingegangen, indem er gesagt hat, Researcher. Man weiß nicht, was es genau ist. Aber Bild Nummer 2 gibt einen leichten Hinweis darauf, er hat eine blaue OP-Haube auf dem. Also das Bild ist sehr nah aufgenommen. So nah, dass ich nicht verstehe, warum das so nah sein muss. Sein Gesicht füllt das komplette Bild aus. Er hat eine blaue OP-Haube, wie man sie aus dem Krankenhaus kennt, auf und einen grünen Mundschutz. Und er macht mir Angst damit.
Ich sehe schon.
Ja, es sieht wirklich ein bisschen aus.
Wow, mach das mal bitte weg.
Also wenn in der Zeitung irgendwie stehen würde, Massenmörder ist 6 Frauen hinterhergerannt.
Das wäre das, das Bild dazu.
Deswegen eher nicht. Dann das zweite Bild. Kim, wie er in einem ganz schicken Anzug von einem Gebäude steht und ein Glas Sekt in der Hand hat. Das Glas Sekt ist sehr voll und er macht den Sami Slimani-Blick. Er guckt weit in die Ferne und in dem Glas kann natürlich auch Wasser sein oder ein Traubensaft oder eine andere Substanz. Es sieht aber aus wie Sekt. Und da muss ich sagen, auch da wieder, Kim, das kaufe ich dir nicht ab. Du kommst aus dem asiatischen Raum und ich weiß durch meinen afghanischen Vater, dass in dem Raum eigentlich alle Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel haben. Das habe ich ja schon mal gesagt. Da kann man schlecht bestimmte Stoffe und unter anderem Alkohol abbauen. Das heißt, von einem halben Glas Sekt wird man unfassbar betrunken und es hält sich über Stunden. So
ich liebe
war meine
Vorurteile. Ich liebe sie.
So war meine komplette Kindheit.
Ich liebe sie.
Es wird auch bei Kim so sein und deswegen, ich kaufe sie nicht ab.
Safe, oder?
Ja.
Safe, ready.
Safe. Ich kaufe sie nicht ab und deswegen sei bitte stringent ehrlich und stell nicht Fake-Bilder rein, weil das Bild, das glaube ich dir nicht. Und dann sind wir beim letzten Bild und weil man soll ja nicht immer nur, auch wenn man Kritik äußert, nicht immer nur negativ sein oder die Sandwich-Methode anwenden und am Ende dann wenigstens nochmal mit was Positivem schließen. Und das möchte ich machen, denn Kim ist offensichtlich sehr sportlich. Man sieht ihn in einem sportlichen Trikot und er klatscht gerade High Five mit jemandem ab, der vielleicht das Foto gemacht hat. Das heißt, er ist sportlich, läuft vielleicht einen Marathon. Da sage ich Kim mit den ganz kleinen Daumen mal ganz weit nach oben. Das finde ich super.
Okay.
So, das wäre mein Flop. Da ist, finde
also
ich,
also Flop mit Luft nach oben.
Flop mit Luft nach oben und ich finde, da kann jetzt jeder nochmal viel draus ziehen, weil man muss ja bedenken, genauso wie wenn einem blöde Dinge im Leben passieren und man Fehler macht, man lernt ja daraus. Nicht nur, wenn man alles richtig macht und alles gut läuft, lernt man, sondern gerade an unseren Schwächen wachsen wir. Hm. Und deswegen finde ich, ist das Beispiel von Kim hier einfach eigentlich perfekt, um vielleicht sein eigenes Tinder-Game nochmal ein bisschen zu verbessern. Und jetzt komme ich zu meinem Top. Und da haben wir einen jungen Mann, der 29 Jahre alt ist, hat einen englischen Namen, also habe ich auch wieder geguckt, um seine Anonymität zu gewährleisten. Was ist der Number One englische Männername? Und es ist Charlie, deswegen nennen wir ihn einfach Charlie.
Ist doch klar.
So. Und ich muss sagen, Charlie macht so vieles richtig. Er bringt mich zum Lachen, aber auf eine unterhaltsame Art und nicht so, dass ich über Charlie lache. Das erste Bild von Charlie. Er ist wahrscheinlich in einem Club oder auf einem Festival. Er hat so Glitzer und Neonfarbe im Gesicht, was ich erstmal ein bisschen fragwürdig immer finde, weil ich es nicht so gerne mag. Aber er hat so ein Tuch sich um den Kopf gewickelt, aus dem gucken zwei kleine Plüschohren raus. Mhm. Er hat sich zu einer witzigen Tierfigur.
Er hat sich zu einer Witzfigur.
hat sich zu einer Witzfigur degradiert. Nee, er ist anscheinend als glitzerndes Tierchen, Küscheltierchen auf ein Festival oder in einen Club gegangen.
Finde ich erstmal nicht so gut. Nee, aber okay.
Es löst sich gleich auf. Weil der erste Satz in seinem Profil ist basically a cat looking like a fox. Im Grunde eine Katze, die aussieht wie ein Fuchs.
Ich check's nicht.
Finde ich einfach süß. Ich finde es einfach süß. Er greift es wieder auf. Okay. Und falls du jetzt denkst, na, wenn das das einzig Witzige ist bei Charlie im Profil, dann ist er nicht sehr lustig. Nee, da zieht sich ein Witz und ein Humor durch das ganze Profil. Als seinen Beruf gibt er nämlich an Engineering Engineer Stuff. Also er entwickelt Entwicklerzeug. Hey, locker flockig einfach mal kleinen Wortwitz gemacht, finde ich cute. Dann geht's weiter, er sagt warm, relaxed, honest, warm, entspannt und ehrlich. Denke ich mir, gut, du bist, finde ich gut, du sagst einfach, was es ist und pass mal auf, dann kommt, das, damit hat er mich gekriegt. Chillen con karma. Also statt Chili con carne, chilling con karma. Also abhängen mit dem Karma. Und da sage ich Charlie, ja.
Damit hast du einen neuen Sommerhit kreiert.
Damit dürftest du in meinem Topf umrühren, weil das finde ich einfach lustig. Dann geht's weiter, er schreibt vegan friendly und das finde ich gut, er ist vegan freundlich. Das heißt aber nicht, dass er vegan ist, also selber ist.
Er ist offen.
Genau, er ist offen. Er sagt, und das finde ich so schön, so positiv. So, wenn du vegan bist, ich akzeptiere dich. Mhm. Ich finde es okay.
Ich würde auch mal mitmachen, kurz.
So, ich würde aber auch mal kurz vielleicht eine kleine Kuhmilch reinstippen. So, also einfach für alles offen. Und 420 steht da. Da wissen wir natürlich als eingefleischte Marihuana-Konsumenten, dass das heißt, er ist dem grünen Gras nicht ganz abgeneigt.
Das ist okay.
Und das finde ich auch okay. Es ist offen und ehrlich. Man weiß ja, Leute, die Gras rauchen, die sind super entspannt. Die sind so entspannt, dass ihr Leben manchmal außer Kontrolle gerät, weil sie nichts auf die Reihe bekommen, aber er ist entspannt. Und dann schreibt er, und das finde ich richtig geckig, available in English, aber er schreibt jetzt nicht in German, sondern er möchte ja verifizieren und zeigen, ich kann wirklich beide Sprachen.
Okay.
Available in English und Deutsch.
Ah.
Also er greift es gleich auf.
Gut.
In einem Satz.
Viel richtig gemacht.
Sehr viel richtig gemacht. Er ist auch multilingual, das heißt, mit ihm kann man sich auf vielen Sprachen unterhalten und er ist wahrscheinlich auch, hat einen sehr weiten Horizont, ist kulturell gebildet. Und bevor ich noch auf die Bilder zu sprechen komme, das Lied, was er eingespeichert hat, man kann ja bei Tinder auch unten so ein als Favorite ja. So Lieder, dann weiß man gleich, was die Person, wie die musikalisch so drauf ist, hat er hier, einmal möchte ich sie küssen, gnädige Frau. Und da denke ich mir, Mensch, Tali, das finde ich richtig sympathisch. Er sagt jetzt nicht irgendwie, es ist jetzt nicht hier Booty Twerk, Twerk, Booty Twerk, Bitch von Nicki Minaj. Und es ist aber jetzt
es gibt
auch
kein
nicht,
Song, der so heißt
ja,
von Nicki Minaj.
Ja, aber so in die Richtung. Es ist jetzt aber auch nicht Luther Vandross mit Everlasting Love, sondern es ist genau was Sympathisches dazwischen. Wenn Tali vor mir stehen würde mit seinen kleinen Fuchsöhrchen und er würde sagen, einmal möchte ich sie küssen, gnädige Frau, dann würde ich sagen, weißt du was, bitte, mach. So.
Das ist schön, hast du das erzählt.
Ne? Und als zweites Bild hat er ein Bild von sich, wo man ihn diesmal in seiner Gänze erkennt. Und er hat eine rote Katze auf der Schulter. Die liegt da so, als wenn es ein toter Schal wäre, aber sie lebt. Und sie wird eins mit seinem Bart. Denn sein Bart ist rötlich und die Katze auch. Und auch da beweist Charlie für mich einfach wieder Humor und greift auch, das ist toll, gleichzeitig wieder den Satz aus seinem Profil auf, basically a cat looking like a fox. Deswegen wahrscheinlich auch Fuchs,
ah,
ne? Wegen des roten Felles.
Ja, jetzt.
Ja. Und das letzte Bild von ihm, da steht er an einem See und man sieht, es ist im Dunkeln aufgenommen, man sieht eigentlich nur Silhouetten und kurz paar Meter vor ihm im See sind so kreisrunde, so Ringe. Man sieht also, da ist irgendwas reingefallen. Erst habe ich mich gefragt, ob er im Dunkeln in den See gepinkelt hat. Das hätte ich jetzt, dann hätte ich ihn wieder auf die Flop-Seite geschoben. Aber wenn man sich mal seine rechte Handbewegung anguckt, sieht es so aus, als würde er Steine flitschen. Und Leute, die Steine flitschen können, die haben bei mir, Achtung, ein Stein im Brett.
Ist es so?
Ja, weil das will ich mein ganzes Leben lang und habe noch nie mehr als zwei hinbekommen. Hm. Und wenn er das kann, dann beweist er geschickt mit der Hand, geschickt, geschickt mit Gewässern und auch geschickt mit den Frauen. Und da sage ich, wenn ich bei Kim gerade einen kleinen Daumen nach oben gemacht habe, Charlie, dann bei dir aber der richtig große Holzfäller-Daumen, aber mal ganz weit nach oben.
Gut.
Ja. Hoffe, ihr habt was gelernt.
Denke ich doch. Mhm. Denke ich. Am Ende ist natürlich auch alles ein bisschen eine persönliche Geschichte.
Absolut, Laura.
Das muss ich sagen. Aber unsere persönliche Wahrnehmung zählt ja doppelt und dreifach.
Ja.
Für alle.
Für die ganze Welt.
Für die ganze Welt, okay. Ja. Gut, ich habe, also ich, für mich war das ja ganz aufregend, Ariana.
Stimmt, du bist ja als Single, wollte ich gerade sagen, als Beziehungsfrau.
Ich musste das natürlich erstmal meinem Freund auch sagen, erklären, dass ich da jetzt aus Recherchezwecken bei Tinder unterwegs bin. Und wir haben das auch ein bisschen zusammen gemacht.
Du und er? Mhm. Habt ihr zusammen getindert?
So ein bisschen,
ach nein,
ja.
Wie schön.
Aber es hat ihn nicht so doll interessiert. Er
vielleicht
war,
wird es euer neues, so eine...
unser neuer Fetisch?
Ja, euer neuer Fetisch, eure neue Sonntagstätigkeit, so auf der Couch mit dem Kater chillen, also nicht mit der Katze, sondern halt vom Trinken vom Abend davor, so eine Pizza essen und zusammen tindern.
Ja.
Ja.
Hm. Kann
du
sein.
Machst es lieber alleine.
Ich mach's lieber okay. Alleine, wenn es okay ist. Und ich würde auch mit meinem Flop beginnen. Mhm. Und der junge Herr, den ich hier präsentieren möchte, als Flop, sorry, das ist ein amerikanischer Name, würde ich sagen, oder englischer. Er fängt mit A an und deswegen habe ich ihn jetzt selbstständig Adam genannt, weil ich dachte, das ist ganz anders und trotzdem irgendwie ähnlich.
Und vielleicht sucht er auch seine Eva.
Kann ja auch sein. Ja. Ich habe ihn Adam genannt, er ist 25 und hat als Beruf angegeben Aircraft Engineer.
Mhm.
Ist ja erstmal ganz cool, finde ich. Das scheint ihm auch sehr wichtig zu sein, glaube ich, dieser Beruf, weil er hat in seiner...
Viel englischsprachig bei Tinder, ne? Mhm. Hast du es auch gemerkt?
Habe ich auch gemerkt. Ja. Und ich habe noch eine andere Sache gemerkt,
ja,
bei der ich jetzt mal sagen muss, damit, Leute, macht ihr es euch ein bisschen einfach. So, glaube ich, wird's nix. Das ist mir wirklich verstärkt aufgefallen, aber Adam hat's, also der hat's ein bisschen übertrieben, also eigentlich ja untertrieben. Es geht nämlich darum, dass generell bei Tinder ganz viele Leute in ihre Biografie sich nicht mehr die Mühe machen, was reinzuschreiben,
oh ja,
sondern nur noch mit Emojis, ja, arbeiten. Das hat mich total aggressiv gemacht, weil ich es total schwierig finde, das nachzuvollziehen. Ah, okay, kleiner Schuh, kleine Jeans, kleiner Fußball, kleine zwei Biergläser, die anstoßen. Das finde ich ja total bescheuert.
Was soll das? Ja.
Was soll das?
Muss man sich die Persönlichkeit zusammenreimen?
Genau, zusammenreimen selber. Und manche haben da wirklich die ganze Biografie voller kleiner Emojis, sieht unmöglich aus, sieht total willkürlich aus und ist für mich total anstrengend, das nachzuvollziehen. Und da sage ich, no.
Mhm.
Das kann man schon mal hier und da einbauen, ist ja ein gutes Element, erstmal. Aber es ist ein bisschen faul, nur das zu benutzen,
das,
ne,
stimmt,
ihr Lieben. Und Adam hat genau ein Emoji in seiner Biografie und sonst nichts.
Eine Aubergine.
Ein Flugzeug.
Gut,
einfach,
er ist wenigstens,
er ist Aircraft-Ingenieur und hat ein einsames Flugzeug. Und da frage ich dich, Adam, was soll ich damit anfangen? What does that mean
so
to
me? So wirst
du
noch lange alleine fliegen.
Erstens, was willst du? Er hat überhaupt nicht gezeigt, suche ich hier nur eine Freundschaft? Suche ich hier jemanden, der mit mir die Welt umfliegt? Suche ich jemanden zum Sex machen? Suche ich jemanden für eine ernsthafte Beziehung? Das sagt überhaupt nichts aus, gar nichts. Dann dachte ich, okay, Adam, vielleicht deine Fotos dann, ja.
Ja.
Vielleicht ja die. Nee, kann ich nicht sagen. Das erste Bild von ihm ist ein Foto, da würde ich sagen, liegt er im Bett. Es sieht zumindest aus, als wäre es ein weißes Kissen, auf dem er gebettet liegt. Und man sieht, dass er oberkörperfrei ist. Auch so eine Unart. Bei vielen Leuten ist mir aufgefallen bei Tinder, dass die sich ständig oberkörperfrei
fotografieren müssen, aber nicht in Gänze, sondern nur so ein Stück, sodass man erahnen kann. Darunter, meine Liebe.
Wobei ich das ja auch eigentlich wieder den Ansatz davon ganz gut finde, da kauft man halt nicht die Katze im Sack.
Naja, wenn es aber doch nicht der ganze Körper ist.
Aber man kann schon so ein bisschen gucken.
Ja, hier sehe ich, dass da auf jeden Fall ein stark trainierter Hals stattfindet bei Adam. Problem an dem Foto, und das finde ich ist so ein bisschen ähnlich mit deiner Biografie, da gibt sich keine Mühe und das nervt mich. Das ist so ein schlecht, qualitativ schlechtes Foto, als hätte er so Körnung auf 100% gestellt. Mhm. So sieht's aus. Das rieselt und rieselt, das Foto. Das nervt mich richtig, richtig doll. Und das ist einfach nur so im Halbdunkeln schnell aufgenommen und hochgeladen. Aber die Bilder wären schlimmer, Ariana. Und da habe ich Fragen an Adam, die ich rausgeben möchte, falls er das hört. Falls er sich angesprochen fühlt. This goes out to you. Hier müssen wir noch ein bisschen was lernen, mein lieber Freund. Das zweite Bild ist nämlich eher qualitativ besser, muss ich sagen. Nach dem Sport. So sieht's mir aus, als würde er sich nach dem Sport fotografieren. Er hat ein Sport-T-Shirt an und macht so eine Muskelhand, einen Muskelarm, wie Popeye. So,
da geht's zum Strand?
Genau, so. Ja. So ein Popeye-Arm macht er. Und hat einen riesigen Schweißfleck unterm Arm.
Oh.
Das ist ihm scheißegal, das hat er hochgeladen.
Das ist ihm scheißegal.
Dabei macht er ein kleines lustiges Gesicht, das finde ich erstmal ganz süß. Was ich weniger süß finde, ist, wie kann man dann so einen bescheuerten Hintergrund wählen, weil einfach im Hintergrund so präsent ein Pissoir zu sehen ist. Ich kann es dir gerne mal zeigen. Was soll denn das?
Ah, es ist wahrscheinlich im Fitnessstudio.
Wahrscheinlich, aber es tut doch nichts zur Sache. Da muss ich doch nicht das Pissoir so da präsentieren.
Ja.
Adam gibt sich keine Mühe. Der denkt zwei.
Das Bild ist eins. Das Bild ist ein Griff ins Klo.
Total. Und es wird schlimmer. Das ist ein Gefälle. Nach unten. Wirklich. Das dritte Bild. Und das verstehe ich einfach nicht. Ist einfach ein Bild von einer Schaumparty. Darauf ist nicht Adam zu erkennen. Darauf ist auch keine andere Person zu erkennen. Außer, dass viele Menschen im Bikini und in Badesachen im Schaum eine kleine Feiersituation haben und im Hintergrund sind Palmen. Bitteschön. Was soll mir das sagen?
Dass er ein Mann ist, der sein Leben lebt.
Du bist ein Partykönig?
Ja.
Du bist da, wo die Palms sind?
Ja.
Und da ist eine Spaßsituation für dich? Aber das bringt mir doch nichts. Adam ist, wenn er darauf zu sehen wäre mit einem großen Sangria-Eimer, würde ich sagen, ah, alles klar. Du sagst mir, wer du bist. Du bist das für mich. Du bist ein Partykönig. Aber er ist nicht da drauf.
Nee.
Das kann jedes Bild von Google Bildersuche sein, wo man Schaumparty eingibt.
Ja, das stimmt.
Und das letzte Bild, Ariana, und wirklich, nee. Also es tut mir leid, das ist wirklich, ich musste erst mal überlegen, was ist das? Ich habe das zuerst gar nicht erkannt, aber jetzt kann ich dir sagen, was ist es, Ariana? Es ist ein von oben fotografierter Schaltknüppel, auf dem 6 Gänge und ein Rückwärtsgang zu sehen sind.
Ist es ein Flugzeugschaltknüppel?
Nee, ist ein Autoschaltknüppel. Ein qualitativ schlecht fotografierter, mit Blitz sich spiegelnder Schaltknüppel von einem Auto.
Sieht
was
aus
wahrscheinlich sagen soll, ey, ich bin's, Adam, und ich habe ein Auto mit 6 Gängen.
Und einem Rückwärtsgang.
Adam, warum?
Ja.
Das kannst du nicht machen.
Nee.
Niemand möchte das haben und niemand kann damit was anfangen. Was bist du? Du bist jemand mit einem Flugzeug-Emoji, der ein 6-Gänge-Auto hat und auf Schaumpartys
aber
feiert.
Aber weißt du, was ich an dem Bild interessant finde?
Sehr gern, sag mir das.
Die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 6 und das R, die sind ja so eingraviert, wie es beim Schaltknüppelnummer ist.
Mhm.
Und durch die Spiegelung oder die Abnutzung der Zahlen strahlen besonders doll 1, 2 und R. Die stechen richtig hervor.
Mhm.
Die anderen sind eher
ja,
so matt
stimmt,
und 1, 2 und R kann man haarscharf erkennen. Vielleicht heißt das, er möchte langsam starten. Also er langsam, weil 1 und 2 sind ja ganz doll zu erkennen. 3, 4, 5 und 6 sind richtig im Schatten.
Ja,
also
stimmt.
Mit 1 und 2 will er vielleicht sagen, wir starten ganz langsam und dann er, danach kommt gleich der Rückwärtsgang, will vielleicht heißen, ich bin
ist
schüchtern.
So, das ist, oder ist das One-Night-Stand? Ist das das inoffizielle Zeichen für Kenner? Dass jetzt Kenner wissen, wenn 1, 2 und Rückwärtsgang stark hervorgehoben ist und die anderen Gänge nicht so richtig sichtbar.
Ja.
Bedeutet das, 1 ist Day, 2 ist Sex und dann sofort wieder Rückwärtsgang und weg damit?
Ich möchte dir zwei Sachen sagen. Einmal, dass ich mir relativ sicher bin, das heißt, entweder ist es nur ein One-Night-Stand oder ich bin super schüchtern, du musst auf mich zugehen, weil ich will es langsam angehen lassen mit 1, 2 und R, dann bin ich wieder weg. Und das zweite ist, dass auch das wieder für mich ein neuer Song für den Wendler wäre. 1, 2, Rückwärtsgang.
Ja, aber dann würde ich Adam sagen, dann sprich da bitte mit klareren Bildern.
Ja. Dem kann ich zustimmen.
Weißt du, das ist ja total okay bei Tinder, dass man sagt, worauf man Lust hat. Tinder ist ja für alles offen.
Tinder ist für alle da.
Du kannst das für alles benutzen. Du kannst das zum Freundetreffen benutzen. Du kannst das, du, vielleicht suchst du einen Reisebuddy. Vielleicht suchst du auch jemanden, um im Rückwärtsgang durch die Welt zu fahren. Aber dann bitte kommunizier ein bisschen klarer, Adam. Weil da ist da sehr, sehr viel Luft nach oben. Und über das Schaumparty-Bild, das wird gelöscht, bitte. So, das ist mein Flop.
Ja, stimme ich zu.
Ich habe ja auch einen Top gefunden.
Das freut mich.
Ja, da hätte ich, den hätte ich gedatet, wenn ich gekonnt hätte. Das ist eine Person, die mit M beginnt und sie hat einen sehr deutschen Namen, deswegen habe ich mich für Martin entschieden. Mhm. Das geht so, lebt so in derselben Namensfamilie, würde ich sagen.
Wie alt ist Martin?
31, wohnt in Berlin und ich würde da auch erstmal, weißt du, was ich finde? Und das gefällt mir gut. Kann sein, dass manche Sachen so von der Biografie, was da genau steht, im Detail nicht jedermanns Sache ist, das kann sein. Aber ich finde es wichtig bei einem Profil, dass man sich Mühe gibt, dass man sieht, da wurde sich Mühe gegeben. Und da hat nicht eine Person sich innerhalb von 10 Sekunden angemeldet und jetzt tindert mich mal.
Ja.
Weißt du, wie ich meine?
Dass da ein bisschen das, Liebe reingesteckt
genau,
wurde.
Genau, und das sehe ich bei Martin, dass da, ja, da ist Liebe passiert. Ich verstehe nicht so ganz, was da steht, vom Inhalt her, aber ist mir egal.
Ist es chinesisch wie bei Kim?
Nee, es ist deutsch, aber ich verstehe den Inhalt nicht so gut, aber es ist mir egal, weil ich, er hat alles genutzt. Ich finde, er hat alles genutzt. Er hat viele Bilder, er hat viel geschrieben, er hat trotzdem auch Emojis drinne und er hat auch diese Songfunktion gewählt und ich finde es eine Frechheit, wenn Leute das nicht wählen. Wählt es doch. Das, man soll doch Sachen über euch erfahren, dann nutzt doch alles, was Tinder euch zur Verfügung stellt. Ja, finde ich wichtig.
Alle Ressourcen ausschöpfen.
Und das hat Martin gemacht. Vielleicht kannst du mir weiterhelfen bei der Biografie. Aber egal, auch wenn ich es nicht verstehe, das hat nicht.
Ich versuch's.
Ich bin auch dumm am Ende. Das heißt nicht, dass es ein schlechtes Profil ist. Ich finde es trotzdem ein gutes Profil. Es gibt auch Lieder, die ich super finde. Ich verstehe den Inhalt nicht. So. Da steht in der Biografie: Krieger mit dem Herzen eines Philosophen. Und dann: Zähne hab ich. Punkt.
Sieht man vielleicht auf all seinen Bildern seine Zähne nicht?
Nee, ja, weiß ich nicht. Guter Gedanke, weiß ich gerade nicht. Krieger mit dem Herzen eines Philosophen. Und da hat er da drunter stehen, Hashtag Literatur, Hashtag Sport, Hashtag Hustle, Hashtag Unendlichkeit, Hashtag Rechtschreibung, finde ich einen angemessenen Punkt, Hashtag Ambivalent, Hashtag Gute Vibes, Hashtag Kommunikation, Hashtag Größer als du. Finde ich ein bisschen lustig, weil immer so viele, dass vielen das wichtig ist.
Ja,
einen
großen
wie
Typen.
Wichtig, genau, wie groß bist du? Ich habe auch bei ganz vielen gesehen, da steht nichts in der Biografie außer 1,90. Mhm. Einfach nur da, so hingeknallt. Der Rest kann dir egal sein, ich bin groß. Und er sagt einfach, größer als du.
Ja.
Finde ich irgendwie ganz, finde ich irgendwie charmant
und witzig. Kurze Frage, gute Vibes, hat er da das V-I-B-E geschrieben, Vibe oder W-E-I-B-S, so wie Vibes-Bilder,
nein.
Gute Vibes?
Nein, nein, nein,
nee.
Vibes,
okay.
Vibes, das englische Wort, gute Vibes. Dann hat er da drunter, jetzt verstehe ich auch nicht so ganz, ein Fuchs-Emoji und ein Affen-Emoji.
Vielleicht ist er mit Charlie verwandt.
Ja.
Ja.
Das denke ich mal.
Oder befreundet.
Befreundet mit
Gut
Charlie.
Gut bekannt und befreundet.
Dass er auch wieder sowas ist, von außen Fuchs, von innen aber ein Affe. Oder andersrum.
Oder andersrum.
Weiß ich nicht genau. Ja. Oder vielleicht auch schlau wie ein Fuchs.
Aber
weil steht ja auch
wie ein Affe.
Literatur und hier Krieger mit dem Herz eines Philosophen. Ich bin halt irgendwie ein schlauer Typ. Ich bin gebildet. Ich bin Fuchs.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite Hashtag Sport, Hashtag Hustle. Ich bin auch irgendwie so ein, ich kann mich wie so ein Äffchen bewegen.
Ja.
Kann auch sein. Das, er ist auch trotzdem geheimnisvoll, also auf eine Art. Hat da unter, darunter noch geschrieben, English is possible. Finde ich okay.
Ja.
Finde ich eine okaye Sache. Und dann hat er auch ein Lied eingefügt. Und zwar ist das ein Song, ich glaube, das ist ein Deutschrap-Song von MC Bomber.
Mhm.
Falling in Love.
Ach süß, Martin.
Ja, finde ich erstmal ein gutes Profil. Und die Fotos finde ich auch gut. Er hat als erstes Foto einfach ein Schwarz-Weiß-Bild genommen, wo man wirklich ihn sehr gut im Gesicht erkennen kann. Er hat einen Bart, er lächelt jetzt nicht total doll, aber er guckt auch nicht total ernst. Ich find,
sieht man seine Zähne?
Nee, nicht ganz.
Ja.
Das ist, ja, nee, das fragst du mich bei jedem Bild jetzt.
Ja.
Ne? Ja, gut. Nee, sieht man nicht, aber er sieht total sympathisch und freundlich aus. Und jetzt, ich habe auch Bilder gesehen von Leuten, die dann so nur sich zur Hälfte fotografiert haben oder so ein bisschen so.
Oder mit Schweißfleck.
Mit so ein bisschen so versteckt.
Ja.
Ah, ich bin ja ganz gut getroffen, weil man sieht nicht so richtig, wie ich in Wirklichkeit aussehe. Bei ihm, es ist wirklich straight von vorne fotografiert und lässt nichts.
Also man muss nichts erahnen. Mhm. Es ist alles da. Und das finde ich gut, weil ich mit offenen Karten.
Ja.
So.
Uno dann, spielt der.
Er spielt Uno. Dann hat er als zweites Foto ein Bild gemacht, das finde ich sehr sportlich von ihm. Da ist er auf einer großen Straße zu sehen. Ich würde sagen, es ist die Straße des 17. Juni, weil im Hintergrund die Siegessäule zu sehen ist.
Mhm.
Und er macht auf dieser Straße, auf dieser großen breiten Straße, einen Handstand.
Oh, hat er die Straße absperren lassen dafür?
Das weiß ich nicht, das sieht man hier
nicht. Sieht man seine Zähne?
Nein, aber man sieht hier, guck mal, der Martin, das ist ein sportlicher Dude, der kann sogar einen Handstand. Also auch wieder so dieses, naja, wenn ich jetzt einen Sportbuddy suche, vielleicht ist es dann ja Martin.
Mhm.
Könnte ja sein. Weißt du?
Ja.
So die Bilder, die lassen so viel Spielraum, um irgendwas zu erahnen.
Oder wenn ich keinen Kleiderständer im Flur habe, an dem ich meine Jacke
dann
aufhänge.
Dann nehme ich Martin.
Dann nehme ich Martin.
So. Hat dann auch ein Foto von sich gemacht. Da ist er im Fahrstuhl zu sehen. Er trägt einen Rucksack und macht ein
ist das ein Fjällräven-Konken-Rucksack?
Das ist nicht zu erkennen. Man sieht nur die Gurte von vorn. Und er macht ein Selfie. Also ein Fahrstuhl-Selfie.
Ja, heißt es so?
Ich glaube, ja.
Ja.
Ein Hashtag Selfie. Und Das finde ich gut gemacht von ihm, Ariana.
Sieht man die Zähne?
Erinnerst du dich noch, als du mal gesagt hast, du hast doch auch schon mal bei den Tinder-Tipps darüber gesprochen, dass wenn man irgendwie literaturbegeistert ist oder sich irgendwie mit jemandem austauschen möchte oder für generell sich für Bücher interessiert, dass man einfach mal so ein Buch mit aufs Bild nehmen soll?
Ja.
Hat Martin gemacht.
Ach, guck.
Er hat einfach während des Selfies so ein Buch in der Hand. Man erkennt
Pippi Langstrumpf, Teil 1.
Man erkennt nicht welches. Aber Pippi Langstrumpf ist, glaube ich, nicht, weil Pippi Langstrumpf hat immer so einen blauen Umschlag und ist ein weißer Umschlag. Und das finde ich irgendwie gut so eingesetzt.
Mhm.
So unterschwellig eingesetzt nur.
Subtil.
Nicht so irgendwie, hier, ich setze mich in einen Ohrensessel und habe ein Buch und jemand hat das hahaha fotografiert, sondern so.
So hätte ich es gemacht.
Ich bin im Fahrstuhl, vielleicht auf dem Weg zur Uni, vielleicht fahre ich auch in meine Eigentumswohnung hoch, keine Ahnung, aber ich habe ein Buch dabei, ich komme gerade aus dem Park, finde ich gut.
Ja.
Vielleicht hat er ja unseren Podcast gehört und dein Tipp befolgt. Kann ja sein.
Kann sein.
Sieht auf jeden Fall so aus. Und dann das letzte Bild, das finde ich sehr gut.
Hat man seine Zähne im Fahrstuhl gesehen?
Nee, man sieht die auf keinem Bild.
Ja, deswegen muss er das klarstellen, glaube ich, nochmal. Ich habe Zähne.
Das wird's wohl sein,
ja.
Oder? Aber dann finde ich es schon wieder irgendwie lustig.
Super.
Ja. Das letzte Bild ist, könnte man jetzt albern finden. Ich finde es super, weil er ist da auf einem BMX-Fahrrad zu sehen. Bei sich zu Hause, würde ich vermuten. Und im Hintergrund ist ein riesiges Regal mit Hunderten von Sneaker.
Mhm.
Ich glaube, er ist ein Sneaker-Freaker. Und das wollte er in diesem Bild rüberbringen, dass er einfach ein legerer Typ ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auch auf Martin nicht stehen würde, aber ich wäre so ein totales Sneaker-Girl und würde auch so Turnschuhmessen gehen und würde mich für irgendwelche Limited Editions interessieren oder sowas, dann würde ich vielleicht Martin trotzdem matchen und ihn fragen, wollen wir uns da mal austauschen, wollen wir mal die Schuhe tauschen oder wollen wir uns mal treffen und zusammen auf so eine Sneaker-Messe gehen oder sowas.
Mhm.
Ja, deswegen hat Martin von mir einen Daumen nach oben bekommen. Ich finde, er hat vieles richtig gemacht.
Hast du ihn geliked?
Nee.
Aber du darfst auch nicht, ne? Aus fünf Berufswegen.
Darf ja nicht.
Ja.
Ich darf ja nicht.
Ja, finde ich wirklich
gut. Ich
finde,
er hat vieles richtig gemacht.
Ja.
Das wollte ich sagen.
Super.
Martin, kriegst du von mir einen Daumen nach oben. Und ich habe da auch erstmal keinen Verbesserungsvorschlag.
Perfekt. Ich finde wirklich, anhand von Adam, Martin, Charlie und Kim, haben richtig gut lernen können, wie man sein Tinder-Profil aufbaut.
Denke ich doch.
Und wie nicht.
Denke ich doch.
Wenn jetzt noch irgendjemand seinen hier Deckel für den Topf nicht findet, dann ist er auch auf eine Art selber schuld.
Ja. Aber ich finde das mit den Emojis, das finde ich eine ganz komische...
Ja, das finde ich
Unart,
auch komisch.
Finde ich eine Unart.
Ja.
Finde ich eine richtige Unart.
Ja.
Da 20 Emojis hinzuknallen, dann soll ich da beim Matchen erstmal gucken, was könnte denn Emoji Tiger
bedeuten? Da ist auch so viel Interpretationsspielraum.
Eben.
Was, ein Messer zum Beispiel, das kann entweder bedeuten,
ich koche gerne oder ich bringe gerne Menschen um.
Genau.
Oder so. Ich ritze mich gerne.
So.
Super.
Kann ja alles heißen. Ein Blatt Papier kann entweder heißen, ich schreibe super gerne Gedichte oder ich möchte einen Ehevertrag. Und ich kündige
alles,
den.
Alles, Ariana.
Ja.
Das kann alles bedeuten.
Ja, das
also das setzt die irgendwie gezielt ein, aber übertreibt es damit nicht.
Super, genau.
Ein bisschen Futter geben. Nicht nur Knochen, sondern auch ein bisschen Fleisch drumherum.
So.
Ja. Damit beende ich unsere Tinder-Tipps-Rubrik,
ja.
Ariana.
Ich finde, wir haben die Welt wieder verbessert.
Denke ich doch.
Ich würde gerne noch, bevor wir auf unsere letzte Rubrik heute zu sprechen kommen, noch ein Hashtag Gate auflösen. Nein, es war kein richtiger Shitstorm, aber ich möchte es das Raton-Gate nennen. Und zwar vor vielen, vielen Folgen habe ich erzählt, dass ich ja zu Lauras großer Begeisterung gerade Spanisch lerne. Ich habe jetzt übrigens mit dem zweiten Kurs angefangen, falls es dich interessiert.
Super interessiert.
Mit dem Aufbaukurs. Wenn ich damit fertig bin, habe ich A1.
Super.
Ja, nur so. Und ich hatte erzählt, dass ich gelernt habe, tener un raton, also eine Maus haben, tengo un raton, ich habe eine Maus, heißt, ich habe einen Kater. Und mir war es, siehst du, manchmal sollte man doch ein bisschen genauer sein, so funktioniert Journalismus. Mir war es zu anstrengend zu erzählen, dass das jetzt nicht von meinem Lehrer ist, sondern von einer Freundin. Mhm. Das haben aber dadurch, dass ich jetzt es in diesem Rahmen erzählt habe, ich habe so viele Nachrichten bekommen von Leuten, die der spanischen Sprache mächtig sind. Unter anderem von unserer lieben Freundin Juliette vom Fotostudio iCandy aus Berlin, die unser neues Podcast-Profilbild gemacht hat.
Und ja, das ist Werbung.
Die nämlich in Spanien aufgewachsen ist.
Stimmt.
Die mir geschrieben hat, eine Sprachnachricht hat sie mir geschickt und hat gesagt, Ariana, ich glaube, du bist richtig böse von deinem Lehrer verarscht worden. Und allen Menschen, die mir geschrieben haben, Juliette habe ich es natürlich schon gesagt, kann ich sagen, ich habe nochmal recherchiert und zwar nein. Ich weiß es ja von einer Freundin aus Venezuela. Und das ist, glaube ich, so, wie man im österreichischen Kasten, sagt man dazu Schrank oder ein Kittel. Mhm, ist ein ganz normales Wort für eine Jacke. Mhm. Und tener un raton, eine Maus haben, ist in Venezuela ein komplett normales umgangssprachliches Wort.
Okay.
Einen Kater zu haben, aber außerhalb, sprich in Spanien, kennt niemand das und die denken halt, ich habe einen Schatten, wenn ich das so hinstelle. Und die haben mir nämlich, Juliette hat mir gesagt, es heißt Tengo Resaca und das heißt wohl, sie hat gesagt, man kann es sich gut so merken, ich war draußen und jetzt kriege ich es zurück, Re. So, das wollte ich an der Stelle nur nochmal, das Raton-Gate an dieser Stelle, dass bei Twitter die Millionen Posts wieder abebben können. Es war keine Falschinformation, sondern es ist einfach ein lokales Wort, was man da benutzt.
Verstehe. Danke. So. Danke für diesen Ausflug nach Spanien und Venezuela, so. Ariana.
Und jetzt würde ich
Thanks
sagen,
a lot.
Wir gehen zu unserer letzten Rubrik,
die wir lange vernachlässigt haben. Ich bin ein bisschen traurig. Ich
wir waren aber auch viel unterwegs. Wir waren lange in Parchim, wir waren lange woanders.
Viele Wochen.
Jetzt sind wir wieder da. Jetzt ist die Rubrik wieder da.
Ich finde es sehr schön.
Also ich habe zu viel Schiss davor, einfach den totalen Verlust der Muttersprache zu erleiden.
Das Promi-Zitat der Woche.
Wieso ist der schief? Wer hat den schief gemacht? Kann ich den wieder gerade machen?
Ich mag das, dass ich so kleine Ohrläppchen habe. Ich mag das nicht, wenn da so riesen Lumpen dranhängen.
Mario hatte gestern Morgen aufgewacht und hatte eine Verhärtung.
Hä? Wer hat das denn gesagt?
Wer von euch richtig errät, derjenige kann dann eine Hantel gewinnen von mir.
Ariana, soll ich beginnen? Ich
gerne.
Ich habe ganz kurz
ja,
und schmerzlos.
Gerne.
Das ist ein Short-Zitat. Ein
Shortcut.
Ein Shorty-Zitat ist es wirklich. Möchte ihn dir aber trotzdem nicht vorenthalten.
Gerne.
Aber ist ganz schnell erzählt und auch ganz schnell abgespielt. Und du musst aber trotzdem raten, natürlich im Vorfeld, wer hat das gesagt? Ich sag, ja?
Mhm.
Ich präsentiere. Jo, Leute, was geht ab? Kleinen Ratschlag, den ich heute entwickelt habe. Wenn ihr mal keine Omega-3-Tabletten dabei habt, einfach ein bisschen Muschi lecken, dann habt ihr genug Omega-3.
Wow. An der Stelle möchte ich mich dazu herablassen, das zu erklären, weil Omega-3 ist ja
Fisch.
Ein Fisch. Okay. Als du angefangen hast, dachte ich Pietro Lombardi, aber das traue ich meinem geliebten Pietro nicht, meinem geliebten Pi nicht zu.
Nee.
Ich würde sagen, es ist jemand aus der Deutschrap-Szene.
Soll ich jetzt schon was sagen dazu?
Also
nee, das machen
okay,
wir nicht.
Okay, ja, stimmt, hast recht. Siehst du so lange,
keine,
wir waren außerhalb
keine
der
Tipps.
Übung. Okay, ich lege mich fest. Es ist jemand aus der Deutschrap-Szene. Es ist jemand, der dafür bekannt ist, öfter mal einen derben Ausspruch abzugeben. Ich sage, es war Kollega. Oder Farid Bang.
Ich spiel's dir vor, okay?
Ja,
ja Leute, was geht ab? Kleinen Ratschlag, den ich heute entwickelt habe. Wenn ihr mal keine Omega-3-Tabletten dabei habt, einfach ein bisschen Muschi lecken, da habt ihr genug Omega-3.
Es ist Farid Bang, Ariana.
Wow.
Du bist so gut.
Der Witz ist, ich weiß von diesem Typen so gut wie nichts. Eins der wenigen Dinge, die ich weiß, war sein Video, was er über Frauen rausgebracht hat, vor einem Jahr
ja,
oder anderthalb.
Tatsächlich wollte ich nämlich eigentlich dieses Video
aber das kennt man
nehmen.
Halt.
Oder daraus ein Teil, aber ich wusste, dann weißt du es sofort,
ja.
Weil wir haben uns sogar, glaube ich, darüber schon mal unterhalten.
Ich weiß nicht mal mehr, worum es in diesem Video ging.
Frauen sind auch Menschen.
Und dass man sie doch auch schlagen da manchmal darf oder so, ne?
Ich weiß es nicht. Und man darf sie nicht schlagen,
ach so.
Es sei denn,
genau.
Sie haben speziell danach gefragt. Oder irgendwie so.
Ja, das war der einzige Grund, warum ich wusste, dass er das ist.
Ja.
Der einzige Grund.
Und sein Instagram-Profil ist bestückt von
Perlen.
Von Perlen, auf jeden Fall. Das macht
witzig.
Sehr viel Spaß, sich da durchzuklicken. Und Das ist nur ein Auszug aus seinen Story-Highlights.
Aus seinem Lebenswerk.
Aus seinem Lebenswerk. Er ist, glaube ich, dafür bekannt, mit so solche Sprüche zu droppen, die immer was mit Frauen und Frauenfeindlichkeit zu tun haben.
Ja, aber
vielen
nur
Dank
ganz
dafür, Farid Bang.
Dezent.
Ganz komischer Mensch.
Ich kenne mich ja wirklich in der Deutschrap-Szene im Gegensatz zu dir überhaupt nicht aus und hätte noch nicht mal seine Stimme erkannt. Nicht mal sowas.
Nee.
Sowas weiß ich einfach nicht. Und ich habe gerade im Kopf ein kurzes Ausschlussverfahren gemacht und ich habe nur eine Person ausgeschlossen und kann dir sagen, warum. Hafti, Haftbefehl, weil der ja mittlerweile zwei Kinder hat. Und ich dachte irgendwie, ein Mann, also ein Deutschrapper, der aber eine Frau hat und zwei Kinder, der sagt solche Sachen, glaube ich, nicht mehr. Ich glaube, wenn sie Kinder kriegen, werden sie vernünftig.
Ist das dann vielleicht in Texten? Also,
sie explizit.
Genau, aber nicht im Interview.
Aber in den Texten dürfen sie auch Männer bleiben.
Wow, Ariana.
Sie sind ja Rapper.
Ja.
Lass sie Mann bleiben.
Also das ist auf jeden Fall mein Zitat der Woche und ist auch vor allen Dingen meine Social-Media-Empfehlung der Woche.
Ja.
Das Profil von Farid Bang.
Ich glaube, da gucke ich mal vorbei.
Top-Account.
Comedy Gold, ne? Ja. Ich komme auch zu Comedy Gold und zwar mit diesem Zitat, was ich dir gerne vortragen möchte. Die rote Unterhose habe ich tatsächlich nur bei meinen Samstagabendshows an. Das war eine lange Geschichte. Bei meiner ersten Samstagabendshow hatte ich einen roten Anzug an. Der war transparent und ich hatte bei den Proben so eine weiße oder schwarze Unterhose an. Und meine Gardobiere, die Christa, liebe Grüße, hier winkt die Person, die hat, also es war ein Video, die hat gesagt, das kannst du nicht anziehen. Und dann ist sie einkaufen gegangen und hat mir eine rote Unterhose gekauft. Und da ich ein bisschen abergläubisch bin und die erste Sendung gut verlaufen ist, habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich jetzt immer nur noch bei meinen Samstagabendshows diese rote Unterhose an. Die sieht noch gut aus. Also die wird immer gewaschen. Die liegt dann im Schrank. Immer die gleiche. Kein Scherz. Die habe ich immer dabei. Kann sein, dass ich die Betonung jetzt ein bisschen frei interpretiert habe, aber ansonsten ist es Wort für Wort.
Okay. Es ist ein Moderator offensichtlich, der entweder immer noch eine Samstagabendshow moderiert oder zumindest mal moderiert hat. Und ich würde denken, dass es ein Mann ist, weil die Person einen Anzug trug.
Sagt nichts.
Und obwohl es könnte auch eine Frau sein, die einen Anzug trägt, aber ich weiß nicht, ob eine Frau Unterhose sagen würde oder ob eine Frau eher sagen würde Slip oder sowas. Deswegen lege ich mich fest, dass es ein Mann ist. Ein Mann, der eine Samstagabendshow moderiert und mal einen roten, transparenten Anzug getragen hat. Was ja so viel wie durchsichtig bedeutet. Was total komisch ist. ist es dieser komische Praktikant Elton?
Von Stefan Raab früher?
Mhm. Mats ab. Also ich glaube,
Mats ab.
Die rote Unterhose habe ich tatsächlich nur bei meinen Samstagabendshows an. Und okay. Ja, das war eine lange Geschichte. Bei meiner ersten Samstagabendshow hatte ich einen roten Anzug an, der war transparent. Und ich hatte bei den Proben so eine weiße oder eine schwarze Unterhose an. Und meine Garderobiere, die Christa, liebe Grüße, die hat gesagt, das kannst du nicht anziehen. Und dann ist sie einkaufen gegangen und hat mir eine rote Unterhose gekauft. Und da ich ein bisschen abergläubisch bin und die erste Sendung gut verlaufen ist, habe ich gesagt, okay, dann ziehe ich jetzt immer nur noch bei meinen Samstagabendshows diese rote Unterhose an. Die sieht noch gut aus. Also die wird immer gewaschen, liegt dann im Schrank.
Immer die gleiche.
Kein Scherz. Ja, die habe ich immer dabei.
Das Ding ist, dass ich diesen Menschen jetzt auch nicht erkenne. Wahrscheinlich irgendeiner aus der Schlagerbranche.
Richtig, es ist Florian Silbereisen.
Ah, okay. Warum hatte der denn einen transparenten Anzug an?
Naja,
ist der irre?
Ich glaube, man hat nur so ein bisschen unter diesem Anzug. Ich habe den Anzug jetzt nicht gesehen, aber ich glaube, die Unterhose schien dadurch, hey, wir Frauen kennen das, wenn wir unsere weißen Nylon-Hosen anhaben, da sieht man ja auch manchmal durch. Das ist ein
Flori.
Interview gewesen von Anfang des Jahres, wo er im Frühstücksfernsehen zu Gast war und da ein paar kleine Fragen beantwortet hat. Da saß er, der kleine Kecke.
Der ist ja voller Überraschungen.
Ja, und falls du dich fragst, wie kommst du denn jetzt auf Florian Silbereisen?
Er ist ja, nicht ja, das habe ich mich total gefragt.
Ja, er ist ja nicht nur mit Helenchen von Helenchen jetzt getrennt, sondern
auch homosexuell.
Ist das Outing?
Weiß ich
hat
nicht,
das,
keine Ahnung, nein.
Mir fällt gerade ein, das habe ich völlig vergessen, weil ich die Nachricht nicht gespeichert habe. Das passiert. Uns hat jemand geschrieben oder mir, ich weiß es nicht mehr genau, der vor einem Jahr oder so im Flugzeug saß. Vorne, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, vorne in der Business Class.
Ja, das habe ich auch gelesen. Erzähl mal weiter.
Und da saß Florian Silbereisen und hat sich wohl mit seinem Manager über die Trennung unterhalten oder so. Über die upcoming Trennung.
Wow.
Ja. Jedenfalls die News aus Floris Leben sind, Ich habe jetzt nicht verifiziert, ob das auch stattgefunden hat, aber seit Ostern soll er wohl der neue Kapitän vom Traumschiff sein.
Ah ja, stimmt.
Ist es so?
Ja, das ist so.
Ja, und er hat viel Häme abbekommen und viel Gegenwind.
Das tut mir irgendwie auch, war auch leid.
Weil hier Stefan Hehn oder wie er heißt, hat es ja jahrzehntelang ganz toll gemacht.
Ach ja, ich glaube, dem geht's auch nicht gut am Ende.
Warum nicht? Was glaubst du?
Ich glaube, dass der total viel verspottet wird, wirklich unfassbar viel.
Ganz ehrlich, die haben da sein neuestes Video von seiner neuen Band reingepackt, Club 3 mit 3B wegen 3. Und dann habe ich gedacht, wenn du verspottet wirst, my friend, zu Recht.
Ja.
Ich finde es ganz komisch, der ist doch ein Mann in einem super, also ich frage mich manchmal, der sieht ja jetzt nicht schlecht aus und er ist auch in einem guten Alter, ist ja kein 80-jähriger Opi. Guckt er sich seine Auftritte an und denkt, geiler Typ.
Nee, glaube ich eben nicht. Das sehe ich richtig, nicht nur bei Florian Silbereisen, auch bei anderen jungen Leuten, ob Mann oder Frau, die, bei denen man denkt, das ist doch gar keine Musik, die zu eurem Alter passt. Und das Publikum ist immer viel, viel älter als ihr selbst.
Ja.
Und ihr spielt da den Clown. Und die ältere Generation findet das total toll.
Ja.
Und da ist mir schon, also da denke ich mir, das macht ihr doch nur, sag ich jetzt mal so ganz fies, ihr spielt da irgendwie eine Show runter, weil es funktioniert, weil es bei dieser Altersgeneration funktioniert. Genau. Und ich kann mir richtig gut vorstellen, wirklich, ich muss es so sagen, auch bei Florian Silbereisen, der muss vorher sich was Kleines in die Nase schnuppern, damit es funktioniert. Der wird vorher kotzen im Vorfeld und denken, jetzt muss ich schon wieder...
Glaubst du?
Jetzt muss ich schon wieder da die ganze Zeit lachen und einen Herzilein-Song performen.
Hashtag ich
mit einem Techno-Beat im Hintergrund. Das ist doch alles, das findet doch keiner geil. Das glaube ich nicht. Ich glaub's nicht. Es ist albern. Es ist für diese Alterskategorie albern.
Ja.
Glaube ich. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich sage ganz fies, dass ich mir vorstellen könnte, ich sage nicht, dass es bei Florian Silbereisen speziell so ist. Ich sage nicht, dass es bei jedem so ist. Aber ich glaube, es gibt in dieser Szene, in dieser Schlagerszene Leute, die auf diese Art performen und diese Art von Musik machen, weil es sich auszahlt. Und zwar finanziell auf dem Konto am Ende des Tages.
So. Das finde ich ist
und damit
ein
beende
Schlusswort.
Ich diesen Podcast. Alleine und selbstständig. Redest jetzt hier nicht mehr. Das ist mein Podcast und der gehört mir ganz alleine. Nein.
Brust.
Ach Jana, mein Steißbein ist ein bisschen entzündet. Ich komme nicht nach vorne. Ich will anstoßen. Nein, warte.
Hirngedeck, der Podcast.
Wow. Einfach nur wow.